Ja, hallo, mein Name ist Philipp Kühnemund, Vizepräsident der Deutschen Sommelier-Union und Mitarbeiter der Linke Weinhandelsgesellschaft. Im heutigen Podcast geht es um Moritz Christian Brandt, für mich persönlich so ein bisschen der Sheldon Cooper unter den Gastronomen. Also, ein Nerd im allerpositivsten Sinne. Denn kennengelernt haben wir uns 2012, Moritz müsste damals 22 gewesen sein und es war fast schon unverschämt, wie hoch sein Fachwissen zu diesem Zeitpunkt bereits war. Ich habe ihn immer als sehr wissbegierig und ehrgeizig wahrgenommen und vor allem seine Energie hat mich immer überrascht. Denn völlig egal, wie spät es Freitagnacht nach dem Service auch geworden ist, Moritz stand immer eine halbe Stunde früher Samstagmorgen auf der Matte, um alles vorzubereiten, damit das gesamte Team mehr Zeit für das traditionelle Teamfrühstück hat, was es damals stets gegeben hatte. Kollegen waren wir zwar nur für ein Jahr, haben uns aber nie aus den Augen verloren und insofern war es für mich schön zu beobachten, wie sein Weg weiterging. Im Tantris bis hin zu eben dem Betrieb der Eltern seiner Frau Julia, das Hotel Stadt Kassel, wo er bis heute tätig ist. Damals dort angefangen, hat es nicht lange gedauert, bis er das komplette Weinkonzept über den Haufen geworfen hat. Es wurden sehr namhafte Weine von renommierten Winzerinnen und Winzern eingekauft. Und das führte natürlich erstmal zu reichlich Gegenwind und Diskussionen, denn nie zuvor wurde so viel Geld für Wein ausgegeben. Doch ja, dank der Hartnäckigkeit und Überzeugung von Moritz ist er da seiner Linie treu geblieben, was heute zu einer beachtlichen Jahrgangstiefe führt, die auch von namhaften Weinführern stets ausgezeichnet wird und das zu Recht. Ich kann nur sagen, Hut ab vor so viel Energie und Tatendrang und wünsche euch allen jetzt ganz viel Spaß beim Podcast.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Mundschenke unserer Zeit. Mein heutiger Gast ist Moritz Christian Brandt. Und so, wie sich manchmal Mütter ihre idealen Schwiegersöhne malen möchten, gibt es auch manche Gäste, die sich am liebsten ihren idealen Sommelier malen möchten. Und diesen Vorstellungen, zumindest vieler, entspricht Moritz nahezu 1:1. Denn neben seiner Eloquenz, seiner Unterhaltsamkeit, blickt er auf eine beispielslose Karriere zurück. Seine Ausbildung begann er im Hotel Bomke in Badersloh und beendete diese im Relais Chateau Hotel Bayerisches Haus in Potsdam, bevor er ins Gourmet-Restaurant Lehrbach im Schlosshotel Lehrbach im Bergisch Gladbach wechselte. Anschließend begleitete er Dieter Müller für 2 Jahre quer durch die Welt auf der MS Europa als Herzsommelier, sammelte danach ebenfalls für 2 Jahre Erfahrung im legendären Restaurant Tantris in München als stellvertretender Chefsommelier, bevor er seine Dienstleistung dem Restaurantatelier im Hotel Bayerischer Hof in München für 2 Jahre zur Verfügung stellte. Seit 2017 bis heute und hoffentlich noch sehr lange ist er Mitinhaber und Sommelier und einfach Mädchen für alles im Hotel Stadt Kassel in Rinteln. Und heute ist er hier bei uns. Herzlich willkommen, lieber Moritz Christian Brandt. Doch bevor wir in die Folge einsteigen, möchte ich ein großes Dankeschön unserem Begleiter, unserem Supporter, unserem Unterstützer, unserem Partner, der Schlumberger Gruppe. Mit den Handelshäusern Segnet, Schlumberger Consiglio Vini und dem Privatkundenportal Bremer Weinkollekt und den hier präsentierten Weingütern aussprechen. Dank ihrer händischen und wirtschaftlichen Unterstützung ist es möglich, dieses Projekt zu realisieren.
Was ist eigentlich für dich Wein?
Tja, was ist Wein? Ich glaube, das hat sich über die letzten Jahre auch ein bisschen verändert, die gesamte Blickrichtung darauf. Früher war es natürlich klar der essentielle Inhalt des beruflichen Lebens und das, womit man in Anführungsstrichen seine Brötchen verdient hat. Und inzwischen jetzt so mit ein paar Jährchen Erfahrung etc. sehe ich es schon so ein bisschen als, ja, gesellschaftlicher Klebstoff oder irgendwas, was so ein bisschen, sage ich mal, die Kultur und die Gesellschaft auch zusammenhält. Natürlich, klar, ist Wein inzwischen ein deutlich massenkompatibleres Produkt geworden, als das in der Vergangenheit gewesen ist. Aber es verbindet halt einfach immer noch so viel Ecken und Kanten der Gesellschaft miteinander, kann dafür sorgen, dass viele verschiedene Ebenen von Menschen, auch viele verschiedene Charaktere einfach trotzdem immer noch beim gemeinsamen Anstoßen oder einem Glas Wein halt einfach irgendwie auf eine Ebene kommen. Und ich finde, das ist das, was es so ausmacht und was ich auch so unglaublich schön finde, wenn man das so am Tisch selber bei den Gästen erlebt oder auch natürlich zu Hause etc. Also für mich wäre das undenkbar, beziehungsweise es ist für mich eigentlich auch jetzt ein fester Bestandteil geworden, dass das Wein immer bei uns natürlich, wenn wir Gäste haben, wenn wir Gesellschaft haben, auch immer mit dabei sein muss.
Findest du, dass Wein volksnäher geworden ist? Weil du gerade sagtest, er wurde so ein wenig Entmystifiziert oder habe ich das falsch verstanden?
Nee, das würde ich schon unterstreichen. Ich musste mich gestern erst beim Getränkegroßhändler eigentlich wieder so ein bisschen da mit dem Schmunzeln erwischen, wenn du da stehst und siehst allein, was, sage ich mal, im Einstiegssegment jetzt wohlgemerkt in Anführungsstriche gesetzt, aber wenn du siehst, was für eine Fülle an Weinen allein bei so einem Großhändler, und da reden wir von einem Flaschenpreis ab Händler von, sagen wir mal, 1,99 bis 7 Euro, und da standen ungelogen, also ich würde so schätzen, bestimmt allein schon 60 verschiedene Sorten Rosé, also es waren bestimmt 400 Weine, die der da stehen hatte. Ich war baff, dass der überhaupt so eine Bandbreite, aber allerdings in diesem absoluten Low-Budget-Level im Angebot hatte. Und tja, also ich glaube schon, dass es auf jeden Fall deutlich volksnäher geworden ist. Die Bezugswege sind einfacher geworden, insbesondere natürlich auch einfach durch das Ausbreiten des Einzelhandels und natürlich auch die etwas, sag ich mal, strategischere Aufstellung des Einzelhandels ist es inzwischen viel einfacher, auch an sowohl einfachen, aber auch sehr guten Weinen schnell auch durch den Besuch eines Händlers oder eines Ladens hier um die Ecke zu kommen.
Wo sind für dich die Grenzen, weil du gerade sagst 1,99, also wo nach unten als auch nach oben, also setzt du dich mit den Weinen auseinander? Hast du da ein Faible für oder ist das für dich dann nur Alkohol oder Droge?
Genau, also ich habe da schon eine klare Grenze. Also es gibt da für mich auch einfach eine klare ethische Grenze, und ich sehe das wirklich so, dass, sag ich mal, ein ehrlich produzierter Wein, wo du auch genau weißt, wo er herkommt, was drin ist, dass die Menschen, die ihn produzieren, auch davon leben können, dass da, weil man weiß ja auch inzwischen, wenn man sich so ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzt, dass natürlich auch derjenige, der den Wein einkauft und weiterverkauft, also diese Zwischeninstanz, natürlich ihre paar Prozente Marge oder auch paar viele Prozente Marge dabei natürlich mit abbekommt, finde ich, dass es da schon eine ethische Grenze, sag ich mal, so zwischen 12 bis 15 Euro Einstieg gibt eigentlich. Alles darunter ist, sag ich mal, eine Besonderheit, wenn es mit einer guten Qualität versehen ist. Aber ich finde, da beginnt für mich persönlich so eigentlich der Einstieg, dass ich beginne, Wein einzukaufen.
Im Handel oder im...
Nee, also das war jetzt so das dargestellte Beispiel, wenn ich im Laden stehen würde und praktisch vor einem Weinregal, um mir im Einzelhandel eine Flasche Wein zu kaufen. Natürlich, klar, gibt es das nochmal in anderen Verbindungen mit natürlich der Gastronomie und auch dem Handel selber. Das ist vollkommen klar, aber das war jetzt eigentlich so aus der Situation des Endverbrauchers geschildert.
Und 12 bis 15 Euro sind die Weine, die du selber trinkst oder die du selber einkaufst? Oder wo, also wofür setzt du diesen Preis an?
Ich würde diesen Preis als Einstieg praktisch in der Richtung sehen, beziehungsweise ab da beginnt der Spaß, wie es so schön heißt. Also natürlich, klar, gibt es auch viele Weine, die ich in dem Segment sehr, sehr gerne trinke, beziehungsweise die auch bestimmt mal bei uns den Weg auf den Tisch finden. Das ist eigentlich eher sogar so die Range, an der ich alles messe. Beziehungsweise diese Einstiegsqualitäten, beziehungsweise Basisqualitäten, wie es ja auch viele Winzer immer auch sagen, es ist im Endeffekt der wichtigste Wein. Das ist von der Quantität her das Produkt, was am meisten gefüllt wird und meistens auch natürlich dann in der Hinsicht das Aushängeschild des Unternehmens, des Weingutes. Und das muss funktionieren.
Und was muss so ein Wein für dich können? Also woran misst du das? Jetzt losgelöst von dem, dass man ethische Befindlichkeiten hat in irgendeiner Form. Also wenn du sagst, das ist für mich ein Wein, der in dem Sinne sein Geld wert ist oder der die 12 bis 15 Euro wert sind, oder was kann so ein Wein mehr als einer für 1,99 oder vielleicht so ein Gutsliter Riesling, der vielleicht 7, 8, 9 Euro kostet?
Tja, natürlich, klar, was muss der Wein für mich können? Das Allerwichtigste ist, dass er natürlich so in dieser etwas, sag ich mal, volksnaheren oder in der Einstiegsqualität natürlich auch direkt ein gewisses Aromenspektrum, eine gewisse Struktur liefern muss, die mich anregt, auch direkt das zweite oder dritte Glas, die zweite oder dritte Flasche, wie auch immer, je nachdem in welcher Größe man natürlich da aufgestellt ist, zu trinken, zu konsumieren. Er muss aufschlüsselbar sein. Also natürlich, wir kaufen eine ganze Menge dieser Weine ja auch in der Gastronomie, insbesondere für, sage ich mal, den offenen Ausschank etc. Dafür eignen sich diese Weine ja wunderbar, und er muss einfach so ein abholendes Gefühl mit sich bringen. Es muss eine schöne Balance aus Frucht, aus Struktur, aus natürlich auch Säure und Süße mit dabei sein. Das kommt natürlich ganz darauf an, welchen Wein ich dafür auswähle etc. Aber sage ich mal, wenn wir jetzt mal so an das Beispiel eines klassischen Gutsrieslings rangehe, was ja jeder, sage ich mal, schon immer mal in der Klaviatur des offenen Ausschanks irgendwie mit einbaut. Das muss eine schöne, gut eingebundene Säure sein. Für mich persönlich zum Beispiel jetzt nicht zu fordern, was das Ganze angeht. Da denke ich dann aber auch gleichzeitig im Background wieder so ein bisschen an meine Gäste, muss man klar sagen. Es muss vielfältig, vielschichtig sein, aber direkt auf den ersten Schluck hin und nicht erst nach 3-4 Mal schwenken oder erst nach einer halben Stunde im Glas aufmachen, sondern das muss direkt funktionieren, weil der Gast, der sich in dieser Sektion ein Glas Wein bei uns bestellt, der möchte ja auch direkt ein Erlebnis haben. Und das, sage ich mal, in einer gewissen Harmonie mit unterzubringen, das ist schon eine Kunst, keine Frage, beziehungsweise das ist auch einfach eine Herangehensweise an den Wein, die, glaube ich, viele Winzer auch oder denen viele Winzer einen hohen Stellenwert beimessen. Und das ist eigentlich so die Liga, wo es eigentlich drauf ankommt. Da muss geliefert werden, ein hochqualitativer Wein, ein großes Gewächs oder wie auch immer wir uns da jetzt in der Richtung dann weiter aufstellen oder darüber weiter unterhalten. Das sind natürlich Weine, klar, da ist ein gewisser Anspruch hinter. Das ist natürlich auch vom monetären Aufwand eine andere Geschichte. Aber bei diesen Einstiegsqualitäten, finde ich, muss es halt wirklich ein rundum passendes Gesamterlebnis sein, was ab dem ersten Glas abholt.
Wenn du Wein probierst, probierst du den für dich oder probierst du den für den Laden, für die Gäste?
Tja, also inzwischen erwische ich mich wirklich, dass ich echt eigentlich fast alles natürlich auch immer so ein bisschen mit auf die Range für den Laden oder fürs Restaurant oder für die Weinkarte natürlich setze. Es gibt auch häufiger mal die Situation, dass man natürlich irgendwie an eine Flasche Wein oder an einen Wein kommt, der eigentlich gar nicht so wirklich in den eigenen Kram passt oder eigentlich so gar nicht wirklich in der Planung des Portfolios vorne ansteht oder ähnliches. Aber ich finde es enorm wichtig, dass man sich dann immer wieder auch mal natürlich mit solchen Geschichten auseinandersetzt, dass man auch seine nicht unbedingt präferierten Weine, Weingüter, Rebsorten, wie auch immer mal wieder sich vor Augen führt, um zu gucken, okay, was dreht sich da eigentlich, was passiert da gerade, wie hat sich das in diesen Richtungen entwickelt. Gerade erst am Montag war ich jetzt wieder mit Kind und Kegel in einem Restaurant hier um die Ecke essen und genau da leuchtete so ein Wein auf der Karte auf und dann probieren wir es doch einfach mal wieder. Und ich war erstaunt über die Tiefe und Qualität einfach dahinter. Das heißt jetzt nicht, dass ich mir davon 5 Paletten in den Keller lege, aber ich finde, ganz nach dem Motto, do you know your enemy, ist es schon immer wichtig zu gucken, was natürlich auch so die Konkurrenz beziehungsweise was die vergleichbaren Produkte so machen.
Da finde ich zum Beispiel super interessant, dass wir bei dem Wein im Glas haben, der mindestens genauso stark, ich sag mal, argwöhnisch betrachtet wird, der dich wahrscheinlich einen Großteil deines Lebens in München ganz gravierend begleitet hat. Mhm. Lugana, also das ist ja sowas, auf der einen Seite finde ich, gibt es für solche Weine eine Daseinsberechtigung, denn sie sind ja nicht ohne Grund so omnipräsent oder so überpräsent. Auf der anderen Seite wurden viele dieser Weine total verkommerzialisiert und ich dachte, ich öffne ein Beispiel, wo man so das Gefühl haben kann, warum Lugana so wahnsinnig gehypt wird und warum eben die Stilistik so gerne gemocht wird und wie man so einen Lugana im Glas haben kann, der trotzdem eine ganz eigene Authentizität, eine ganz eigene Identifikationscharakteristik hat. Und daher fand ich es zum einen super interessant, natürlich mit dir den Wein zu probieren, zu sehen, wie du den Wein betrachtest. Und ich glaube, mit Ortella hat man so einen der Produzenten, der nicht zuletzt, weil er einer der ersten war, die, glaube ich, 1905 sinnbildlich versucht haben, diesen Stil zu praktizieren und sehr renommiert sich etabliert haben, wo man sagen kann, man hat so einen Urtyp von Lugana.
Ja.
Ja, Urtyp. Magst du Lugana?
Persönlich sage ich mal so, ich würde ihn mir kaum im Restaurant bestellen. Ich habe es allerdings auch schon gehabt, dass mir im Urlaub mal einfacher, weil ich gesagt habe, bringen Sie mir doch einfach ein nettes Glas Weißwein. Ich will mich jetzt gerade gar nicht so wirklich mit der Thematik auseinandersetzen. Hatte aber auch in der Hinsicht einfach damit zu tun, dass das Restaurant keine Weinkarte hatte. Und dann hatte ich am Ende einen Lugana da stehen. Mhm. Und also ich sag mal, natürlich ist es und ich glaube auch, also es ist einer der Weine, der so mit der Eckpfeiler dieser La Deutsche Vita Urlaubsthematik in uns Deutschen eigentlich so mit hervorruft. Das ist schon viel, was sage ich mal so der orthonormale Weintrinker damit verbindet und es ist glaube ich viel so natürlich auch Gefühl halt einfach mit dabei. Beziehungsweise auch der Begriff bietet eine gewisse Sicherheit. Ich erlebe es häufig, dass, oder habe es häufig, insbesondere in München erlebt, einfach, trink mal einen Lugana, da machst du nichts falsch mit. Das war einfach etwas, was schon auch auf einer gewissen Ebene für Qualität und für Sicherheit steht, da insbesondere, wenn man in kleiner oder größerer Runde zum Essen gegangen ist, eine Flasche Lugana, damit sind alle konform. Das ist, sag ich mal, so die Schweiz bei der Weißweinauswahl. Da meckert keiner drüber, der drängt sich nicht auf und sorgt einfach für einen gesunden Trink als auch Unterhaltungsfluss am Tisch. Aber es muss sich jetzt auch nicht drüber tot diskutiert werden. Und das konnte man insbesondere.
Da finde ich aber auch, ist unsere Aufgabe so ein bisschen, Aufgabe so ein bisschen, ein besonderes Produkt da zu finden. Genau. Also nicht den Allerweltskram, den, ich will jetzt gar nicht mit Namen irgendwie arbeiten, der in der Tat richtig künstlich gemacht wird und auch so schmeckt, sondern dann auch dem Wein eine gewisse, oder da einen Wein zu präsentieren, der eine gewisse Authentizität hat oder eine gewisse Eigenständigkeit.
Absolut, ja. Und das ist inzwischen.
Wie empfindest du ihn?
Ich muss sagen, so als ich gerade das erste Mal reingerochen habe, erwischte ich mich eigentlich erstmal so, okay, es hatte für mich viele Nuancen, so die eigentlich in Richtung Sauvignon Blanc gehen. Es ist sehr sehr duftig, hat so eine leichte Birne, viel so weiße Blüten halt eigentlich dabei. Also es ist sehr zart, sehr sehr feinfühlig, aber trotzdem mit einer wenn man es am Gaumen hat, mit einer schönen Struktur, einem guten Grip, das da kommt auch ein bisschen was Fruchtiges so raus. Also ich bin persönlich sehr sehr angetan, also so in der Richtung, dafür, dass es ja immer gerne so als weichgewaschen und ausgespült eigentlich gerne so im Negativen dargestellt wird, finde ich, bietet das eine gute Struktur. Also es hat jetzt so ein bisschen Ananas-Grapefruit. Also es holt einen gerade richtig ab, ist anregend, aber auch gleichzeitig nach hinten raus wirklich mit einem schönen Grip am Gaumen. Also ein sehr rundes Konstrukt, würde ich so sagen.
Ich mag so die Säuretextur, also dass er so ganz langsam nachschwänzelt, dadurch animierend wirkt, trotzdem einen ganz feinen Gaumendruck hat, eine wunderbare Eleganz. Du beschreibst mir über Aromen, oder? Oder wie beschreibst du deine Weine?
Und jetzt hier, dadurch, dass es mir, also das es wirkt für mich so ein bisschen vordergründig, was das Ganze angeht. Sehr abholend und daher, ich finde, es ist ein Wein, der diese Aromen sehr schnell erschließen lässt. Es ist sehr offen von der Nase, er gibt viel Aroma wieder und daher komme ich sehr schnell auf diese Vergleiche, beziehungsweise diese Duftigkeit, diese Aromenstruktur dahinter, sorgt halt einfach dafür, dass ich eher direkt auf diesen Bereich gehe, weil nach hinten raus natürlich die Skelettierung, das Rückgrat eher feinfühliger ist. Ich finde, er ist weniger durch Mineralik, durch Salzigkeit oder auch durch die Säure, die ist zwar spürbar, aber sie ist nicht tragend für den Wein. Und deswegen gehe ich da eher mehr so auf diese fruchtigeren Beschreibungen oder beziehungsweise gehe da mehr so in Richtung dieser klaren Nuancen, die sich so mir in der Nase erschließen.
Ich habe mich da total gewandelt. Also, oder ich unterscheide da ganz gravierend. Wenn ich dem Gast einen Wein beschreibe, gehe ich ganz oft über das Herausarbeiten der Aromen, weil es dann für den Gast greifbar wird und weil er das Schöne dabei hat und das genießen kann. Wenn ich für Weinbeschreibungen oder wenn ich für mich selber Notizen aufnehme, lasse ich die Aromen eigentlich oftmals zur Gänze weg, weil zum einen verändern die sich, es wirkt manchmal verwirrend und beschreibt den Wein mehr über seine Strukturelemente oder über seine Haptik oder über seine Gesamtwahrnehmung oder seine Drittelung, den verschiedenen Geschmacksverhalten, also eigentlich völlig aromenlos.
Ja.
Und kann das dann teilweise nach vielen Jahren besser nachvollziehen, als wenn ich ihn mit den Aromen versuche irgendwie darzustellen.
Jetzt habe ich gerade mal geschaut, 13 Volumenprozent hat er, ne? Nach hinten raus merkst du den Alkohol,
merkt man kaum, oder?
Eigentlich wirkt, kaum, ne? Das ist schon,
also dafür, nach der Flasche grade, schon, aber nee.
Ja, natürlich, nach der Flasche schon, auf jeden Fall. Nee, aber ich dachte gerade, okay, also was wird der haben? 11,5, 12 vielleicht oder sowas, aber wir sind schon bei 13 Volumenprozent, was ja eigentlich schon ein bisschen üppiger ist. Und oder beziehungsweise im oberen Mittelfeld, aber das spiegelt sich jetzt so nicht direkt da.
Ich finde ein schönes Beispiel, womit man Leute ganz gut abholen kann, die entweder unerfahren sind, sehr eingetrunken sind in ihr Meinungsbild und die man dann aber trotzdem nochmal irgendwie revolutionieren kann in ihren Ansichten.
Ja, auf jeden Fall.
Wann trinkst du Wein? Also gibt es für dich eine Situation, wo du sagst, jetzt schalte ich den Kopf aus und trinke einfach ganz normal? Oder kannst du es gar nicht mehr in dem Sinne?
Doch, kann ich
gar nicht mehr.
Kann ich schon. Also die schönsten oder die beruhigendsten Momente für mich sind das eigentlich, wenn wir die Zeit haben, also jetzt hier auf unser Leben hier vor Ort eigentlich so ein bisschen so zu reflektieren, ist es eigentlich, wenn ich hier oben stehe und habe hier die Kids, meine Frau, wir sind hier zu viert oben, haben vielleicht, also unser Restaurant hat immer sonntags und montags geschlossen, da sind das so die Tage, an denen wir uns zumindest ab dem späten Nachmittagabend dann auch mal dem gemeinsamen Familienleben widmen können. Und dadurch, dass ja das Hotel auch praktisch immer mit dabei ist, müssen wir auch oder bleiben wir meist hier eigentlich vor Ort und kochen dann irgendwie was Schönes. Und es gibt für mich eigentlich wirklich nichts Schöneres, als hier am besten schon am späten Nachmittag oder wie auch immer anzufangen, Vorbereitungen in der Küche zu treffen. Da geht es gar nicht drum, irgendwie jetzt irgendwelches krasses Gedöns aufzureißen, sondern irgendwie eine nette Flasche Wein und dann einfach so während der handwerklichen Arbeit, während der Vorbereitung, wir haben die Kids sitzen dabei, schneiden ein bisschen mit, gucken ein bisschen mit, man unterhält sich. Das ist für mich das ist für mich purer Luxus.
Das sind denn Alltagsweine? Also hast du dann so einen Standardwein, den du dann immer für die Familie aufziehst, oder sind es die Probeflaschen, die du abarbeiten musst, oder?
Die Probeflaschen, die arbeiten wir meistens eigentlich eher im Team ab, und da versuche ich immer möglichst viele Leute natürlich auch aus dem Team irgendwie mit einzubeziehen, sowohl aus dem Service als auch aus der Küche, dass man das mit möglichst vielen teilen kann und dann natürlich auch so ein bisschen in die Diskussion gehen kann. Hier oben ist es wirklich ganz unterschiedlich. Natürlich, wenn es einen besonderen Anlass gibt oder ähnliches, klar, greift man da bestimmt auch mal zu ein bisschen was höher kategorisiertem. Wenn ich das jetzt so überschlage, erwische ich uns eigentlich sehr häufig so in dieser Sektion der Ortsweine und dieser terroirbezogenen Weine, also so sage ich mal so dieses grobe Mittelfeld in Anführungsstrichen, da kommt immer eigentlich eine ganze Menge, weil ich das auch oder weil wir das auch in großen Mengen natürlich immer gerne fürs Hotel kaufen, weil das einfach toll reifen kann und man da wirklich auch viel der Handschrift der Winzer halt einfach über die Jahre auch mit ein bisschen Reife toll abbilden kann. Das ist ein tolles Stilelement, aber es kann auch einfach mal, was weiß ich, eine ganz einfache Scheurebe sein. Wir hatten letztens ich hatte noch irgendwie im Schrank ganz hinten, hatte ich eine 2016er Scheurebe von Wagner Stempel gefunden. Das war bombastisch. Das war einfach wunderbar. Und das war ein Wein, ja, der hat vielleicht, lass ihn in dem Jahr vielleicht 7 bis 9 Euro gekostet haben. Aber das stand da wie eine Eins und hat einfach richtig Spaß gemacht. Und das sind so Sachen, da habe ich beinahe eine diebische Freude bei, wenn ich sowas irgendwie noch finde und dann auch noch wirklich auf eine perfekte Flasche stoße und dann sehe, ach Gott, ja, das Gute kann so einfach sein.
Sind manchmal die Überraschungen, die wir auch selber erleben, obwohl wir ganz tief in dem Thema drinstecken und dann das rein theoretisch durchaus durchspielen können und vielleicht auch schon so ein wenig gedanklich analysieren können, wie der Wein sich präsentiert, wenn man ihn dann aufmacht, sagt man so, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht oder nicht erlebt. Das Thema Alltagswein, dennoch, magst du das? Also jetzt gerade auch, wenn ein Kunde, ein Gast zu dir kommt, sucht einen Alltagswein, oder würdest du immer dazu raten, die Vielfalt zu leben und vielleicht gar nicht immer auf diesen einen gewohnten Wein zurückzugreifen?
Ich empfinde es immer ein bisschen schwierig, die Menschen oder unsere Gäste aus ihren Gewohnheiten, wenn sie nicht wirklich offen dieser Thematik gegenüberstehen, so ein bisschen rauszudrängen. Also wir haben ein Gott sei Dank sehr, sehr buntes Feld an Gästen, von Weinliebhabern und absoluten Freaks bis hin zu denjenigen, die, wie du es gerade angesprochen hast, jedes Mal bei ihrem Besuch einfach genau dieselbe Flasche Cabernet, Rosé oder wie auch immer trinken. Und sich aber dabei sehr wohlfühlen, dabei sehr glücklich sind und sich einfach freuen, dass sie diesen Wein bei uns trinken oder das auch so ein bisschen, ja, als traditionelle Routine oder als das machen wir da so in Anführungsstrichen halt einfach irgendwie sehen oder als so eine nette kleine Familientradition zum Beispiel. Haben wir auch hier. Und ich finde, da kommt es halt einfach so auf uns als Gastgeber dann natürlich auch an, das zu sehen, okay, ist da mehr gewollt, ist da mehr gefragt, wie auch immer, dann kann man da natürlich auch mal mit dem ein oder anderen Einfall oder der ein oder anderen Empfehlung bestimmt für ein bisschen Abwechslung sorgen. Aber ich finde, das kommt immer ganz so auf die Gäste und auf die Thematik Mensch an.
Also deine Kernaufgabe ist nicht zu missionieren und jedem die große Weinwelt beizubringen und zu zeigen, was es dort noch alles gibt. Wie gehst du mit Themen um, die im Allgemeinen und in der Breite gebasht werden? Also, keine Ahnung, Rosé war ein Thema, Primitivo, Grauburgunder etc. Ist das für dich etwas, wo du mit reinspringst und sagst, ja, obendrauf und die Weinwelt muss besser werden? Oder versuchst du in dem Rahmen ein Optimum zu finden? Also wenn jemand so ein Primitivo möchte, dass du sagst, okay, dann präsentiere ich einen besten. Oder ist das für dich eine Cash-Cow, wo du sagst, durchballern und richtig Kohle verdienen?
Also da nehme ich mich in keinster Weise von aus. Früher in meinen verhältnismäßig etwas jüngeren Jahren, also in der Zeit, wo ich noch im Angestelltenverhältnis auf der Weinseite war etc., weiß ich auch, dass ich auf vielen Ebenen bestimmt ins selbe Horn gestoßen habe und natürlich auch gewissen Geschichten etwas naserümpfend gegenübergestanden habe. Aber ja, das war die damalige Sichtweise. Wahrscheinlich hatte das auch einfach damit zu tun, dass man in einer Sektion von Gastronomie gearbeitet hat, die natürlich auch insbesondere, wenn man etwas jünger ist, einfach sehr verleitend und sehr verlockend ist, sich natürlich nur mit den High-End-Produkten auseinanderzusetzen und damit auch so ein bisschen seinen Charakter zu formen oder zu bilden, wie auch immer. Tja, und durch die Erdung, sagen wir es mal so, seitdem wir hier 2016, 2017 in Rinteln gestartet sind, hat sich das Blickfeld schon natürlich auch deutlich gewandelt, beziehungsweise man hat einfach direkt ab dem ersten Tag gemerkt, dass einfach das Auseinandersetzen mit der absoluten Basis hier essentiell ist und dass ich hier keinem erstmal irgendwie einen halbstündigen Vortrag oder wie auch immer über diesen oder jenen Wein geben muss. Es geht einfach darum, ich habe Durst, bring mir den Wein, junger Mann.
Und bist du reifer geworden da, also in deinem Gedanken, gut, oder ist einfach die Umgebung oder ist es manchmal auch die Wirtschaftlichkeit dabei oder was hat dich da umdenken lassen?
Reifer möchte ich gar nicht mal so sagen, aber es sind natürlich die Gegebenheiten hier vor Ort, keine Frage, natürlich auch der wirtschaftliche Fokus, klar, keine Frage, dass man inzwischen halt einfach nicht nur diese Flasche verkauft und sagt, ah, okay, der Bestand aus dem Keller ist dann jetzt -1 und ich gehe aber heute Abend nach Hause und dann kann ich mir vielleicht irgendwie Gedanken machen, wenn ich noch ein paar Flaschen mehr aus dieser Sektion verkaufe, was ich dann nachkaufe, sondern es geht einfach darum, okay, ich kaufe diesen Wein ein, wie verkaufe ich ihn? Ich muss mit dem Gewinn dieses Weines die Gehälter meiner Mitarbeiter bezahlen, das Drumherum, mich selbst, muss gucken, dass das Unternehmen daran wächst etc. Von daher, da gibt es schon viele, viele Eckpunkte, die da einem inzwischen durch den Kopf gehen, die mir natürlich früher nicht irgendwie in den Sinn gekommen sind, beziehungsweise ich habe mich gar nicht so wirklich damit auseinandergesetzt. Und das, wenn ich es jetzt so auch aus dem Nachhinein betrachte, klar, warum sollte ich es auch? Beziehungsweise ich war dafür angestellt, eine Weinkarte gewisser Qualität aufzubauen und dafür die passende Kompetenz und den Service am Gast einfach darzustellen und dafür zu sorgen, dass das Ganze ein passendes Gesamtpaket ist. Hier inzwischen ist es eine andere Thematik. Mit jedem Euro, den ich in den Weinkeller investiere, fehlt er an einer anderen Stelle. Und daher ist es für mich schon wichtig, dass ich da natürlich gucke, wo ist die Balance, was soll uns dieser Wein bringen, den wir jetzt kaufen.
Also du findest schon, dass ein angestellter Sommelier ein anderer Sommelier ist, als jemand, der selbstständig ist und anders denken und anders planen muss.
Das glaube ich schon, ja. Also jetzt ohne, dass es despektierlich gemeint ist. Ich meine, das sind einfach schon zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ich habe mich da auch schon mit vielen anderen Kollegen drüber unterhalten. So jetzt, wenn man sich immer mal wieder, ob jetzt, was weiß ich, beim Sommelier Summit oder bei der Mainzer Weinbörse oder wie auch immer trifft, diese Sichtweise ist schon inzwischen echt was anderes geworden. Natürlich kommt auch immer einfach noch, oder es kommen noch viele andere Faktoren einfach mit dazu, ob es wirklich nur das Eigenkapital ist, ob man noch Geschäftspartner hat, etc. Also das ist immer, das steht immer auf Füßen, die sind von jedem Blickwinkel anders zu betrachten. Aber ich glaube schon, dass es natürlich eine andere Situation auch ist, wenn man sich im Angestelltenverhältnis ist und klar auch dafür bezahlt wird, dass man die Aufgabe hat, diesen Keller voranzutreiben. Da nehme ich mich auch nicht von aus. Natürlich will man immer das Maximum für seinen Weinkeller und für seine Weinkarte und für die Weinbegleitung etc. rausschlagen. Ich meine insbesondere auf dem Segment, in dem wir da gearbeitet haben, da ging es ja wirklich um die absolute Champions League. Und natürlich, klar, ist da ein bisschen Hauen und Stechen nach links und rechts, jetzt im übertriebenen Sinne, ganz klar. Und man guckt natürlich, dass man schon immer State of the Art ist, beziehungsweise natürlich auch mit den Mitbewerbern mithalten kann, beziehungsweise man schaut schon natürlich, wer welche Einflüsse nimmt, beziehungsweise wer sich gerade von welchen Strukturen des Marktes irgendwie verleiten lässt. Und das hat man natürlich auch immer so ein bisschen versucht, auch mit einzubauen, insbesondere im Kontext dazu, auf der anderen Seite des Passes, der Küchenchef des jeweiligen Restaurants, die haben sich ja von selbigen Strömungen natürlich leiten lassen, beziehungsweise da hat man ja noch viel, viel mehr geguckt, was machen die anderen, beziehungsweise was läuft gerade, was ist gerade en vogue, welche Produkte passen gerade einfach. Und da stand man, oder so habe ich es zumindest für mich immer sehr empfunden, stand man als Sommelier schon immer auch ziemlich unter Zugzwang, dass man da gleiche Performance mitliefert.
Könntest du sagen, nicht wer der Bessere oder der Schlechtere, aber wo man die interessantere Weinempfehlung bekommt, bei einem Angestellten oder bei einem selbstständigen Sommelier, oder die kreativere, facettenreichere oder wie auch immer? Oder hat so jedes sein Für und Wider und jedes seine eigene Identität?
Ich glaube, bei Letzterem wäre ich vollkommen d'accord mit dir. Ich glaube, das hat nichts mit der Kompetenz oder mit dem Charakter des jeweiligen Angestelltenverhältnisses oder selbstständigen Verhältnisses zu tun. Es hat bestimmt auch viel mit dem Thema Erfahrung und auch mit dem Blickwinkel etc. zu tun. Also es gibt da kein Ultimum, oder dass man sagt, das ist schlechter oder das ist besser. Dafür ist der Markt auch einfach viel, viel zu breit, und es wird niemals die Situation geben, dass es nur noch Nicht-Angestellte oder nur noch selbstständige Sommeliers gibt. Ich finde, die Mischung, die macht es da, und das sorgt ja auch einfach dafür, dass das Ganze so lebendig ist und dass man so einen tollen Austausch mit vielen Kollegen hat. Und wenn ich mir das heute angucke, ja, das ist sehr beeindruckend zu sehen, mit welchen Kollegen man da heute, was weiß ich, jetzt bei vorhin angesprochenen Veranstaltungen im Raum steht und was die leisten, was die machen, wo die es hingeschafft haben. Ich meine, wir sind ja hier wirklich relativ provinziell angesiedelt, und das ist für mich immer schon sehr spannend zu sehen, wer so auf dem aktuellen Transfermarkt sich jetzt gerade so in dieses oder jenes Restaurant begeben hat, wer gerade ein neues Projekt gestartet hat oder sich gar auch selbstständig macht oder wie auch immer. Also ich gucke mir das immer sehr gerne so aus der Entfernung an und schaue und verfolge die Wege da von vielen Kolleginnen und Kollegen immer sehr gerne mit.
Hättest du es gerne noch einmal, dass du, da du ja jetzt mehr oder weniger in Gefangenschaft bist, dich frei entscheiden könntest und ein anderes Restaurant nächstes Jahr bespielen könntest?
Ich hoffe, du nimmst meine Theorien nicht für reines Gold, aber es ist schon, es ist natürlich schon so, und ich glaube, damit würde ich auch meine gesamte Vergangenheit in einem falschen Licht darstellen, wenn ich mich nicht schon mal in dieser oder jener Situation natürlich in dieses oder jenes Restaurant oder diese oder jene Position zurückgewünscht hätte. Auch nicht nur irgendwelche Läden, wo ich noch nicht gearbeitet habe, sondern auch Läden, wo ich schon gearbeitet habe, weil sich da einfach wieder unglaublich Tolles dreht. Was weiß ich, Beispiel das Restaurant Tantris von mir, Eichbauer, die da groß umgebaut haben und diese Neueröffnung und Neukonzeption dieses Restaurants da vorangetrieben haben. Das wäre schon auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende und tolle Erfahrung gewesen, das mitzumachen. Oder auch damals die Situation, natürlich klar, dass wir kurz vor dem dritten Michelin-Stern bei Jan Hartwig dann leider unsere Segel in München gestrichen haben und praktisch ein paar Monate später dann der dritte Stern natürlich dort geleuchtet hat. Das ist so eine Sache, die hängt mir auch heute immer noch so ein bisschen nach. Aber ja, das ist halt einfach so. Und das Allerwichtigste in der Linie ist eigentlich, dass wir fest verwurzelt sind hier in Rinteln. Wir haben zwei Kinder. Ich habe hier eine wahnsinnig tolle Familie. Wir haben uns hier unseren Traumarbeitsplatz selber erschaffen und selber aufbauen dürfen, können jeden Tag hier rein beziehungsweise runtergehen. Wir wohnen ja auch im Unternehmen, und dieses Konstrukt hier formen und führen, wie es uns beliebt. Das ist jetzt natürlich auch wieder sehr, sehr übertrieben dargestellt, aber es ist ein unglaublicher Schatz, dass wir das, also das ist jetzt auch natürlich erst nach ein paar Jahren dieser Gedanke gewachsen. Es ist schon ein unglaublicher Schatz, was wir hier haben, und da sind wir wahnsinnig stolz drauf. Und das ist für mich natürlich als derjenige, der extern dazugekommen ist, eine wahnsinnige Ehre, dass die Familie mir hier dieses Vertrauen entgegengebracht hat, dass wir hier gemeinsam auch halt einfach mal gut bürgerlich gesagt alles auf links gedreht haben und das jetzt nun hier mit unserer eigenen Vision der Gastronomie weiterführen dürfen.
Auch wenn du das vermisst oder so mit dem Tränchen dem hinterher schaust, Hast du ja dann trotzdem dieses Drei-Sterne-Erlebnis dort gehabt bei Jan Hartwig? Weil es ist ja oftmals eben auch der Aufbau, wo man schon auf diesem Niveau arbeitet und dieses Niveau mitgestaltet. Wenn du das aus deiner Warte betrachten müsstest, wie viel Anteil nimmt der Wein rein aus dem Gedanklichen am dritten Stern? Weil so rein aus dem Technischen oder aus dem Katalogisierten fallen ja größtenteils Wein und Service etc., fallen ja aus der Bewertung heraus. Aber es ist natürlich, glaube ich, ein elementarer Bestandteil letztlich des Erfolges. Wie wichtig ist Wein dabei in deinem Sinne?
Leon Di Santi ist einer der außergewöhnlichsten Produzenten weltweit. Und hier ist seine Geschichte. Leon Di Santi ist der Erfinder des Brunello di Montalcino. Ja, ich weiß, das wird in vielen Regionen von vielen Winzern erzählt. Aber hier ist es zu 100% wahr. Warum? Der erste Brunello wurde zwar bereits im 14. Jahrhundert produziert oder unter diesem Namen verkauft, aber niemand weiß, welche Rebsorte es war. Sicher ist, es war ein Rotwein. 1840 gründete Clemente Santi das Weingut Tinuta il Greppo, 2 Kilometer südöstlich von Montalcino in der Toskana. Der Name Il Greppo bezieht sich auf die steilen Böschungen auf dem Gelände. Clemente Santi war eigentlich Schriftsteller und Wissenschaftler. Und natürlich sieht man die Dinge als Wissenschaftler oft tiefgründiger. Und so forschte er daran, warum manche Weine haltbarer sind als andere. Und das mit dem Hintergrund, dass im Barolo beispielsweise seinerzeit haltbarere Weine preisintensiver waren als weniger haltbare Weine. Ganz nebenbei innovierte er sehr viele verschiedene Weinbautechniken, die heute noch von großer Bedeutung sind. So Kleinigkeiten wie Klären, Racking, Mostabzug waren bis dato unbekannt. Er selektierte erstmals aus dem Sangiovese-Material den ersten Brunello-Klon. Ein Wein daraus wurde von Clemente Santi erstmals 1865 produziert. Dieser Wein gewann als erster italienischer Wein bei der Weltausstellung in Paris im Jahre 1867 eine Goldmedaille. Als er in Rente ging, hat er das Weingut an seinen Enkel Ferruccio Biondi Santi übergeben. Ferruccio führt die Klonselektion fort und isolierte 1888 den Sangiovese Grosso-Klon. BBS11 und schuf damit letztlich die Grundlagen für den berühmten Brunello di Montalcino. Und auch er innovierte etliche Weinbautechniken, die auch heute noch von enormer Bedeutung sind. Ferner kältete er den Sangiovese reinsortig, was damals noch extrem selten war. Und das in einer wirklich schweren Zeit. Man bedenke, es war mitten in der Reblausplage. Sein selektierter Klon bildet heute noch den Grundstock für die Weinbereitung bei Biondi Santi. Er war der Erste, der seinen Wein Brunello di Montalcino nannte. Sein erster Wein war 10 Jahre im Fass. Und die Menschen liebten diesen Wein, denn er hatte Säure, er hatte Struktur, er hatte Frische und er hatte Fruchtigkeit. Ferruccio benannte das Weingut nach ihm und seinem Großvater und es hieß von an Biondi Santi. Er starb 1917 und sein Sohn Tancredi war ein Marketinggenie. Er machte Biondi Santi weltweit berühmt. Und auch er innovierte viele neue Dinge, lagerte unter anderem alte Jahrgänge ein und offerierte diese erst sehr viel später. Und er war weitsichtig. So verkaufte er kurz vor dem Zweiten Weltkrieg keine Weine mehr, sondern hielt diese für die Zeit nach dem Krieg zurück. 1932 zertifizierte die italienische Regierung Biondi Santi als einzigen originalen Produzenten für Brunello. Von 1888 bis 1945 waren sie die einzigen Produzenten von Brunello. Und sie verkauften in dieser Zeit ausschließlich nur 200 Hektoliter, also 27.000 Flaschen. Er verkaufte nur 4 Jahrgänge Brunello Riserva in den 57 Jahrgängen 1888, 1891, 1925 und 1945. Und alle hatten 10 Jahre Fassreife. 39 Jahrgänge Riserva wurden seit 1888 gemacht. Und diese Innovation motivierte andere, ihm nachzueifern. In den 1960er Jahren steigerte sich die Zahl von Produzenten enorm und es waren bereits 11. Und das auf 60 Hektar. 1966 wurde Brunello di Montalcino der Status der DOC verliehen. Und die Regierung ging zu Tancredi und bat ihn, die Regulierung für einen Brunello niederzuschreiben. Mit dem Argument, weil ihr die Weine gemacht habt, wie hoch der Ertrag sein darf und wie er gemacht werden sollte. Als er starb, übernahm Franco, Tancredis Sohn, das Weingut. Ebenfalls ein Marketinggenie. In den 1970er Jahren hatten wir bereits 25 Produzenten. In den 80er Jahren 53 und das auf 700 Hektar. Heute sind es um die 200 Weingüter und das vielleicht Ich habe nirgends genaue Zahlen gefunden. Das letzte und ich hoffe aktuellste waren 2100 Hektar. In den 1980er Jahren wurde Brunello zusammen mit Barolo die erste DOCG. Montalcino liegt nordöstlich des gleichnamigen Dorfes in einer bewaldeten, hügeligen Gegend, deren bemerkenswertestes Merkmal der Monte Amiata ist, der höchste Gipfel in der südlichen Toskana. Das Dorf liegt ungefähr 40 Kilometer südlich von Siena und etwa 77 Kilometer vom Meer und 100 Kilometer vom Apennin entfernt, der das Klima sehr stark beeinflusst. Das hügelige, zerklüftete Gebiet liegt auf einer Höhe von 150 bis 500 Metern und die Hänge sind komplett unterschiedlich ausgerichtet. Süd- und Nordhänge werden in dieser Gegend für unterschiedliche Weinstile genutzt. Bei Biondi Santi befinden sich die Weinberge auf insgesamt 5 Lagen, nördlich und östlich um Montalcino. Die Weinberge liegen auf einer Höhe von 400 bis 500 Meter über dem Meeresspiegel. Die Böden sind reich an Galestoschiefer, der für den Charakter der Weine entscheidend ist. Montalcino ist durch ein mediterranes Klima gekennzeichnet. Es ist trocken mit einigen kontinentalen Bedingungen. Doch man spricht immer vom Brunello im Allgemeinen. Es sind die Mikroklimata, die wirklich den Geschmack des jeweiligen Weines bestimmen. Und das ist die Arbeit der heutigen Generation. Evolution statt Revolution. So laut das Credo von Giampiero Bertoli, der heute das Team des Weinguts Biondi Santi leitet. Nach dem Erwerb des Weingutes durch Christopher Descour im Jahre 2017 und Ernennung des neuen Teamleiters und des neuen technischen Direktors Federico Radi wurde der künftige Stil und der Weg von Biondi Santi noch einmal neu geprüft. Man möchte mit dem Auge der Vergangenheit und dem Kopf der Zukunft arbeiten. Natürlich gelten immer noch traditionelle Methoden, akribische Handlese, lange Maischestandzeit und 36 Monate Fassreife in großer slavonischer Eiche. Und nach wie vor wird in besonderen guten Jahren der Brunello Reserva produziert. Aus den Trauben der ältesten bis zu 80 Jahre alten Weinberge werden diese besonderen Weine selektiert, die nicht selten ein Reifepotenzial von bis 100 Jahre haben. Und erst wenn man diese probiert hat, weiß man, was Brunello ist und sein kann. Daher ein großes Dankeschön für diese besonderen Weine, für diese Weinerlebnisse und für die Unterstützung des heutigen Podcasts. Dem Hause Biondi Santi und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Segnitz.
Ja, also wie du es gerade auch schon gesagt hast, also natürlich, wenn wir jetzt ganz klar nach den Richtlinien dieser oder jenen Guides oder des Guide Michelin gehen, fallen wir da komplett raus. Ja, das stimmt, aber ich sehe es schon so, dass das ein essentieller und elementarer Grundstein dessen auch ist, was so dieses vollkommene Erlebnis, die vollkommene Darstellung eines Restaurants auch ausmacht und dass es da ein Hand in Hand oder dass es eine Aktion ist oder ein Auftreten, was Hand in Hand geschehen muss und dass natürlich auch der Wein insbesondere die Gerichte halt nochmal auf ein ganz anderes Level heben kann. Und das ist einfach, also wenn man heute so hört, und ich meine, ich habe auch schon den einen oder anderen Gast oder auch vermeintlichen Tester, wie auch immer, oder Redakteur gehört, die erzählen nie immer nur vom Essen oder wie auch immer, sondern natürlich wird auch da immer von den begleitenden Weinen berichtet oder von den schönsten Erlebnissen. Das kann man lesen, das kann man hören. Wenn man sich mit diesen Menschen unterhält, kann man das genau nachvollziehen. Und daher vertrete ich schon auch auf jeden Fall die Meinung, dass das schon auch einer der essentiellen Grundsteine ist, auf dem so ein Konstrukt 3 Michelin-Sterne aufgebaut ist. Auch wenn wahrscheinlich 95% aller Köche dann natürlich mir sagen werden, nein, das ist nicht der Fall. Das ist auch vollkommen legitim. Aber das auf dieser Ebene, da geht es auch viel um Gefühl, um Emotion, um ein absolut perfektes Konstrukt aus Geschmack, aus Produktqualität, Texturen auf dem Teller, aber natürlich dann auch einfach die perfekte liquide Anschmiegung im Glas. Und das muss einfach alles stimmen und das ist es dann.
Kann man das in Zahlen unterteilen, dass du sagst, die Küche wäre 50, 30, 90% und der Wein ist das und der Service das?
Ich bin jetzt einige Jahre nicht mehr in der Sektion unterwegs, deswegen möchte ich beinahe sagen, dass ich es mir eigentlich kaum anmaße, aber so natürlich von der gefühlvollen Art und Weise. Und inzwischen habe ich Gott sei Dank auch einige Male die Chance gehabt, in diversen Restaurants essen zu gehen und solche Erfahrungen auch mal aus der Sicht des Gastes wieder teilen zu können. würde ich diese Meinung oder diese Sichtweise der Drittelung auch mit unterstreichen. Natürlich, klar, gibt es da Nuancen, die da natürlich wechseln, aber klar, aus der Sichtweise des Gastes spielt das alles eine essentielle Rolle. Und was wäre es, wenn nur der Teller blind dahingestellt würde, niemand würde diesen Abend betreuen, niemand würde für Getränke oder Ähnliches sorgen? Wenn man das alles auf seine einzelnen Rollen oder seine einzelnen Charaktere aufschlüsselt, ja, steht jedes für sich, aber nur gemeinsam funktioniert es, beziehungsweise nur gemeinsam.
Im Gegenteil, also wenn ein Service stört oder richtig massiv stört, dann kann man an dem Essen keine Freude haben oder man kann sich gar nicht
natürlich
einlassen. Oder wenn ein Service gerade im Extremfall beleidigend ist und, oder ein Wein wirklich völlig falsch serviert ist, man ärgert sich darüber, dass man, keine Ahnung, 100, 200 Euro bezahlt hat und jetzt ist die Brühe 30 Grad warm und ich muss das, also der unbewusste Ärger, glaube ich, ist so gravierend, dass man sich aufs Essen gar nicht einlassen kann. Im Gegenzug, wenn ein Teller mal nicht so optimal gelungen ist, kann der Service das wunderbar relativieren durch Worte, durch was auch immer und ist da mehr oder weniger die Feuerwehr, die dafür gerade stehen kann.
Ja, absolut. Das unterstreiche ich zu 100%. Also auch diese Situation, ich sag mal jetzt vom 30-Grad-Wein abgesehen, solche Situationen hat man immer mal wieder erlebt, weil natürlich klar in der Sektion von Küche und Restaurants es passieren überall mal Fehler oder wie auch immer. Das kann man jetzt hinstellen, wie man möchte. Wer da was zu verschulden hatte, da geht es dann nur in der Richtung eigentlich drum, wie bügelt man es aus, beziehungsweise wie lässt man es den Gast am besten überhaupt nicht spüren, beziehungsweise wie kriegt man es hin, dass der Gast weiterhin kontinuierlich schönes Erlebnis hat. Und da ist der Service im allerersten Maße derjenige oder diejenige, die da mit viel Fingerspitzengefühl einiges schon mal abfedern kann.
Apropos Fehler, hast du mal ein richtig krasses Erlebnis, also sowohl schön als auch vielleicht nicht so schön als Sommelier?
Puh. Tja, also schöne Erlebnisse umso mehr oder beziehungsweise sehr viele, das kann man nicht anders sagen.
Also eins, was so richtig geleuchtet hat.
Eins, was wirklich geleuchtet hat, das war 2016. Das war so etwas, was mich maßgeblich beeindruckt hat, einfach mit welcher fangen wir mal ganz von vorne an. Also wir haben uns 2016 auf einen längeren Urlaub nach Australien begeben, wo wir auch natürlich so ein bisschen eigentlich schon, damals war das Thema Rindl noch gar nicht so wirklich bei uns auf dem Fokus. Wir hatten uns eigentlich in Richtung Australien orientiert und hatten da einen längeren Urlaub eingeplant, um so ein bisschen Scouting zu betreiben, weil wir eigentlich als nächstes nach Australien wollten. Hatten schon einen sehr guten Freund aus der Gastronomie, den wir aus dem Tantris kannten, der dort schon fest verwurzelt war. Und ja, der hat uns da so ein paar Wochen einfach mal in das Australian Gastro Life eingeführt, was eine wahnsinnig spannende Erfahrung war. Und wir waren an dem Abend ursprünglich zum Essen im Key, das liegt da direkt am Hafen. Ich glaube, die haben auch 2 oder mittlerweile 3 Sterne oder sowas. Also damals, glaube ich, hatten sie noch 2. Und wir sind aber zum Aperitif in das Restaurant direkt im Opera House gegangen. Und oben drüber praktisch, man geht da so das Atrium, die Treppen rauf und dann hat man oben drüber ein Restaurant und eine Bar. Und die waren wohl auch relativ hoch dekoriert und ich war baff, also allein. Ich glaube, das war eine Weinkarte mit 2.500 Positionen oder sowas. Habe ich überhaupt nicht erwartet, so als erster Kontakt. Also davon mal jetzt abgesehen, die Weinkarte so oder so. Und natürlich ein wie es so im insbesondere anglizistischen Raum der Fall ist, ein ganzes Sommelier-Team da irgendwie auf dem Floor. Und es war ein unglaublich kompetenter, freundlicher und mitreißender junger Mann. Also ich schätze mal, dass der Mitte 20 war oder sowas. Und der holte uns direkt ab. Er wusste ganz genau, die wollen hier gar nicht essen, sondern die wollen einfach nur einen netten Apero haben mit einer schönen Aussicht. Und wir machten auch keinen Hehl daraus. Ja, wir gehen gleich noch ins Ski. Ja, amazing, ist ja großartig. Was wollte er denn trinken? Und wir wollten gerne eine schöne Flasche Champagner. Zufällig war das auch dann praktisch so die Reise, in der ich mich dann mit meiner Frau verlobt habe. Von daher, da durfte auch gerne mal ein bisschen tiefer, sag ich mal, ins Portfolio gegriffen werden, was die Weinkarte anging. Und wir hatten dann eine Flasche Agrapa und dazu servierte er uns dann passendes Fingerfood etc. Und mit der Eloquenz und auch mit der Selbstsicherheit, obwohl er uns später gesagt hat, ich war noch nie in Europa, ich war noch nie in Frankreich, ich war noch nie in der Champagne, aber mit dieser Selbstsicherheit, und das finde ich, das hat die englische Sprache auch nochmal irgendwie ganz anders als die deutsche Sprache irgendwie hinter sich hat, mit welcher Selbstsicherheit manchmal englischsprachige Sommeliers dir oder insbesondere so Weine aus deinen eigenen Heimatlanden oder auch aus Regionen, die sie teils wahrscheinlich, wo sie tausende Kilometer von entfernt sind, vermitteln können, finde ich wahnsinnig beeindruckend. Und das war ein unglaublich tolles Erlebnis. Der Champagner war absolut Wahnsinn. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, welche Qualität es war. Ist ja auch im Endeffekt einfach wurscht. Aber das war einfach ein Moment, wo alles gepasst hat. Also jetzt mal davon abgesehen, dass es eine wunderschöne Location war. Dieser Typ, der hat eigentlich so den Einstieg in einen Abend gegeben. Alles danach war auch super, aber der ist uns allen irgendwie komplett in Erinnerung geblieben.
Und Worst-Erlebnis? Also was hat dich mal richtig geärgert? Also was ist dir passiert, wo du sagst, never again?
Tja, never again. Ich würde mal so behaupten, klar, natürlich die Situation oder die Konfrontation mit Gästen, da gibt es einige Geschichten, die bestimmt nicht sonderlich schön verlaufen sind und da, wo man sich im Nachhinein bestimmt auch irgendwie gewünscht hätte, dass gewisse Positionen anders verlaufen sind. Eine Situation, die mal für mich, sage ich mal, relativ erschreckend war, weil ich einfach so, das war aber noch in relativ jungen Jahren oder beziehungsweise in der Anfangsphase meiner gastronomischen Laufbahn, wo ich noch nicht auf der Sommelier-Seite war, sondern noch als Chefdocher unterwegs war. Da hatte ich eine Situation in meiner Station, wo ich 5, 6 Tische praktisch in dem Restaurant abends zu betreuen hatte. Und hatte da ein Pärchen, die ja eine ganz normale Flasche oder eine Flasche Wein bestellt hatten und einfach einen netten Abend einfach haben wollten. Und alles lief eigentlich relativ unter dem Radar. Es war ein super flüssiger Abend etc. Und aus dem Affekt raus, ich stand einen Tisch weiter, wurde ich hinterrücks von diesem Gast angeschrien. Und zwar auf einer Lautstärke angeschrien, dass von jetzt auf gleich Totenstille im Restaurant geherrscht hat. Und ich konnte mit der Situation überhaupt nicht umgehen, drehte mich natürlich um. Es ging einfach nur darum, dass bei Gott das Glas seiner Frau war alle. Ja, okay, habe ich nicht gesehen, beziehungsweise der Kommi in der Station war vielleicht gerade nicht da oder der betreuende Sommelier war vermutlich auch gerade an einem anderen Tisch und hat vielleicht eine Weinbegleitung moderiert. Ich weiß es nicht mehr. Aber einfach dieses infantile Brüllen und sich somit die Aufmerksamkeit des ganzen Raumes einfach sichern. Ich habe nicht verstanden, was der Gast damit eigentlich bezwecken wollte, weil sowohl für ihn als auch für seine Begleitung, als auch für viele andere Gäste, als auch inklusive mich, war der Abend danach eigentlich eher gegessen. Aber das war echt ein Erlebnis, das brauchte ich nicht nochmal. Was ich dazu sagen muss, was ich eine wahnsinnig starke Aktion danach fand, war, dass die Restaurantleitung das nicht auf sich hat sitzen lassen und direkt auch ins Gespräch mit dem Gast gegangen ist und versucht hat, das zu klären, beziehungsweise leider war da nicht viel zu klären und daher endete dann der Abend für dieses Pärchen, weil sie auch sich ganz klar nicht irgendwie von ihrem Standpunkt wegbewegt haben, dann etwas früher. Aber das war echt da rollt es mir jetzt noch die Nackenhaare rauf, weil sowas kann ich in keinster Weise nachvollziehen, wie man überhaupt meint, sich so aufbrausend dann im Plenum.
Ich glaube, da ist auch egal, wie alt du bist mit so einer Situation, da kann man nicht umgehen. Findest du im Allgemeinen, dass Sommeliers, zumindest in Deutschland, zu jung sind? Also du warst ja auch sehr jung, als du im Tantris warst oder als du beim Jan Hartwig warst. Ich finde es persönlich sehr, sehr schade, bedauerlich, dann, wenn man die Erfahrung hat, wenn man sowohl die menschliche als eben auch die winophile Erfahrung hat, gehen viele aus dem Restaurant raus und es gibt kaum Restaurants, wo erfahrene Sommeliers oder Sommeliers um die 40, 50, 60 Jahre noch tätig sind.
Ja.
Tja. Und in den meisten Restaurants sind die Sommeliers ja um die, wie du gerade geschildert hast, in Australien, Mitte 20. Ja. Man kann ja noch gar nicht diese Erfahrung. Man brennt natürlich anders, man glüht anders, man ist anders neugierig, man hat einen anderen Lebensrhythmus, der dann oftmals zu 190% auf Wein ausgerichtet ist. Aber manchmal, finde ich, sind die dann doch ein bisschen zu unerfahren, zu jung, um eine so große Position. Wie siehst du das? Also auch aus deiner Position, die du damals hattest?
Ja, also auch heute, da nehme ich mich auch nicht von aus, wenn ich viele meiner Positionen oder meiner Aktionen dann in den jeweiligen Unternehmen so ein bisschen reflektiere, Kann ich heute auch sagen, dass ich an vielen Stellen, dass es mir da vielleicht an Reife, an Erfahrung oder wie auch immer, an gewissen Punkten bestimmt gemangelt hat. Aber in erster Linie muss man dann natürlich auch so dazu sagen, man wird für diese oder jene Position eingestellt und in erster Linie derjenige, der dir diese Position verleiht und der dich dafür einstellt, der hat dafür dann natürlich auch die Konsequenz zu tragen, dass wenn er dich mit dieser Position betraut, dass dann natürlich auch in so jungen Jahren, dass man nicht vollends geschliffen ist. Aber das Vertrauen in der Richtung ist da auf dem Punkt essentiell. Und wenn man das Vertrauen nicht ausnutzt, kann daraus auch wirklich ein sehr fruchtbarer Boden für eine langjährige, tolle Partnerschaft oder ein tolles Angestelltenverhältnis zwischen Angestellten und Arbeitgeber entstehen. Aber ja, natürlich, ich glaube, dass natürlich klar die aktuelle Situation oder was heißt die aktuelle Situation, das ist ja, sage ich mal, inzwischen eigentlich ein leider krankhafter Dauerzustand, dass natürlich der Nachwuchs als auch so generell die Struktur des Personellen in der Gastronomie natürlich relativ grobmaschig sind und dass wir da an allen Ecken und Enden zu kämpfen haben und dass solche Positionen natürlich halt auch einfach aus Druck inzwischen viel mit sehr jungen Leuten besetzt werden, die zwar natürlich eine wahnsinnige Kompetenz mit sich bringen, die in jungen Jahren schon unglaublich viel probiert, gelernt, gesehen haben, wo aber, sag ich mal so, die Komponente Mensch oder so, dass die tägliche Routine im Restaurant oder ähnliches zum Beispiel so ein bisschen fehlt. Also was ich häufig so jetzt bisher oder so aus den letzten Jahren sehen konnte, ist halt, dass zum Beispiel so diese Sektion der jungen Sommeliers oder dass viele der jungen Sommeliers eigentlich so diese paar Jahre des klassischen Services inzwischen skippen und eigentlich nach der Ausbildung meistens schon direkt oder häufig dann in die Position eines Kommis-Sommeliers oder ähnlichen gehen und dass da so ein bisschen natürlich dann der Fokus des eigentlichen Restaurantmitarbeiters fehlt. Also dass man einmal so die klassische Klaviatur Kommi, Demi, Chefdorant, auch das ist ja inzwischen leider alles so ein bisschen eingestampft, aber dass man so wirklich einmal die klassische Struktur im Servicewesen oder vielleicht auch sogar selber nochmal so ein bisschen Serviceleitung gehabt hat, um halt einfach auch diese Ecke natürlich so ein bisschen abzudecken und nachzuvollziehen, weil inzwischen natürlich auch hier diese Positionen von Sommelier und Restaurantleiter häufig ineinander greifen müssen in vielen Unternehmen. Viele teilen sich diese Aufgabenfelder oder müssen sie auch gar beide bedienen. Und das macht die Sache nicht immer einfacher, aber es sorgt auch einfach für ein bisschen mehr Selbstsicherheit, wenn man natürlich auch den Service so ein bisschen in der Richtung lenken kann.
Wenn man zu jung ist, fehlt einem noch so ein wenig die Kunst der Gelassenheit.
Das also auch,
einfach ja. Sein zu lassen, Geschmack sein lassen zu können. Oder Ansichten oder eben auch die Betrachtungsweise oder die Erfahrung auch der Gäste. Also man möchte dann oftmals revolutionieren oder missionieren oder auch jemand anders seine gerade neu gewonnene Überzeugung zum Besten geben oder überstülpen. Das finde ich dann immer so ein bisschen bedauerlich. Hat dich jemand geprägt? Also hattest du ein Vorbild oder jemand, der dich in den Wein gebracht hat?
Tja, Vorbilder. Ich glaube, da gab es eine ganze Menge. Ich habe glaube, dass ich das Glück hatte, mit vielen ziemlich coolen Typen und Typinnen arbeiten zu dürfen. Und wenn ich das so alles so ein bisschen nach hinten raus irgendwie sehe, natürlich klar, die erste Station, die dir ja auch allerbestens bekannt ist, nach der Ausbildung der Schlosshotel Lehrbach, das war schon der heilige Gral, also muss man ganz klar sagen. Und das war schon wirklich eine ehrfürchtige Demut, die ich damals hatte, sowohl Herrn Müller als auch natürlich Nils Henkel gegenüber, Monsieur Thomann, der da mit einer unglaublichen Präsenz und Aura auf der Service-Seite geherrscht hat, in Anführungsstrichen. Thomas Sommer damals mit seinem kongenialen Kompagnon Peter Müller, die damals da das Weinprogramm betreut haben. Also das waren schon starke Charaktere, die auch, glaube ich, auf vielen Ebenen bei mir so ihre Spuren hinterlassen haben. Aber das war eigentlich eher erstmal so nach der Ausbildung auch so das Rüstzeug, was man damit auf den Weg bekommen hat. Also insbesondere dann im Kontext zur nächsten Station der MS Europa war das dann hingegen mal wieder ein vollkommenes Kontrastprogramm. Aber ich bin letztens erst über meinen alten Restaurantordner gestoßen, wo ich noch so die ganzen Menu-Briefings von früher abgeheftet habe etc. und habe da bestimmt eine Dreiviertelstunde oder sowas drin geblättert und mich erinnert. Also sehr, sehr spannende Zeiten und auch auf der Küchenseite, wer da, wenn ich mir die Postenaufteilung von damals im Schlosshotel Lehrbach angucke und gucke, wer von den Jungs heutzutage oder den Mädels einen Stern gekocht hat oder auch mehr, da wusste man schon ganz genau, was das für eine Kaderschmiede da hinten gewesen ist. Also unglaublich beeindruckend. Aber ja, also, tja, dann kam die Zeit nach dem Schiff mit Justin im Tantris, wo ich praktisch als linke, / rechte oder auch beide Hand angestellt war, um so ein bisschen da im Hintergrund zu agieren, der mich dann weintechnisch wieder in ein vollkommen anderes Fahrwasser gestoßen hat. Und da ging eigentlich die Lernerei wieder von vorne los. Und es war wieder ein vollkommener Wechsel des Fokuses und des Blickwinkels auf das Thema Wein. Und auch natürlich der Markt dort vor Ort in München war einfach was ganz anderes. Aber das waren jetzt alles natürlich Weinpersönlichkeiten. Natürlich, sage ich mal, auch solche Persönlichkeiten wie Hans Haas oder generell die Eigentümer Fritz Eichbauer, der einfach ein unglaublicher Charakter ist, den ich geliebt habe zu bedienen, weil es einfach ein ganz, ganz toller Mensch war, ein unglaublich gütiger Charakter, aber mit so viel Erfahrung und so einer Weitsicht, also wirklich, wirklich ganz, ganz tolle und beeindruckende Leute. Also das waren schon wirklich tolle Zeiten.
Hast du jemand geprägt? Also bist du wissentlich Vorbild für jemand?
Ich glaube, so zumindest wüsste ich es nicht. Also ich maße mir nicht an zu sagen, dass ich irgendjemanden maßgeblich geprägt habe oder ähnliches. Ich freue mich immer oder erwische mich gerne dabei, wenn ich mal frühere Kolleginnen oder Kollegen dann in ihren jetzigen Positionen, Restaurant oder wo auch immer sie jetzt arbeiten, dabei erwische. Und wenn ich so gewisse Floskeln oder gewisse Äußerungen oder ähnliches sehe, wo ich so ein bisschen für mich weiß, aha, ja, das hast du doch mal vor einigen Jahren irgendwie verlauten lassen oder das könnte vielleicht ein Stück weit von dir kommen, da freue ich mich dann insgeheim, aber ich glaube nicht, dass es da in der Richtung jemanden gibt, den ich so derart geradlinig und langfristig geprägt habe, möchte ich jetzt mal behaupten.
Jetzt warst du ja in einigen sehr exponierten Lokalen und hast bestimmt ohne Frage mit die teuersten oder exklusivsten Weine der Welt probieren dürfen. Gibt es für dich Grenzen nach oben? Also wo du sagst, das ist völlig unrealistisch vom Wert oder sowas würde ich mir niemals leisten, kaufen, wirtschaftliche Möglichkeiten mal einfach außen vor genommen, sondern... Also wo hört bei dir die Grenze, weil wir ja vorhin das nach unten hatten, wo hört die Grenze nach oben auf oder gibt es da keine Grenze?
Doch, es gibt natürlich schon auch eine Grenze. Auch ich weiß ganz genau, wie viel Geld ich potenziell, auch wenn meine Frau da jetzt wahrscheinlich die Augenbraue sonst wohin ziehen würde. Also ich weiß natürlich auch, meine Grenzen in Sachen Wein klar abzumessen und... habe da auch eine innere Grenze, die natürlich schon auch von einer gewissen Emotion, vom Abend, von Atmosphäre, auch vom Anlass natürlich geprägt ist. Also ich sag mal, natürlich, klar habe ich, also ich sag mal, ich habe auch schon vierstellige Summen für Wein ausgegeben, aber also dass es fünfstellig würde, das steht für mich in keinster Weise zur Debatte. Und da muss es auch schon wirklich etwas sein, worauf ich mich lange eingeschossen habe, beziehungsweise wo ich sage, das bringt mir auch was. Also ich würde niemals derartig viel Geld für eine Flasche Wein ausgeben, nur weil sie gerade da ist oder ähnliches. Also insbesondere die besonders kostspieligen Tropfen etc., da sehe ich auch einen gewissen Lernzweck oder beziehungsweise eine gewisse Fortbildung für mich, auch wenn es dann natürlich eine besonders schöne Fortbildung ist, wenn man in diesem oder jenem Restaurant sitzt und sich so eine Flasche bestellen darf. Aber ich sag mal so, also das sind jetzt auch Dinge, die kann ich an einer Hand abzählen, dass das mal passiert ist. Und wenn, dann ist es auch meistens eher so, dass ich das schon lange im Vorfeld eigentlich ausgelotet habe, um dann genau aus diesem Grund auch dahin zu gehen, auch um diese Flasche zu probieren. Inzwischen mit ein bisschen Erfahrung, auch so was das Weinkartenstruktur-Thema und natürlich auch das Thema Kalkulation angeht, weiß ja jeder, sag ich mal, der so ein paar Jahre in der Szenerie unterwegs ist, auch genau, welche verhältnismäßige oder auch teils unverschämte Kalkulationen auf diesem oder jenem Wein auf manchen Weinkarten stehen. Und ich sag mal, also daher ist man da auch natürlich ein bisschen sensibilisiert und vorsichtig.
Also eine Frage, die uns Gäste ja ganz, ganz gerne stellen, ist der Wein, wenn er dann ein paar Nullen hinten an hat, ist er das wert?
Tja, ist er das wert? Das hat ja dann in der Linie auch immer noch mal mit vielen Faktoren zu tun, die sich außerhalb der Flasche halt einfach bewegen. Zum einen die Menge der Flasche, wo es herkommt, die Größe des Weingartens, die Erträge des Jahrganges, was für ein Winzer es ist. Also das sind natürlich viele, viele Punkte, natürlich dann auch mit Reifenwein. Wie viele Flaschen gibt es davon noch auf der Welt etc.? Das ist vergleichbar mit Gemälden, Oldtimern, wie auch immer. Da gilt halt auch ab einem gewissen Level einfach natürlich klar die Frage nach dem noch bestehenden Angebot und der Nachfrage. Und da hat es meist gar nicht so wirklich was damit zu tun, dass der jeweilige Gastronom oder Sommelier oder wie auch immer sich jetzt noch, also jetzt mal dahingestellt, noch großartig an dieser Flasche mit dem Verkauf bereichert, sondern dass einfach auch schon hohe Wareneinsätze da dafür nötig waren, um überhaupt an diese Flasche zu kommen. Also das sind gewisse Punkte, auf die kommt es natürlich dann einfach an.
Aber was zeichnet so ein Wein aus, wenn er denn 5 Nullen hinten anhat? Oder 4 Nullen? Also geschmacklich oder von der Gustatorik oder von der Ausdruckskraft, oder kann man das irgendwie beschreiben, in Worte kleiden, kann man das irgendwie darstellen, kann man das irgendwie einem Gast vermitteln, der vielleicht nicht ganz so erfahren ist mit dieser Art von Weinen?
Natürlich bietet dieser oder jener Wein auf einer gewissen Ebene ein geschmackliches als auch natürlich emotionales Erlebnis, was Weine auf anderem Segment oder mit 2 Nullen weniger dran wahrscheinlich nicht in der Tiefe bringen können. Aber es ist natürlich auch immer die Frage der Einschätzung und auch einfach der Nachvollziehbarkeit für den Gast. Ich sag mal, ich habe häufig natürlich auch einfach Gäste erlebt, die sich die Weine einfach bestellt haben, weil sie verdammt nochmal leider so viel Geld kosten. Und das war denen verhältnismäßig eigentlich relativ egal, wenn dann eine Flasche, was weiß ich, Screaming Eagle für, was weiß ich, 10.000, 12.000 Euro, ja, dann wird die bestellt und dann wird die aber runtergetrunken innerhalb von ungefähr 45 Minuten, als wäre es der nächste Basis-Cabernet. Also das ist schon, es kommt halt immer ganz aufs Verhältnis an. Es hat natürlich auch immer oder leider auch immer so ein bisschen was klar mit dem Thema Profilierung dann manchmal auch zu tun. Also ich muss persönlich so aus dem eigenen Erfahrungsschatz sagen, dass es leider wenige Gäste gab, die sich dann, wenn sie derartige Flaschen bestellt haben, wirklich auch dann tief und nachhaltig mit dem Produkt auseinandergesetzt haben. Sondern da war es eher eigentlich so, dass diese Weine bestellt wurden. Es wurde in großer, in kleiner Runde bestellt oder ähnliches. Und man hat die Flasche sorgsam geöffnet, hat sich natürlich selber als Sommelier ein Bein ausgerissen und gefreut, dass so eine Flasche da an den Tisch geht. Aber so wirklich dann auch der nachhaltige oder der fortlaufende Austausch über die Struktur, über den Geschmack des Weines etc., das hat bei diesen wirklich hochkarätigen Flaschen aus meiner Erfahrung bisher leider relativ selten stattgefunden.
Berührt dich das? Also tut dir das dann weh oder sagst du dann, ich bin Dienstleister und bringe die Flasche als Kellner?
Innerlich tut es mir dann natürlich schon weh, weil ich in dem Moment am liebsten eigentlich mit der halben Welt meine Emotionen teilen würde, was solche Weine angeht. Also da würde ich am liebsten einmal der gesamten Küche plus dem gesamten Service einen kleinen Schluck abgeben wollen. Das wäre eigentlich so die Quintessenz des Ganzen. Aber natürlich klar, wenn der Gast kein Interesse an diesen Geschichten hat, dann trete ich da natürlich zurück und lasse ihn einfach den Abend genießen. Bin dankbar dafür, dass er die Flasche bestellt hat und freue mich oder hoffe, dass er dann einfach trotzdem einen schönen Abend hat. Und ich denke, das wird er auch, weil nicht jeder möchte sich ja auch unbedingt der Weinsülzerei von mir aussetzen.
Gibt es also weiterführende Grenzen nach unten? Also würdest du irgendwas mit Wein gar nicht tun?
Irgendwas mit Wein gar nicht tun.
Mischgetränk oder Wein, keine Ahnung, Mouton als Glühwein servieren oder siehst du dich da selber dann als Dienstleister und versuchst eine optimale Situation dort zu liefern?
Also ich sag mal in Mischung mit gewissen Basiswein etc. habe ich es natürlich auch schon erlebt, dass da, was weiß ich, sich eine Limonade oder ein Saft zubestellt wird und dass daraus ein, in Anführungsstrichen, gottloses Mischgetränk gemacht wird. Aber ja, dann versuche ich es so ein bisschen aus zweiter Reihe und stelle dann das Glas hin und stelle dann von mir aus die kleine Flasche Limonade oder die Karaffe mit dem Saft daneben und sage, bitteschön, dann können Sie sich nach eigenem Ermessen und eigenem Verhältnis praktisch mischen und genießen. Und,
aber du bist auch nicht der Eiswürfelverweigerer, der dann sagt, nein, nicht in meinem Haus.
Bei hochklassigen Weinen habe ich bisher dieses Erlebnis Gott sei Dank noch nicht gehabt. Also so diesen Graus von wegen der Mouton auf Eis oder wie auch immer, das ist mir bisher erspart geblieben. Mit einfachen Weinen und so weiter passiert das häufiger bei uns, auch insbesondere im Sommer. Aber ja, also der Gast hat das Produkt gekauft somit, wie er damit umgeht, ist mir dann in dieser Linie nicht gleich. Aber ich maß es mir dann nicht an, darüber dann auch noch zu urteilen oder den Gast zu belehren. Ich glaube, das ist auch wesentlich unfortschrittlicher für das weitere Verhältnis während des Abends ist. Und von daher sage ich mal, ja, wir stellen es daneben. Wir reichen auch gerne Eiswürfel, wenn das gewünscht ist. Gott sei Dank kommt es nicht so häufig vor, dadurch, dass wir unsere Weine Gott sei Dank einigermaßen gut temperieren. Und von daher sage ich mal, ist das eher so eine separate Thematik. Spannend hingegen finde ich es eher, wenn Gäste den Wein als zu kalt empfinden. Das finde ich immer besonders spannend. Wir lagern unsere Weine jetzt nicht auf Eis direkt, so dass sie kurz vor dem Gefrierpunkt stehen, sondern bei ganz normalen, humanen Temperaturen. Aber auch das ist häufig mit persönlichen Befindlichkeiten verbunden. Natürlich dann einfach ein Thema, was dann auch ziemlich schnell zu einem unangenehmen Mundgefühl führen kann, wenn was weiß ich, der eiskalte Wein natürlich direkt auf die Zahnhälse geht. Und was ich da so hier in der Anfangszeit erlebt habe und was ich dann auch einmal, oder beziehungsweise wonach ich gefragt wurde, was ich dann aber Gott sei Dank nicht erfüllen konnte, war ein Tauchsieder, den man normalerweise früher so für insbesondere die betagteren Gäste hatte, um das Bier auf eine passende Temperatur zu...
Ja, die Bierwärmer, genau.
Ja, genau, ja. Genau. Da wurde ich noch so etwas für den Wein gefragt. Da habe ich gesagt, tut mir leid, das haben wir leider nicht im Angebot, aber das wäre auch etwas gewesen, wo ich glaube ich... dann doch mal Einhalt geboten hätte.
Du hast vorhin davon berichtet, dass du die ein oder andere Flasche im Restaurant schon genossen hast. Findest du, ein Restaurant ist der bessere Ort für Wein? Oder gab es bei euch Ansätze, wo ihr gesagt habt, so möchten wir unseren Laden weinaffin gestalten? Also worauf muss man achten, damit ein Wein sich optimal präsentiert? Das waren jetzt so drei Fragen in einer.
Och, das kriegen wir hin. Also fangen wir doch einfach mal ganz von vorne an. Wir sind 2016, 2017 praktisch hier in Rinteln gestartet und sind hier in einen vollkommen intakten Kosmos geraten. Es war ja nicht so, dass weder Rinteln auf uns gewartet hat oder das Hotel Stadt Kassel auf uns gewartet hat, sondern es war so, es war eine gut geölte Maschine, die gelaufen ist und die natürlich auch ihre Daseinsberechtigung hatten. Aber natürlich, wenn dann die junge Generation oder die nachfolgende Generation von meiner Frau die Ansage kommt, du musst jetzt nach Hause kommen, wir brauchen dich, stellt man sich natürlich dann auch die Frage, okay, was machen wir jetzt? Wie geht es weiter? Und wie strukturieren wir das so, dass wir damit auch, sage ich mal, so im Fokus des Ultimums, dass wir damit unser Leben lang glücklich sind? Und dadurch, dass wir natürlich auch in der Vergangenheit schon häufig hier in Rinteln an Feiertagen etc. ausgeholfen haben etc., waren wir natürlich auch einigermaßen vertraut mit der Gästeschaft, dem Klientel und auch natürlich dem Level. Und das hatte natürlich nicht ansatzweise etwas mit der Art von Gastronomie zu tun, mit der Julia und ich unsere Brötchen verdient haben. War aber auch ja nie gefragt oder ähnliches. Und es stand bis durch den relativ schnellen, komplexen Fall, dass Julias Großvater, der hier als Gründer des Hauses noch eine sehr essentielle Rolle mit Ende 60, Anfang 70 hier besessen hat, leider sehr spontan verstorben ist und damit einfach die Lücke im Familienbetrieb fehlte und diese natürlich direkt gefüllt werden musste. Und tja, dann sind wir hier, wie gesagt, gestartet. Und ja, am Anfang waren wir hier und haben uns erstmal versucht wohlgemerkt, nahtlos erstmal in dieses Gefüge so ein bisschen mit einzugliedern und überhaupt zu schauen, okay, wer sind die Gäste, wo wollen wir denn dahin, wie können wir denn das, was wir so eigentlich auf unserem bisherigen Lebensweg so gelernt und aufgenommen haben, was können wir hier mit einbringen? Aber natürlich haben wir uns auch schon direkt zu Anfang an gesagt, okay, wir kommen jetzt hier hin, das wird wahrscheinlich die Final Destination werden. Wir müssen das so gestalten, dass die glücklichsten Menschen in allererster Linie diejenigen sind, die hier tagtäglich morgens die Bude aufsperren und abends abschließen. Und das sind du und ich. Und von daher war das natürlich auch schon ein sehr wichtiger Aspekt, mit dem wir uns auseinandergesetzt haben. Aber natürlich musste man erstmal, wie es so schön heißt, Marktanalyse betreiben. Und der gemeine Niedersachse oder der Schaumburger oder Rinteln oder wie auch immer man das nennen möchte, der hat jetzt nicht unbedingt auf den nächsten High-End-Sommelier aus München oder die Top-Service-Queen aus dem Tantris von Julias Seiten aus gewartet, sondern potenziell gesehen wurde uns erstmal klar, auch durch die Blume gesagt, also ihr lasst doch alles so, wie es ist, ne? Und ja, das es war auch spannend zu sehen, mit welchem unglaublichen Eifer und welcher unglaublichen Selbstverständlichkeit das auch gesehen wurde, dass das eigentlich hier so eine Art Rinteiner Kulturgut ist und wir da auf gar keinen Fall auch nur ansatzweise das Recht haben, etwas dran zu ändern. Und von daher waren das die ersten Jahre auch insbesondere erstmal hartes Fersengeld und man musste erstmal gucken, wie man hier eigentlich sich so einbringt und findet, insbesondere natürlich auch einfach, weil unser Tagesablauf hatte jetzt nichts mehr damit zu tun, dass man irgendwie Weinbestände checkt, Einkäufe prüft, Tagesinventuren durchführt oder den Service auf irgendwelche neuen Weinbegleitungen einschwört, sondern das war ja auf einmal ein vollkommen anderes Aufgabenspektrum und mit dem musste man sich natürlich dann auch erstmal konfrontieren, die personelle Aspekte, ohne jetzt ausschweifen zu wollen, die natürlich auch ein riesiges Gewicht in der Tagesplanung war, zudem dann natürlich auch mit dem gesamten Hotel etc. Das war eine andere Challenge. Aber wir haben dann ziemlich schnell begriffen, dass wir oder für uns auch entschieden, dass wir natürlich auch irgendwie so ein bisschen unsere Vergangenheit hier in dem Betrieb fest mit integrieren wollen und ein paar Punkte, die wir in den vielen Jahren in der Top-Gastronomie so mitgenommen haben, hier natürlich auch fest mit eingliedern wollen, sodass so ein Stückchen aus unserer Vergangenheit auch immer hier in dem Betrieb mit weiterlebt. Es ist ein Familienbetrieb, es ist alles privat, von daher ist dann natürlich auch die Sache, gut, wie finanziert man den Bums? Und dadurch, dass hier keine Geldgeber oder ähnliches irgendwie mit bei sind, sondern wir alles praktisch erstmal selbst erwirtschaften müssen, bevor wir es ausgeben, wie das ganz normal im Wirtschaftsunternehmen ist, ging es dann erstmal darum, ja klar, man kann jetzt nicht direkt im ersten Jahr ein neues Restaurant, einen neuen Weinkeller oder wie auch immer halt alles irgendwie bauen, sondern man muss sich langsam daran führen. Und so war das ein schleichender Prozess über, ja, jetzt mittlerweile etwas mehr als 6,5, 7 Jahre. Wir haben vor 2 Jahren dann den großen Wurf praktisch zum Ende der Pandemie dann gewagt und dann Küche und Restaurant und Gesamtkonzeption des Hotels einmal umgestellt. Und das war eigentlich so der Schlüsselpunkt oder beziehungsweise dann auch der Punkt, an dem wir dann final für uns dann auch selber dann gesehen haben, okay, mit dem Auftreten, mit der Stilistik und mit diesem Antlitz können wir dann auch jetzt genau das darstellen, was wir uns eigentlich immer erträumt haben. Vorher
ihr habt auch umgebaut. Entschuldige.
Oh ja, bitte.
Ihr habt auch umgebaut, ja. Und gab es da Ansätze, wo du sagst, so sollte der Raum sein, damit man den Wein möglichst optimal präsentieren kann oder der Wein möglichst ideal zur Geltung kommt?
Absolut. Also wir haben, das war ja auch erstmal eine Thematik, woher sollte ich als Sommelier und Julia als Serviceangestellte wissen, wie baut man sowas überhaupt oder wie entwickelt man so etwas? Und wir haben uns erstmal taktisch mit der kleinsten Location, die wir hatten, unserem Clubraum damals dann 2016 auseinandergesetzt und haben da dann ein Architektenbüro beauftragt, Entwürfe zu erstellen und erstmal überhaupt so ein bisschen zu gucken. Wir haben so ein paar Schlagworte und ein paar Meetings gehabt von wegen, da und da wollen wir hin, das und das sind unsere Wurzeln, das ist uns wichtig. Und daraus wurde dann so eine Gesamtkonzeption entwickelt, auf welcher Linie wir dann in den Folgejahren praktisch auch die weitere gastronomische Einrichtung und Planung dann eigentlich weiter draufgesetzt haben. Und das war so der erste Schnittpunkt, woran man sich auch so ein bisschen erstmal versuchen konnte, wie gehe ich mit der Verteilung verschiedener Gewerke um, Angebotseinholungen, was möchte ich eigentlich wirklich, wie lange dauert das, wie arbeitet man im Zeitplan, wie vermittelt man zwischen den Gewerken etc. Also das ist ja immer noch etwas, wo ich auch hier bei jedem neuen Projekt immer noch enorm dran lerne und das war sehr gut und das war echt wichtig, dass es erstmal nur so ein kleineres Objekt, woran man sich so ein bisschen erstmal auch die Hörner abstoßen konnte, weil natürlich klar, wir sind alle nur Menschen und es sind in den Anfangstagen bestimmt auch jede Menge Fehler passiert, viele Entscheidungen, die man heute vielleicht anders tragen würde, aber tja, so ist das halt, wenn man als junge Generation dann in einen neuen Laden kommt, beziehungsweise wenn man sich das Ganze aufschultert und dann auf einmal selber trägt. Und ich bin da sehr dankbar, dass das Team insbesondere so toll mitgezogen hat, dass wir hier von Seiten der Mitarbeiter her wirklich wärmstens aufgenommen wurden, die Julia ja teils schon von Kindesbeinen auf erkannten und das war schon wichtig. Insbesondere natürlich auch klar, was eigentlich ein viel, viel größerer Part war, das sind meine Schwiegereltern, die hier wirklich direkt ab dem ersten Tag gesagt haben, ja, ihr seid jetzt da, okay, alles klar, dann legt mal los. Natürlich haben die uns erstmal am Anfang auch ein bisschen noch mit angeleitet, beziehungsweise haben so gesehen, okay, da und da liegen ihre Stärken, da müssen wir gar nichts mehr machen, beziehungsweise da gucken wir, dass wir da noch ein bisschen den Daumen drauf haben. Aber man muss natürlich auch so sagen, es ist echt ein unglaublicher Schatz gewesen, dass wir überhaupt in so einen gut strukturierten und natürlich auch monetär wirklich sehr gut aufgestellten Betrieb halt einfach einsteigen durften, sodass wir überhaupt erstmal die Möglichkeit hatten, auch uns Gedanken zu machen, wie wir eine neue Konzeption aufstellen, wie wir den Betrieb voranbringen wollen oder ähnliches. Weil ich sag mal, in vielerlei Fällen ist es ja erstmal die Sache, okay, wir haben ein brachliegendes Unternehmen oder eine brachliegende Immobilie. Ja, ihr habt zwar eine starke Ausbildung, aber das Kapital fehlt, dann macht doch mal. Und das ist das, woran viele Existenzen scheitern, beziehungsweise wo es halt einfach natürlich dann die Balance zwischen Vorstellungen und Ansprüchen der neuen Konzeption und dann natürlich aber auch dem, was im Endeffekt pro Monat reinkommt und was man wirklich im Endeffekt zur Verfügung hat, dass es häufig daran scheitert. Und da muss ich bis heute echt sagen, dass meine Schwiegereltern uns da ein wahrlich gemachtes Bett hinterlassen haben. Und ohne diese Unterstützung und natürlich auch das Vertrauen, dass wir dann hier einfach schalten und walten durften, insbesondere ich mit meiner ganzen Weinerei hier aus dem Nichts, da muss man echt einen großen Dank oder muss man sehr dankbar für sein.
Und von der Raumgestaltung, hast du da den Wein im Hinterkopf gehabt, dass du sagst, die Wände müssen grün sein oder es muss möglichst lichtaffin sein oder gab es da irgendwelche Ansätze? Also ich möchte darauf hinaus, was ist so ein perfekter Ort für Wein?
Ja,
und kannst du den bei dir umsetzen?
Genau, also das fing dann auch relativ schnell an oder beziehungsweise auch schon direkt in der ersten Konzeption des Raumes. Genau, also dass wir auch schon angefangen haben. Das begann bei uns auf einer viel basischeren Ebene, nämlich zum Beispiel, dass man erstmal überhaupt für das Tischsetup begonnen hat, auch fest ein Wasser und ein Weinglas einzudecken. Das gab es bei uns früher nicht, sondern da lief eine klassische weiße Tischdecke mit einer Serviette und Hauptgangbesteck lag da rum und das war's. Und es war alles ein bisschen schwerer natürlich auch vom Interior her. Und wir haben natürlich dann erstmal auch versucht, auf dezentem Wege natürlich auch das Thema Wein ein bisschen mehr zu vermitteln, mit vielen sowohl passend illuminierten als auch natürlich passenden Darstellungen, sowohl für Weine, für Flaschen, ein passendes Layout für eine Weinkarte, aber natürlich auch einfach, dass man Deko-Elemente aus Glas, aus Kork oder wie auch immer natürlich hatte, die so ein bisschen dahin getrieben haben. Ich bin jetzt nicht so der große Fan, auch wenn ich es eigentlich teils viel zu inflationär durchführe, von diesen endlosen Leergutausstellungen, die es in manchen Restaurants oder in manchen Läden gibt, insbesondere so im traditionelleren Segment, wo dann irgendwie, was weiß ich, 500 Flaschen oder sowas da irgendwie rumstehen, die da getrunken wurden. Ich freue mich immer, sowas zu sehen, aber natürlich klar, es gibt da auch irgendwie eine Grenze, die mir auch da meine Frau dann irgendwann mal aufgezeigt hat. Natürlich steht bei uns auch eine ganze Menge rum, aber man kann es halt auch ein bisschen netter in Szene setzen. Und insbesondere zum Beispiel beim Umbau des Restaurants dann, als wir ein gesamtes Treppenhaus zum Beispiel abgrenzen mussten, da haben wir zum Beispiel einen Raumtrenner entworfen, ein großes Goldregal, wo die Tischlerei dann wirklich so richtig schöne Nischen reingesetzt hat, wo man dann die einzelnen Flaschen, die wirklich was Besonderes waren oder auch Großflaschen zum Beispiel, schön in Szene setzen kann, sodass es nicht irgendwie nur nach Altglassammlung aussieht, sondern auch einen wirklich dekorativen und so eine kleine Augenweide einfach ist. Das ist wirklich schön. Und da gucken jetzt unsere Gäste heutzutage immer aus dem Restaurant mit drauf. Und es hat auch gleichzeitig natürlich so einen gewissen Sichtschutz für die Hotelgäste, die nach oben in Richtung der Etagen gehen etc. Das ist, finde ich, eine ganz, ganz tolle Lösung damals vom Architekten gewesen, dass man sowas damit einbringt. Also doch, da haben wir auch einen großen Stellenwert beigemessen, dass natürlich auch dieses Thema Wein mit in die gastronomische Entwicklung und natürlich auch ins Konzept reinkommt.
War Musik ein Thema für Wein? Also habt ihr bei der Musikauswahl, bei der Beschallung darauf geachtet, dass das irgendwie weinaffin ist? Oder war das eher sekundär, es ist einfach nur Wohlfühlatmosphäre? Weil dann fühlt man Wein.
Also ich, was das Thema Musik angeht, dadurch, dass wir relativ hohe Decken haben und diese Fachwerkarchitektur bei uns, es sind massive Mauern, alles aus diesem roten Sandstein natürlich gefertigt, die schlucken schon eine ganze Menge an Schall und auch an Akustik. Also deswegen haben wir uns bei der Background oder bei der Background-Musik schon auch natürlich dafür entschieden, dass es auch dass die Musik eine gewisse Struktur haben muss. Es sind eher längere Tracks, die wir bei uns durchlaufen haben, dadurch, dass wir, wie gesagt, hier natürlich auch eine relativ große Fläche zu beschallen haben, möchte ich jetzt nicht, dass es da irgendwie alle 2-3 Minuten irgendwie einen Trackwechsel gibt oder ähnliches. Und sowohl selber habe ich da so ein bisschen was zusammengeschustert, wobei ich sagen muss, die selbstdesignten Playlisten hört das Personal lieber und unsere Gäste oder beziehungsweise wenn die Gäste es hören, die hören gerne lieber so diejenigen, die uns der Architekt damals empfohlen hat.
Aber Wein hat da kein Thema gespielt dabei bei der Auswahl. Oder findest du, Wein und Musik ist kompatibel in irgendeiner Form?
Wein und Musik ist unglaublich kompatibel und ich höre unglaublich gerne auch Musik zum Weintrinken etc. oder habe da viele, viele Verbindungen mit, da auch gerne wieder auf einen meiner früheren Lehrherren, den Justin, irgendwie so ein bisschen natürlich zurückführen, der ja da, sage ich mal, so eine kleine Koryphäe, was das Ganze ist, an ist und auch darstellt. Das hat unglaublich viele Verbindungen. Das möchte ich auch gar nicht irgendwie auf eine Thematik oder auf eine Genre-Richtung irgendwie reduzieren, sondern das kann auf vielerlei Ebenen in der Richtung passen. Also ob es jetzt klassische Musik, ob es Rock, Punk, Metal, wie auch immer ist, das kann auf verschiedensten Ebenen wahrgenommen werden. Es gibt einfach wirklich tolle Künstler und Interpreten und tolle Tracks, zu denen einfach unglaublich gut auch Wein passt. Einer, der da wirklich ein unglaubliches Gefühl für hatte und da ärgere ich mich bis heute drüber, dass ich damals nicht irgendwie die Chance gehabt habe, mir davon mal eine Kopie zu ziehen. Der Peter Müller, der ja sowieso auch schon immer eine sehr gefühlvolle und eine sehr, sehr eigene Art und Weise hatte, so dass das Thema Wein einfach auch zu behandeln, der hatte auch immer einen sehr erlesenen Musikgeschmack, beziehungsweise hatte immer Peter war immer so derjenige, der kam mit Platten und CDs um die Ecke, die irgendwie von denen noch keiner was gehört hatte, aber wenn man dann reingehört hatte, dachte ich immer, okay, meine Güte, das ist ja fantastisch. Und der hat sich persönlich immer so als heimlicher DJ in Lehrbach eigentlich so ein bisschen auch betätigt und hatte dann von Monsieur Thomann auch die Erlaubnis, praktisch dann im Background die passenden CDs da in einem 3-Sterne-Restaurant laufen zu lassen. Also schon eine Challenge. Und das waren, glaube ich, die Playlists, die ich bisher für mich am fantastischsten empfunden habe. Das war eine unglaubliche Background-Atmosphäre. Das waren tolle Künstler. Das war einfach mit so viel Feingefühl für die Stimmung des Abendservice und die Atmosphäre einfach austariert. Also da muss ich ihm bis heute echt meinen höchsten Respekt zollen. Und da denke ich gerne dran zurück an diese tollen Tracks. Muss ich ihn mal irgendwann demnächst drauf ansprechen, ob er die noch hat. Fällt mir gerade so ein.
Gibt es ein Instrument, was Wein reflektiert?
Tja. Also ich glaube, so von der Tiefe und der Vielfältigkeit kommen da eigentlich so zwei Instrumente eigentlich für mich in Frage. So in der Richtung eigentlich auch nur, nicht, dass ich sie selber spielen könnte. Da fehlt es mir leider an Enthusiasmus und in der Jugend, auch wenn der Rest meiner Familie, insbesondere mein Vater, sehr musikalisch ist, irgendwie haben die es nie geschafft, mich da in Richtung des Notenlesens oder Ähnlichem dazu begeistern. Schade drum eigentlich heute, aber leider fehlt mir da natürlich auch die Zeit. Ich glaube, wenn ich irgendwann mal Zeit hätte, würde ich gerne doch nochmal irgendwie vielleicht mich mit sowas auseinandersetzen. Mal gucken, aber kommen wir drum. Also zum Beispiel in der Vergangenheit hatte ich tolle Erlebnisse mit Künstlern, die einfach jetzt ohne, dass es namhafte Künstler waren, aber wirklich tolle Musiker, die zum Beispiel mit der Geige oder auch einem Klavier unglaubliche Performances im Restaurant, ob es jetzt ein besonderer Anlass, ein Diner, einen Geburtstag oder wie auch immer war, hingelegt haben. Und das insbesondere diese zwei Instrumente haben eine fesselnde Atmosphäre, wie ich finde, dass es viele andere Instrumente es nicht können. Insbesondere halt auch einfach aufgrund der Tiefe, wie diese Instrumente einfach bespielt werden können und einfach auch Einfluss nehmen durch denjenigen, der sie spielt. Da finde ich, kann man schon viele, viele Parallelen zum Wein ziehen und ich finde, das matcht sich schon sehr. Da ist es gar nicht mal wichtig, ob weiß, ob rot, ob Schaumwein, wie auch immer. Also das ist schon echt wichtig.
Auf zum Roten?
Auf zum Roten. Attacke. Sangiovese am Mittag vertreibt Kummer und Sorgen. Oder wie geht der Reim?
Reimt sich doch. Genau. Ja. Bist du eigentlich mehr Rotwein- oder Weißweintrinker?
Ich muss persönlich sagen, dass ich schon mehr Weißweintrinker bin. Aber es hat eigentlich damit zu tun, dass ich, das hat auch viel mit der Präferenz meiner Frau zu tun, die wirklich eher weniger mit Rotwein umgehen kann, außer es ist Burgund. Aber das ist ein reiner gustatorischer Faktor, wohlgemerkt. Aber es ist wirklich so, dass bei uns in der kalten Jahreszeit schon mehr Rotwein natürlich, aber dass überwiegend Weißwein getrunken wird, ja. Schon. Mhm. Also meistens so, wenn man so über den Abend darstellt, ja, was weiß ich, wenn man zu viert ist, sind es dann 2 oder 3 Flaschen Weißwein und eventuell eine Flasche oder 2 Flaschen Rotwein, eventuell.
Den ich für uns ausgesucht habe, ist so einer der Weine, die allgegenwärtig sind, aber dann trotzdem immer wieder überraschend. Es ist für mich eins der Häuser, ich weiß nicht, kennst du es oder?
Ist doch.
Patrouille Le Pupille?
Ja, das kenne ich.
Ja. Ist eins, was mich eigentlich so mein gesamtes Sommelier-Leben begleitet hat, hatte ich damals im Lehrbach schon auf der Karte. Mhm. Und was ich bei diesem Haus einfach total mag, und deswegen dachte ich, passt der jetzt ganz gut, weil er auf der einen Seite greifbar ist, verständlich, oder die Weine greifbar und verständlich sind, auf der anderen Seite in verschiedenen Segmenten sehr außergewöhnliche Qualitäten. Ich hatte ganz früher immer oft die rein Morellino, beziehungsweise den Morellino Scantano Riserva.
Ja.
Und den auch im Banket regelrecht durchgeschleudert, weil es ist auf der einen Seite jeder damit glücklich, auf der anderen Seite bietet der Wein was.
Ja.
Und den Poggio Valente, den 2020er, den finde ich total spannend. Also so eben auch so als High-End-Variante von Morellino wird der kaum richtig intensiv gelebt, diese eigentlich Spielart des Sangioveses.
Also ich war auch gerade dabei zu überlegen, wo ich zuletzt das Etikett oder wo ich so und ich meinte genau, also im Bankettbereich von Althoff irgendwie, da ist mir das häufiger mal begegnet. Und genau, da, ja. Da meine ich nämlich, dass das auch mir in Lehrbacher Zeiten mal über den Weg gelaufen ist, beziehungsweise im Bayerischen Hof hatten wir das auch bei uns natürlich mit im Bankettprogramm drin. Und das war immer schon eine sehr sichere Bank.
Und zum Poggio Valente habe ich eigentlich erst später gefunden. Also erstmal stolpert man natürlich über Saffredi, so den mehr oder weniger Kultwein des Weingutes. Ja. Die Geschichte ist eigentlich auch recht interessant. Also das finde ich ja bei Weingütern im Allgemeinen so reizvoll, dass nahezu hinter jedem Wein irgendeine Geschichte ist oder hinter jedem teilweise Weinberg oder dann eben auch, wenn man sich mit nicht-deutschen Weinen beschäftigt und sich mit den Namen beschäftigt, dass da eine Geschichte hintersteckt und eben auch so bei dem Poggio Valente. Finde ich sehr außergewöhnlich. Also es ist ein Weinberg, der ist oberhalb von Saffredi, rein mit Morellino, bestockt. Den gibt es, glaube ich, jetzt seit 28 Jahren und ist für mich ein Wein, der, also wo man sich wunderbar dran abarbeiten kann, der sich aber nicht zu aristokratisch oder zu oldstyleig präsentiert, sondern schon so diesen extrem südlichen Style der Toskana wahnsinnig intensiv lebt und ein Sinnbild für die Maremma ist.
Ja. Also so diese habe ich auch bei anderen Produzenten, was weiß ich, als Beispiel Ampeleia, die zwar in einer anderen Stilistik unterwegs sind, aber so diese klimatische Veränderung, die du dort in der Küstenregion halt insbesondere hast, da kriegen die Weine irgendwie nochmal so eine etwas kühlere Tiefe mit sich. Ich finde, das ist wahnsinnig komplex, hat aber trotzdem einen wunderschönen, runden, kühlen Trinkfluss nach hinten raus. Es ist wahnsinnig animierend, aber mit ordentlich Druck dahinter. Da sind richtig Muskeln hinter, was der Wein angeht. Also ich meine, 15 Volumenprozent davon mal ganz ab. Aber es ist ein wunderbar runder Wein mit einer wirklich ganz, ganz feinen, ganz, ganz samtigen Tanninstruktur halt einfach gesehen. Das ist kaum spürbar für mich. Also ich finde es wunderbar fein. Das ist ein sehr, sehr, sehr schönes, sehr, sehr schönes Tröpfchen. Also gefällt mir gerade wirklich schön. Sehr dicht vom Auftreten her, aber überhaupt nicht verwirrend oder überhaupt nicht fordernd, sondern er schmiegt sich einfach nahtlos an den Gaumen an und es ist unglaublich anregend. Also wirklich ganz, ganz toll und balanciert.
Vor allen Dingen über eine längere Zeit. Also ich habe den vorgestern aufgemacht. Um einfach ihm auch so diese Entwicklungsfähigkeit zu oder die Entwicklungszeit zu geben, dass er langsam aufblühen kann, was ja oftmals richtig schade und fatal im Restaurant ist, dass diese Weine ganz selten die Zeit bekommen zu erblühen oder in irgendeiner Form zu sich zu präsentieren oder aufzugehen. Und ich finde, bei so einem Wein, wenn man die Zeit hat, ihn aufzumachen, dann muss man ihm auch nicht den Sauerstoffschock mit der Karaffe geben. Karaffierst du eigentlich gerne?
Ich karaffiere sehr gerne, ja. Also nicht alles und auch nicht jeden, ja, sondern gezielt, aber ich arbeite sehr gerne mit Karaffen und auch mit Dekantern, ja. Habe ich.
Ist aber manchmal ganz erstaunlich, wie es die Weine gravierend verändert. Und ich weiß nicht, genau, ob man dem da mehr nimmt oder mehr schenkt. Da bin ich immer so hin und her gerissen.
Das ist immer so die Gefühlssache, genau. Also ich frage auch eigentlich immer die Gäste, oder ich frage die Gäste immer, ob ich dies tun soll. Bei manchen Weinen ist es halt auch immer einfach die Frage, ob es da das wirklich versinnbildlicht, was man damit initiieren will. Aber so, also bei uns überwiegend natürlich klar, geht schon eine ganze Menge an deutschen Weißwein, insbesondere Riesling, Chardonnay etc. Und ich sag mal, wenn so jetzt aktuell so wird viel zwischen 18 bis 21 bei uns bestellt und da bin ich immer ein großer Fan davon, das nochmal kurz zu belüften, dass es einfach ein bisschen mehr auf Touren kommt.
Es sind die berufskindlichen Momente, die einen Sommelier oder auch jeden Weinliebhaber enorm prägen. Das erste Mal Wein im Keller riechen, das erste Mal von einem Fass verkosten. Und diese Momente hatte ich beim Weingut Graf von Neipperg. Und jedes Mal, wenn ich Graf von Neipperg höre, habe ich so ein kleines Tränchen im Auge. Denn es war das erste Weingut, was ich 1997 besuchen durfte. Daher ist Graf von Neipperg für mich Geschichte. Und by the way, ist die Geschichte der Graf Neipperg nicht nur in Bezug auf Wein enorm. Karl Eugen, Graf von Neipperg und Philipp Erbgraf zu Neipperg führen heute gemeinsam die Geschicke des Hauses Neipperg und setzen somit dessen lange Geschichte fort. Im Geschlecht der Grafen von Neipperg, das dem fränkischen Uradel entstammt und dessen Geschichte bis zurück ins Hochmittelalter zurückreicht, verbinden sich auf engste Weise politische Verantwortung und Landesverbundenheit. Insbesondere der Wein, dessen Anbau die Grafen Neipperg bereits im 13. Jahrhundert auf ihren Besitzungen betrieben, ist aus ihrer Geschichte nicht wegzudenken. Und apropos Geschichte, selten findet man einen so geschichtsträchtigen Weinkeller wie beim Weingut Graf von Neipperg. Bereits 1702 entstand in Schweigern über den Gräben einer mittelalterlichen Burg ein neues Schloss, in dessen tiefen Gewölbekellern, den einzigen Burggräben, die Familie seit vielen Generationen ihre Weine in Fässern aus heimischer Eiche ausbaut. 300 Jahre. Und Neipbergs laden herzlich gerne jeden Interessierten ein, dieses weingeschichtliche Denkmal einmal zu besichtigen und die Geschichte um die Familie und den besonderen Wein zu lauschen. Und natürlich auch, um diese weiterzutragen und damit die Gäste zu informieren und natürlich auch zu unterhalten. Wir Sommeliers sind ja auch Geschichtenerzähler. So wird den Graf Neipperg auch nachgesagt, im 18. Jahrhundert den nun für die Region so typischen Lemberger nach Württemberg gebracht zu haben. Wenn die Familie Neipperg schon den Blaufränkisch oder wie man hierzulande sagt, Lemberger nach Württemberg gebracht hat, sollten wir heute auch exemplarisch einen Lemberger hervorheben und präsentieren. Und ich dachte dabei an den 2016er Schweigerner Rute Großes Gewächs. Warum die Schweigerner Rute? Sie ist neben dem Neipperger Schlossberg und dem Klingenberger Schlossberg eine der drei Monopollagen des Weingutes. Und Monopollage heißt eine Lage, wenn ein Winzer diese im Alleinbesitz hat. Es hat den ganz großen Vorteil, aber auch die Verantwortung, dass man dafür allein verantwortlich ist, wie die Weintrinker diese Lage empfinden. Also so, wie dieser Wein von diesem Winzer schmeckt. So schmeckt er alleinig aus dieser Lage. Man hat das Monopol für den Geschmack, aber damit eben, wie gesagt, auch die Verantwortung. Der Weinberg ist etwa 1 Kilometer von der Burg entfernt. Und am Südhang des Heucheberges liegt die Schweigerne Rute. Sie entstand aus einer Rodung in steiler Hanglage in den ersten Jahren des 14. Jahrhunderts. Auf Keuperboden wachsen in dieser Lage, die 6,5 Hektar umfasst, Spätburgunder, Rieslinge und Merlot. Und natürlich auch der Lemberger. Die Rebe wird aufgrund ähnlicher Weinaromen auch als Pinot Noir des Ostens bezeichnet. Und deshalb vermutete man relativ lang eine Elternschaft von Pinot. Doch gemäß der im Jahre 2016 erfolgten DNA-Analyse handelt es sich um eine vermutlich natürliche Kreuzung zwischen, man dachte, blaue Zimmetrebe, was mittlerweile widerlegt wurde, und dem Gaze Blanc, der ist auch überall drin. Ein typischer Lemberger hat eine feinsäuerliche, tanninbetonte Geschmackscharakteristik mit rubinroter Farbe und unfassbar vielfältigen Aromen. Oft nach Kirsche, nach Brombeere, nach Kräutern und gelegentlich auch nach Minze duftend. Und natürlich nach viel, viel mehr. Wie in unserem Fall. Den in der Nase hat man typisch. Diese Beerenaromatik, eine leichte Kirsche, was zart florales, erdige Töne, ledrige Noten, ganz viel Würze, ein Hauch von Pfeifentabak, Feuerstein, eine feine Frucht und am Gaumen Kraft, Struktur, Tiefe und wunderbaren Nachhall, der wahrscheinlich aus der Maischegärung von Hand mit anschließender 16-monatiger Lagerung in 9 gebrauchten Barriquefässern herrührt. Ein imposanter Wein. Nicht zuletzt deshalb, hat er den zweiten Platz beim Wienem Rotweinpreis 2019 in der Kategorie Lemberger belegt und sagenhafte 95,5 Punkte beim Falstaff bekommen. Solche besonderen Weine haben ein enormes Lagerungspotenzial und große Weine zeigen erst mit einer entsprechenden Reife ihr Potenzial, ihre Besonderheit, ihre Klasse, ihre Größe. Nur leider ist es enorm selten, reife Weine zu bekommen, weder im Handel noch in der Gastronomie. Daher wurde bei Neipbergs als zusätzliche, nicht unerhebliche Dienstleistung ein eigener Reifekerle eingerichtet. Zeitgemäßer geht es kaum. Nichts ist für einen Winzer schöner, als wenn man sein Spitzengewächs im optimalen Trinkfenster präsentieren kann. Und deshalb legt man hier in Schweigern nun seit einiger Zeit gezielt einen Teil der Weine zurück, um ihnen die Flaschenreife unter idealen Bedingungen zu ermöglichen, damit sie so ihr gesamtes und komplettes Potenzial entfalten können. Diese Weine kommen dann zeitversetzt auf den Markt. Und das passiert natürlich bei den Lagenweinen der Spätburgunder und der Lemberger Traube, aber auch, und das macht das Ganze so besonders, bei den Ortsweinen. Denn auch diese haben das Potenzial, eine ganz eigene Aromcharakteristik durch Reife herauszubilden. Und das wird bei Neipberg gepflegt. Und darum präsentiere ich heute ganz bewusst einen reifen, nein, einen optimal gereiften 2016er Lemberger aus der Schweigener Route vom Weingut Graf von Neipberg. Vielen Dank für diese Idee. Vielen Dank für die tollen Weine und vielen Dank auch für die Unterstützung unseres Podcast-Projekts. Und auch ein ganz großes Dankeschön dem Handelshaus Schlumberger, dem Handelspartner in Deutschland. Und dann eher Rot oder Weißwein?
Eher Weißwein. Bei den Roten, also zum Beispiel, das ist für mich auch wieder eine Stilfrage. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt nach Baden gehen, einen Spätburgunder von Julian Huber dekantiere ich ungerner als etwas, was Friedrich Keller macht. Das hat aber einfach, glaube ich, auch so ein bisschen natürlich mit der Herangehensweise an den Wein zu tun. Der Friedrich arbeitet ein bisschen progressiver, dadurch, dass er auch ja teils mit den Rappen arbeitet, insbesondere hier beim Schlossberg macht er das insbesondere so ein bisschen, aber da möchte ich mich jetzt auch nicht in die Feinheiten vertiefen, bevor ich da ähnlich wie mit der Terroir-Technik an der Nahe jetzt mal wieder mich zu einem falschen Statement irgendwie aussetze. Aber ich habe immer das Gefühl zum Beispiel, dass Weine von Friedrich, die brauchen immer richtig Luft. Das ist am Anfang eher wirklich sehr verschlossen, sehr karg und auch die Fruchtstruktur der Weine bei ihm, das hält sich am Anfang eher wirklich sehr zurück, wohingegen Huber ja immer schon sehr wollüstig, sehr, sehr, sehr einladend und delikat eigentlich auch schon direkt aus der Flasche daherkommt und das eher auch teils, insbesondere wenn es ein bisschen reifer ist, dann schon teils so eine oxidative, eisenhaltige Nummer dann nach hinten rausbekommt, weshalb ich da bei Huber enorm vorsichtig geworden bin. Nur so ein kleiner Eindruck meinerseits.
Glaube ich. Welche Gläser habt ihr im Restaurant?
Also in der Restaurantlinie arbeiten wir jetzt mit Riedel. Wir haben in der Zeit, als wir umgebaut haben, da waren wir auch, glaube ich, jetzt einer der ersten Läden in Deutschland, die das dann in der großen Serie mitbekommen haben. Da ging es um die Einführung dieser Veloce-Serie, die so ein bisschen feinfühliger ist, aber trotzdem maschinengearbeitet, aber wirklich ein, finde ich, absolut fantastisches Glas ist. Insbesondere das Riesling-Glas, was bei uns so das Standardglas praktisch ist. Da ging es auch damals natürlich darum, dass wir eine Gläserserie gesucht haben, die sich natürlich auch veredeln lässt, sowohl mit der Thematik Eichung, als auch, dass wir unsere Gläser mit dem eigenen neuen Logo des Restaurants und Hotels versehen haben. Da war dann die Auswahl auch schon wieder natürlich ein bisschen begrenzt. Und da haben wir uns an diese Serie herangetraut und dadurch, dass ich sowieso aus der Vergangenheit immer schon gute Beziehungen zu dem Haus hatte und wir viele, viele Jahre toll von denen unterstützt wurden, war das eigentlich dann, sobald wir diese Serie einmal durchgetestet hatten, auch klar gesettelt, dass wir da, sage ich mal, wir haben uns auf vier Gläser praktisch geeinigt, die wir hier fürs Restaurant nehmen. Wir haben das Riesling-Glas praktisch als Basis, für die auch so für den normalen Tisch-Setup mit draufstehen. Wir haben das Chardonnay-Glas, Burgund und Bordeaux. Und das ist, sage ich mal, so das, was eigentlich für die klassische Klaviatur wunderbar ausreicht. Sie sind auch nicht zu ausladend. Es gibt natürlich auch Glasserien, die Kelche haben, wo du, was weiß ich, mal eben schnell beinahe eine halbe oder eine ganze Flasche Wein drin versenken kannst. Da, sage ich mal, da ist es häufig auch zu viel des Guten. Natürlich ist das dann eher so der komplette Gegensatz dessen, was man eigentlich bezwecken möchte, aber das ist wirklich eine Serie, die mir sehr, sehr gut gefällt, aus der ich sehr, sehr gerne trinke und die sich auch einfach haptisch und optisch wirklich wunderbar so ins Restaurant einfach mit eingefügt hat. Natürlich, klar, also ich bin da so ein bisschen auch Fetischist, was das angeht. Also ich habe ein unglaubliches Faible für Glaswaren etc., habe da auch viel Freude dran, wirklich tolle Gläser zu sehen etc. Natürlich sind auch Saitos bei uns mit dabei, also wir haben auch einen guten Stock an Saito-Gläsern, weil natürlich zum Beispiel zu etwas reiferen großen Gewächsen zum Beispiel finde ich, dass das Saito-Bordeaux-Glas ist da schon auf jeden Fall auch immer eine sehr, sehr gute Idee, beziehungsweise bringt da manche Weine einfach nochmal ein bisschen mehr aus der Reserve und für mich ist es einfach immer so, dass einfach ein essentielles Werkzeug. Und das sorgt schon immer auch einfach für viel, viel Spaß am Tisch. Unsere Gäste häufig, die fragen dann natürlich auch gerne nach, wieso dieses Glas, wieso jenes Glas und so weiter. Und das macht Spaß einfach, die Leute da so ein bisschen auch mit spielen zu lassen und mal zu zeigen, okay, hier, wenn sie es mal aus dem Glas probieren, ist das gleich direkt auf einer anderen Ebene, als wenn sie es so probieren.
Nimmst du die auch privat, die Gläser, die ihr im Laden habt, oder habt ihr da andere Gläser?
Privat sind wir hier oben bei uns auch sowohl Riedel als auch Saito. Also das haben wir auch so bunt gemischt. Also ich sag mal, ich bin da jetzt nicht festgefahren oder ähnliches. Ich habe auch Spaß dran. Also wir kriegen ja auch mal hier, mal da. Natürlich wurden wir zum Beispiel auch hier von diesen, wie heißt die Marke nochmal vom Joachim Christ? Die Josephinenhütte, genau. Also da haben wir natürlich auch mal Testgläser bekommen und da gibt es ja auch viele Kollegen, die da sehr drauf schwören. Und das finde ich zum Beispiel ist ein sehr, sehr spannendes Verkostungsglas in der Richtung. Da probiere ich auch immer mal gerne was draus, beziehungsweise wenn ich hier oben zum Beispiel die Zeit habe, mich mal irgendwie mit einem Wein auseinanderzusetzen, dann verwende ich da auch mal verschiedene Gläser für. Aber so rundum, sag ich mal, ist Riedel Veloce schon bei uns eigentlich State of the Art und da sind wir auch sehr zufrieden mit.
Was brauchst du sonst zum vinophilen Arbeiten? Also was ist für dich essentiell? Weintools oder Add-ons, womit du am liebsten hantierst?
Ein gutes funktionierendes Kellnermesser ist da natürlich, sage ich mal so, das Maß aller Dinge. Inzwischen gibt es da ja eine inflationäre Art von Interpretation. Also wenn ich da irgendwie manchmal sehe, man bekommt ja auch manchmal gewisse Geschichten geschenkt, also zum Beispiel Kellnermesser ohne diesen Zwischenarm zum Beispiel, da gibt es ja auch, was weiß ich hier, Lagioi oder wie auch immer, die haben ja auch nicht diesen Zwischenarm dabei und dann gibt man so viel Geld für so ein Kellnermesser aus und dann ist das aber, sag ich mal, nur bis zu einem gewissen Punkt eigentlich beim Öffnen der Flasche wirklich hilfreich. Also von daher, klar, das Kellnermesser ist das A und O. Persönlich so, klar, Dropstop und insbesondere natürlich die Vakuumpumpe für den offenen Ausschank oder generell, also die Vakuumpumpe auch so für den Wein im Privatgebrauch. Es ist ja jetzt nicht so, dass man jede Flasche, die man öffnet, auch direkt immer leert. Also das sind schon essentielle Tools. Und die finde ich auch relativ sinnvoll. Also Sachen, die man überhaupt nicht braucht, zum Beispiel sind diese Ausschankhilfen, die nicht, also nicht den Dropstop. Das ist eine super Sache, insbesondere wenn man einen etwas älteren Korken oder ähnliches hat oder da noch Reststände sind. Ich kann ja jetzt nicht mit dem großen Finger da wirklich tief in den Flaschenhals reingehen. Aber das ist ganz gut, um das zu überbrücken. Aber was ich auch immer häufiger so in privaten Küchen sehe, sind diese Ausschankhilfen, also nach oben, so nach oben gehende Trichter, die man dann irgendwie so da drauf stopft und dann kriegt man das irgendwie, wenn man irgendwo zu Gast ist, in die Hand gedrückt, schenkt mal aus und dann macht man sich selber total zum Affen, weil die Dinger undicht sind oder nicht richtig in den Flaschenhals passen und dann richtet man selber mehr Sauerei an, als man eigentlich irgendwie wirklich damit bezwecken möchte und dann kostet sowas am Ende noch sau viel Geld. Also, nee, braucht man nicht.
Gab es bei dir mal eine Wein-Speisen-Kombination, wo du absolut sprachlos warst?
Zwei Sachen fallen mir da ein. Zum einen einfach ein Erlebnis, was ich so in Sachen in Wein-Speisen-Kombinationen probieren durfte, was ich zu dem Zeitpunkt einfach noch nie so wirklich einordnen konnte oder wirklich so auf dieser Ebene wahrgenommen hatte. Das war, ich kann es nicht mehr ganz zusammenbringen, aber das war in Lehrbach, damals dann schon unter Nils Henkels Zeiten, war es eine Eine Kombination, ich glaube, es war eine Giardot-Auster, das war mit Gurke, Dill, also es war eher eine kalte Vorspeise. Und dazu hat der Thomas Sommer damals von der Domaine Rocheneuf L'Insolite, ich meine, es war L'Insolite, das ist so einer der aus dem unteren Mittelfeld stammenden Weine von der Domaine Rocheneuf, die ja inzwischen auch deutlich bekannter geworden sind. Damals waren die absolute Underdogs und das war für mich ein Match, eine Begleitung, das habe ich noch nie so probiert. Wir haben nur einen kleinen Schluck im Meeting praktisch mal dazu probieren können, als Herr Henkel das Gericht vorgestellt hat. Aber das ist mir maßgeblich und ich liebe diesen Wein bis heute, insbesondere wenn es so ums Thema Austern geht. Das ist eine unglaublich passende und so gefühlvoll ausgewählte Kombination gewesen. Also da kann ich bis heute dran denken. Das ist schon Jahre her, aber ich habe das Gericht noch genau vor Augen und das war einfach fantastisch. Auf einer etwas, sag ich mal, epischeren Ebene, wo es dann einfach natürlich auch darum geht, wenn du die Möglichkeit hast, dann kann man es natürlich auch machen. Das war Justin im Tantris, als wir eine Käseinterpretation oder einen BA, also es ging um Comté, den hat Hans Haas da praktisch aber auch bearbeitet und hat auch so ein Mousse daraus gebastelt. Also es war jetzt nicht in seiner Urform. Und dazu einen ganz alten, ich meine, es war 67 Collet de Lasseron in der Weinbegleitung von Nicolas Joly. Das war schon sehr beeindruckend. Also
kann ich mir interessanterweise gar nicht vorstellen, aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass beides miteinander passt. Da ist es manchmal so diese Überraschung, dass wenn man es dann irgendwie matcht, dass das, weil so Chenin Blanc auf der einen Seite kommt hier auf der anderen Seite, sind für mich so zwei total konträre Sachen. Interessant und spannend. Wahrscheinlich ist es die Frage der Zubereitung, warum die dann irgendwie
zu genau, richtig. Also ich glaube, da hat die Textur und natürlich auch die Zubereitung schon eine essentielle Rolle gespielt. Und das war wirklich sehr, sehr prägend. Also da habe ich so wirklich eigentlich für mich auch so das erste Mal so wirklich den Haken gesetzt, okay, du musst reife Weine für die Weinbegleitung eigentlich viel, viel mehr in deinen Fokus nehmen. Also das war eigentlich eher so, das war so dieser Star Wars-Moment, viel zu lernen du noch hast. Also das war wirklich unglaublich. Und da habe ich auch abends, glaube ich, noch zu ihm gesagt, wie kommst du darauf? Bei mir steht alles gerade irgendwie Kopf. Ich glaube, ich muss das irgendwie nochmal vollkommen neu angehen.
Ja. Gibt es für dich einen Wein des Lebens? Also einen, wo du sagst, wenn ich den nochmal trinken dürfte oder überhaupt mal trinken darf?
Och, also es gibt bestimmt so zwei, drei Geschichten, da wäre ich jetzt nicht abgeneigt, wenn ich sie mal probieren dürfte. Aber da kommt es auch, glaube ich, dann für mich viel, viel mehr darauf an, nicht, dass ich es unbedingt für mich irgendwie auf so einer Bucketlist oder sowas habe, um es unbedingt abhaken zu können. Aber ich sag mal so eine sehr schöne Flasche von der Domaine Dauvenet oder Leroy, klar ist das bestimmt schön, wenn man das mal irgendwie in einem netten Umfeld irgendwie verkosten und probieren kann. Wobei ich auch da sagen muss, also so besonders schöne Flaschen oder besonders hochkarätige Flaschen bin ich persönlich immer so ein großer Freund oder freue ich mich eigentlich am meisten, wenn ich das dann auch mit Menschen teilen kann, die es auch wirklich wertschätzen können. Das ist eigentlich so, da habe ich schon so eine Grenze eigentlich auch so für mich intern, wenn ich mit guten Freunden, mit der Familie oder wie auch immer Flaschen öffne, klar, gibt es da auch mal besondere Geschichten etc., aber so wirklich die absoluten Blue Chips oder wie auch immer man es nennt, das teile ich am liebsten mit Menschen, die es natürlich auch in der Richtung passend einordnen können und dann diesen Moment oder diesen Wein auch passend wertschätzen können.
Welche Region ist unterbewertet? Also findest du, es gibt was, wo man mehr einen Fokus drauf setzen sollte?
Es gibt einige Regionen, glaube ich, die natürlich jetzt aber auch durch die Arbeit von Händlern, Sommeliers oder auch Leuten, die sich einfach mit der Thematik auseinandersetzen, schon wieder ein bisschen mehr an Relevanz gewonnen haben. Was ich sehr schön finde oder spannend finde, ist so, dass, also wann war ich im Tantris? Das war 14, 15. Ja, also zwischen 2014 und 2016, sowas um den Dreh, kam es ja, sage ich mal, immer mehr so ein bisschen auch in den Fokus, dass so diese Thematiken Kroatien, Slowenien, Bulgarien, Ungarn etc., dass das so langsam Fahrt aufnahm und so langsam so ein bisschen mehr natürlich auch, zumindest aus meinem Empfinden damals, aus der Münchner Situation, mehr so an den Markt heranschwappte. Inzwischen ist das ja, sage ich mal, schon ein viel, viel viel prägenderes Thema und da finde ich es schon cool, dass es da inzwischen tolle und große Namen gibt, was weiß ich, wie Marian Simcic zum Beispiel, der ja wirklich inzwischen ein absoluter Shootingstar in der Region geworden ist, oder auch natürlich kleinere Grenzbetriebe oder auch Betriebe, die sich natürlich so ein bisschen dann, wie jetzt hier mit Familie Themen, die mit ihrer Zeringa-Domäne dann natürlich dann auch auf der anderen Seite praktisch mit der Grenze da auch für viel Furore gesorgt haben und natürlich auch der Region da einfach viel mit beigesteuert haben, dass es da einfach vom Thema des Bekanntheitsgrades ein bisschen vorangeht. Was ich jetzt zuletzt erlebt habe oder beziehungsweise was ich so zuletzt gesehen habe. Ich war von ein paar Wochen, hatte ich das Glück, mal ein bisschen aus dem Betrieb rauszukommen und konnte für 3 Tage nach Sizilien. Da hatte ich eher so ein bisschen das Gefühl oder beziehungsweise es kam mir so ein bisschen in den Sinn, wenn man sich so diese gesamte Struktur dieser riesigen Insel anguckt, weil ich meine, also es ist ja von der Rebfläche her, ist es ja noch ein Ticken größer als Deutschland. Ich glaube, die haben so 120.000 Hektar oder sowas. Das ist ja ein Riesenapparat. Und wenn man
haben
sich das anguckt.
Viele überhaupt nicht auf dem Schirm.
Haben viele überhaupt nicht auf dem Schirm und ich glaube, es werden nur irgendwie, lass mich lügen, 16-20% der Weine auf Sizilien werden auch wirklich nur auf Sizilien abgefüllt und der ganze Rest geht irgendwie sonst wohin. Also das ist der absolute Wahnsinn, wenn man sich da erstmal wirklich mit der Quantität der Zahlen einfach auseinandersetzt. Und was mir da so auffiel, ist eigentlich eher, dass das wieder so ein bisschen ins Hintertreffen geriet, beziehungsweise dass man so das Gefühl hatte, oh okay, das waren für viele einige fette Jahre und so, wenn man sich so die Struktur der Insel oder auch so die gesamte, ja, die Lebendigkeit der Insel anschaut etc., hat man eher so aktuell leider das Gefühl, dass das so ein bisschen eingeschlafen ist. Und ich hatte auch irgendwie so das Gefühl, bei den Winzern, bei denen wir so zu Besuch waren, da war es wirklich so, dass Mama, Papa, Oma, Opa, Tante, Onkel und der gesamte Hofstand der Familie eigentlich immer auch dort war, um uns auf liebevollste sizilianische Art und Weise willkommen zu heißen und zu begrüßen. Also davon mal ganz ab, alles ganz, ganz toll. Und da muss man, bin ich auch sehr dankbar für. Aber ich hatte auch irgendwie das Gefühl, es schien für mich so ein bisschen durch, da ging es auch richtig um was. Also von wegen, okay, da kommen Gäste aus dem Ausland, die unsere Weine wahrscheinlich irgendwie kaufen oder die sie verkaufen und anbieten. Da müssen wir jetzt was tun, dass da auch was bei rumkommt. Und ich hatte da schon so ein bisschen irgendwie auch das Gefühl, dass da ja ein gewisser wirtschaftlicher Druck auch hinter war. Weil wenn man sich so die Insel anguckt, es ist... Das Thema Müll und Abfall ist ja sowieso so eine Thematik in ganz Italien, aber das war da echt wahnsinnig anzusehen, wie da einfach mit der gesamten Geschichte umgegangen wird, nämlich gar nicht. Es ist halt irgendwie so ein bisschen verkehrte Welt, wenn dir da Winzer was vom Einklang mit der Natur und vom nachhaltig bewirtschafteten Weingarten erzählen und am Ende des Weingartens gegenüber der Straße verbrennt der Nachbar gerade mal eben schnell einen riesigen Haufen Müll. Also von daher, es ist so ein bisschen, ja, diffizil zu sehen, aber hat mich maßgeblich beeindruckt und eigentlich auch wieder so ein bisschen da zu der Thematik gebracht. Klar hat man sich mal irgendwann mit Sizilien auseinandergesetzt und hat große Namen, was weiß ich, Planeta und Konsorten natürlich auch verkauft und ausgeschenkt und probiert. Aber natürlich gibt es da, ich meine, da gibt es ja über 450 Betriebe oder sowas. Das ist ja Wahnsinn. Also ist schon spannend zu sehen, dass es da an vielen Ecken auch ein bisschen anscheinend stagniert zurzeit und dass die auch ein bisschen Druck haben, natürlich jetzt ihre Sachen an den Mann zu bringen.
Gerade im einfacheren Bereich, aber was vielleicht auch den gesamten Magen wenig reinwäscht, was vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist. Ja. Wo hättest du dein eigenes Weingut am liebsten? Also hast du einen Ort, wo du sagst, da würde ich gerne mal Wein produzieren?
Ich glaube, also das würde ich so ein bisschen, weil wenn ich irgendwo hingehe, würde ich natürlich mit meiner Frau irgendwo hingehen und wir spinnen immer gerne mal auch so rum und klar, also zum Beispiel Australien, als wir dort waren, was wir da an Weinbaukultur etc. gesehen haben, insbesondere so alles in Richtung Süden gehend, aber auch so generell was die ländliche Beschaffenheit und auch die Vielfalt einfach angeht. Also ich sag mal Mornington Peninsula, Australien, es hat ja an vielen Ecken eigentlich so ein bisschen Schwarzwaldatmosphäre, wenn man sich das so ein bisschen anguckt. aber auch natürlich, wir waren auch einmal 6 Wochen in den USA und davon 4 Wochen in Kalifornien unterwegs, haben dann natürlich viel die Weinbauregionen und Winzer besucht. Ja, also ich sag mal so nördlich von San Francisco irgendwo ein kleines, nettes Weingut mit 2-3 Hektar zu haben. Vom landwirtschaftlichen her würde mir das Winzertum schon gefallen, aber natürlich, es ist ein vollkommen eigener Fokus und es ist ein vollkommen eigenes, es ist eine ganz eigene Liga. Ich meine, man kann sich jetzt ja nur anschauen, die heutigen Winzergenerationen, das finde ich so spannend zu sehen, die älteren Generationen, die jetzt gerade so, also wenn wir es jetzt mal auf den deutschen Markt zum Beispiel irgendwie darstellen, was weiß ich, Winzer wie Hans-Jörg Rebholz, Klaus-Peter Keller, wie auch immer, die ja alle natürlich auch eine Ausbildung haben, aber eigentlich viel mehr über die Jahre autodidaktisch in ihren eigenen Weingärten gelernt haben, was sie tun müssen, um ihre Weine zum Erfolg zu bringen oder was sie dafür tun müssen, um bessere Qualitäten ernten zu können. Die schicken ihre Kinder heute in Anführungsstrichen rund um den Planeten. Die sind extrem gut ausgebildet, haben wahnsinnig gute Schulen besucht, haben Praktikas bei Winzern gemacht. Die sammeln Praktikas bei Winzer wie andere Weine. Das ist echt der Wahnsinn. Und können halt da in der Richtung, noch bevor sie überhaupt wirklich in den elterlichen Betrieb einsteigen, eine Fülle an Eindrücken handwerklichen Erfahrungen einfach mitbringen, sodass sie wirklich halt auch einfach bereit sind, dann dieses unglaubliche Erbe, was die Eltern da aufgebaut haben, auch wirklich zeitgemäß und auch natürlich in derselben Schlagzahl weiterzuführen. Das finde ich wahnsinnig spannend zu sehen.
Das finde ich ganz erstaunlich. Also zum einen eben, wie du es gerade erwähnt hast, zu hören, was Winzer eigentlich während ihres Schaffens und ihres Seins noch dazulernen.
Ja.
Ich weiß aber auch nicht, ob das, was du gerade auch erwähnt hast, ob das gut oder nicht gut ist. Es wird natürlich eine gewisse Begründung und eine gewisse Daseinsberechtigung dafür geben, wenn die ganzen jungen Generationen quer durch die Welt reisen, dort ein Praktikum machen. Es gibt ihn natürlich sehr open-minded. Findest du nicht, dass dadurch ein gewisser authentischer Weinstil vielleicht auch verloren geht? Also wenn man die australischen Einflüsse damit einmal in die Pfalz bringt oder keine Ahnung, die Sachen, das Gedankengut aus Südamerika an die Nahe oder sonst irgendwo, dass alles zu global und zu einheitsbreiig wird? Das ist nur ein Gedanke, eine These, ist keine Behauptung.
Die These hat auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung. Also natürlich, und ich meine, das erleben wir ja als Sommeliers auch tagtäglich, dass man immer mehr oder sich auch immer gerne dann mal irgendwie darüber echauffiert, dass dieser oder jene Wein von Winzer XY auf einmal so schmeckt wie... Da gibt es ja verschiedenste Beispiele. Was weiß ich, vor 4, 5, 6 Jahren haben sie alle versucht, in Sachen Chardonnay ihren eigenen Kosturie oder wie auch immer zu produzieren. Dann geht es jetzt irgendwie wieder weiter, dass das alles wieder komplett in eine andere Richtung zu mehr, sag ich mal, Authentizität im regionalen Sinne halt irgendwie führen soll. Also es ist alles irgendwie ein stetiges Up and Down und die Gefahr ist natürlich dabei, insbesondere, sage ich mal, es sind ja nicht nur alles, also es ist wie in jedem anderen Business auch, jeder Winzer heißt ja nicht direkt, dass er ein Ausnahmewinzer ist, sondern es gibt auch einfach natürlich genauso, wie es nicht nur High-End-Sommeliers gibt oder tolle Sommeliers oder tolle Restaurantleiter oder wie auch immer, der Markt ist ja breit gefächert, um es mal sehr vorsichtig zu sagen. Und natürlich, klar, woher soll es Hinz und Kunz wissen, wenn er es nie anders gemacht hat oder wenn er vielleicht auch einfach überhaupt keine Idee hat, was er aus seinem eigenen Weingarten oder Rebgut machen soll. Ja, dann guckt man entweder beim Nachbarn oder lässt sich ein bisschen halt außerhalb der Landesgrenzen oder wie auch immer inspirieren. Ich meine, das Plagiieren von Weinstilen schon immer, sage ich mal, zum kleinen Einmaleins im Weinbusiness gehört hat, das, glaube ich, steht vollkommen außer Frage. Und schöne Kopien von irgendwelchen Monumenten, das war schon immer irgendwie so ein kleiner Volkssport bei vielen Geschichten, auch wenn es natürlich immer gerne mit Schlagwörtern versehen wird, wie, was weiß ich, Regionalität, Herkunft und so weiter und so fort. Das sind ja einfach auch tolle Marketinginstrumente, mit denen man viel gerne auch mal irgendwie versucht zu verschleiern. Also auch wieder natürlich sehr vorsichtig ausgedrückt, aber man ist ja auch nicht doof. Man guckt sich das an und sagt, okay, wenn man da mal reinriecht, ja, was soll mir das jetzt genau sagen? Also das ist eine schwierige Sache und auch ein ziemlich gefährlicher Punkt. Bin ich voll bei dir.
Und da ist dann die Frage, ob es dann nicht den Raum der Eigenkreativität nimmt. Also wenn man irgendwas anderes versucht, wie du sagst, zu kopieren oder einfach einen Stil mag und den versucht selber zu perfektionieren und eine gewisse Authentizität bzw. Typizität dann gänzlich verloren geht. Also da finde ich es interessant, dass es Regionen gibt, wie teilweise an der Loire, an der Mosel etc., wo man seinen Stiefel seit Jahrzehnten, Jahrhunderten weiterfährt und damit einen einzigartigen Weinstil hat, der unvergleichlich ist. Und das wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, dass das so der Kernschlüssel für den Erfolg des Burgundes zum Beispiel oder teilweise der Rhone oder eben der Mosel, des vielleicht auch Rheingaus ist, dass man dabei bleibt, was man macht, wenn man es gut macht und wenn man es außergewöhnlich macht.
Ja, ganz genau, richtig. Also das sind einfach gewisse Eckpunkte, an die man sich hält und die natürlich auch mit dem Schaffen und dem Enthusiasmus von gewissen Persönlichkeiten halt einfach verbunden ist. Dass es eine gesamte Region oder ein gesamtes Anbaugebiet macht, das ist ja eher eigentlich selten zu sehen, sondern es sind immer irgendwelche Pioniergeister, die da einfach natürlich dann auch ein gewisses Risiko getragen haben bei derartigen Projekten oder derartigen Veröffentlichungen von Weinen etc., aber denen dann im Nachhinein der Erfolg einfach recht gegeben hat. Und ich meine, da gibt es ja über Landesgrenzen hinaus tolle Beispiele.
In Deutschland gesehen, wo hättest du da dein Weingut? Hast du eine präferierte Region?
Tja, also so generell weinkartentechnisch ist es ja, oder beziehungsweise es wird auch so ein bisschen natürlich mir nachgesagt, klar habe ich ein großes Faible für die Nahe, aber auch natürlich die Pfalz oder Baden. Ja, schon. Also habe ich viele sehr schöne Erinnerungen und Beziehungen zu. Es waren auch mit so meine ersten Weinreisen, die da eigentlich hingegangen sind und so der erste wirkliche, die ersten wirklichen Ausflüge, wo man sich mal wirklich auch klar auf Produzenten konzentriert hat, hingefahren ist und sich so ein bisschen da auch dann mit der gesamten Thematik auseinandergesetzt hat. Und das ist eigentlich so bis heute auch geblieben. Also was
begeistert dich da? Also was findest du an der Nahe so außergewöhnlich oder was findest du dort? Was berührt dich dort?
Es ist zum einen die Vielfältigkeit. Also bis heute ist es immer wieder schön, dass wenn es so um die Beschreibung oder Analyse der Weine geht, ich mir jedes Mal die Haare raufe, wenn es ums Thema zum Beispiel Terroir an der Nahe geht. Das ist ja irgendwie ja wie so ein riesiges Puzzle, was da eigentlich einmal auf den Tisch schmeißt.
Genau.
Und ist auch immer wieder schön, wenn man sich dann mit Winzern unterhält und dann genau das Falsche nennt und dann korrigiert wird, weil man mal wieder irgendwie 5 Kilometer weiter war. Und da ist ja wieder eine komplett andere Verwerfung. Ja. Also das ist so inzwischen echt für mich so ein persönliches Minenfeld geworden, dass ich ganz vorsichtig geworden bin, so gegenüber, was weiß ich, Winzer A oder B zu sagen, ah, das ist ja der und der Boden. Nee, bin ich schon ein, zwei Mal mit auf die Nase gefallen. Also shame on me. Aber das ist das, was das natürlich so unglaublich vielfältig macht. Ich finde es in Sachen Riesling, ist es schon für mich persönlich absolut eines der Benchmark-Anbaugebiete, insbesondere halt aufgrund dessen, dass es einfach auch immer so ein bisschen natürlich auch einfach im Schatten der Nachbarschaft stand. Dass es da wirklich eigentlich erst verhältnismäßig spät so wirklich zu einer konsequenten und dann aber auch wirklich relativ steilen, also zu einem steilen Aufstreben einfach dieser Weine gekommen ist. Und das ist heutzutage wirklich...
Es war ja immer das Hinterland des Rheingaus. Also es
ja, genau, genau.
In irgendeiner Form wahrgenommen. Und ich fand es total überraschend, dass die Nahe erst 71 Weinbaugebiet wurde oder anerkanntes Weinbaugebiet. Also das extrem spät eigentlich in der Besonderheit wahrgenommen wurde.
Ja, genau. Es wurde ja auch immer früher, also wenn man sich so alte Flaschen anguckt, das wurde ja immer als Rheinwein verkauft oder es stand Rheinwein drauf. Ne? Da denkt man schon, okay, alles klar. So viel zum Thema Herkunft etc. Aber ich glaube, das hatte auch damals hatte aber auch, glaube ich, logistische Hintergründe, weil natürlich alles auch über den Rhein auch mit verschifft wurde und dass viel der Fassware auch einfach dann auf händischem Wege natürlich erstmal in Richtung des Flusses geschafft wurde, beziehungsweise dass die Eisenbahnwege ja auch relativ parallel zum Fluss verlaufen sind und dass es dann damals einfach einen händlertechnischen Zirkel hatte. Und daher wurden die Weine dann auch einfach so benannt. Also ich glaube, das ist gar nicht mal so aufgrund dessen entstanden, sondern es war für die Winzer einfach, die ja wirklich auch in Anführungsstrichen im Hinterland produziert haben, einfach eine sehr gute Möglichkeit, die Ware schnell außerhalb ihrer eigenen Zäune zu bekommen.
Okay, ich hätte gedacht, es war immer eine Image-Sache, dass es leichter war, saures Bier zu verkaufen als Nahewein. Dass man deswegen im Prinzip mehr oder weniger sich das Positive auf die Flasche geschrieben hat. Und das ist ja in dem Fall letztlich der Rhein, der dann mit verschiedenen anderen Gebieten adaptiert oder in einem Atemzug genannt wird und man da mehr oder weniger eine Art von Washing betrieben hat.
Keine Ahnung. Ja, nee, also
gerade das mit den
Also da bitte missversteh mich nicht. Nee, also so habe ich es auch gesehen. Oder beziehungsweise das sollte das auch eigentlich mit unterstreichen. Also dass es natürlich eher förderlich war.
Hast du da eine Präferenz bei Nahwein? Also ist es Riesling, obwohl es natürlich nimmt einen großen Anteil ein, aber es ist ja nicht ausschließlich Riesling, es sind glaube ich nur 30%, die dort gepflanzt werden.
Genau.
Sonst gibt es ja noch sehr, sehr viele Burgunder-Sachen, beziehungsweise ich finde auch die Relation von Rot- und Weißwein erstaunlich, weil kaum jemand hat einen roten Nahwein auf dem Schirm.
Ja, genau. Also ich sag mal, es hat sich in der Sektion, in der wir, sag ich mal, natürlich auch gearbeitet haben, klar gibt es da viele kleine Betriebe, die sich natürlich auf diese Rebsorten wie Riesling, Weißburgunder, Chardonnay, Grauburgunder oder ähnliches natürlich konzentriert haben. Klar, das ist natürlich auch an der Nahe Müller-Thurgau und Konsorten. Ich glaube, es gibt auch eine ganze Menge Portugieser, Spätburgunder so oder so.
Dornfelder ist, glaube ich, die
Dornfelder. Da gibt es ja wirklich eine ganze Menge. Und natürlich, klar, so in unserer kleinen Bubble der Sterne-Restaurants und gehobenen Gastronomie ist es da eher seltener, dass da natürlich diese Geschichten dann da auftauchen. Aber natürlich ist es ein sehr vielfältiges Weingut und natürlich auch diese verschiedenen Bodenstrukturen, auch wenn es, glaube ich, nur etwas mehr als, was sind das, 4.000 Hektar sowas um den Dreh?
Oder 4.200 Hektar, genau.
Ja, genau, also sowas in der Richtung, also auch wenn das verhältnismäßig wenig ist eigentlich, verteilt sich das schon echt relativ breit gefächert, ne? Und es sind ja so auf die kleine Menge gibt es ja schon, wenn man sich das so anguckt, schon eine ganze Menge kleine auch Betriebe, viele Familienbetriebe. Das ist da ja auch immer noch so ein bisschen so ein klarer Fokus irgendwie, dass so die Familien untereinander, das ist schon echt spannend so zu sehen, wer so mit wem verbandelt ist und wie man sich untereinander kennt. Und es ist auch natürlich so ein bisschen immer so eine kleine Paradedisziplin, wer so die Top 10 Winzer da des Anbaugebietes so ausmacht und wie die sich so immer untereinander auch gegenseitig challengen. Also es ist schon immer spannend zu sehen. Aber auch einfach die Vielfältigkeit, um es jetzt mal auf den Riesling runterzubrechen, einfach was diese Rebsorte angeht, finde ich unglaublich spannend, weil du hast so eine krasse Stilwendung allein auf eine Rebsorte, wenn wir es jetzt auf den Riesling sehen, den du, wenn du dir, was weiß ich, sagen wir mal, 5 Produzenten dahin stellst, wirklich 5 absolut konträre Stilistiken dahin bekommst, ja. welche auch wirklich, wenn du es Gästen hinstellst, ich hatte mal so ein kleines Riesling-Nahe-Tasting hier bei uns, da habe ich 3 Produzenten, immer 3 Terroir-Weine praktisch im offenen Ausschank 01 angeboten und manche haben das nicht mal als Riesling irgendwie identifiziert. Also das war natürlich klar, das ist jetzt auch nicht auf professioneller Ebene zu sehen, aber dass sich diese Rebsorte oder beziehungsweise dass sich diese Rebsorte so vielfältig darstellt, das finde ich kann die Nahe unglaublich toll abbilden. Und insbesondere, was mir besonders wichtig ist, dass es einfach mit diesem unglaublich totgeredeten Vorargument, dass Riesling und die Säure ja ungenießbar sind und dass man das nicht trinken kann und so weiter, weil das ist ja so, zumindest hier in unseren Gemarkungen unter den Niedersachsen, also Riesling, nein, ich kann ja nicht mit Säure. Es gibt da auch einfach Rieslinge, die das sehr gut können, die das fantastisch verpackt haben und die das Ganze einfach auf eine unterschwellige Art und Weise so gut integriert haben, dass das überhaupt kein Thema ist. Und dafür war die Nahe für mich schon immer ein schönes Stilelement, womit man das einfach ein bisschen näher bringen konnte.
Recht schnell merken viele Weinliebhaber und Sommeliers, dass es eben nicht nur Riesling und Chardonnay auf dieser Weinwelt gibt und andere Rebsorten, ähnliche Klassiker, nicht minder großartige und einzigartige Weine emporbringen können. Einer dieser Klassiker, und interessanterweise haben diese Rebsorte viele erst nach einigen Jahren auf dem Schirm, ist Viognier. Ursprünglich aus Frankreich stammt, besteht eine Eltern-Nachkommen-Beziehung mit der Mondeuse Blanche sowie eine enge Verwandtschaft mit Fraser. Der Viognier erbringt tiefgelbe, alkoholstarke, extraktreiche Weißweine Weißweine mit intensiven Aromen, die nicht selten an Aprikose, Pfirsich, Mango und interessanterweise auch Veilchen erinnern. Mit ein bisschen Reife entwickelt er Töne, die so in Richtung Honig, Mandel, Muskatnuss gehen, was total faszinierend ist. Und selten hat man eine Rebsorte, die den starken Einfluss des Terroirs in ihrer Aromatik und ihrer Struktur widerspiegelt. Nicht wenige lieben den Viognier wegen der einzigartigen Vollmundigkeit, dem öligen Charakter dieser extrem dichten Viskosität und schätzen aufgrund der recht niedrigen Säure das sehr geschmeidige Gaumengefühl. Für alle, die Viognier vielleicht noch nicht so oft im Glas hatten, man kann ihn sich idealerweise wie eine Mischung aus Gewürztraminer Chenin Blanc und Roussan vorstellen. Er hat die Duftigkeit eines Gewürztraminers, die Struktur, die Textur, die Tiefe eines Chenin Blancs und die Eleganz und die Tiefe eines Roussan. Die Rebsorte wurde das erste Mal 1781 an der Rhone erwähnt. Und nach der Reblauskatastrophe gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden viele damit bepflanzte Rebflächen nicht mehr rekultiviert. Die Rebsorte drohte fast auszusterben. Man muss sich mal vorstellen, dass in den 70er Jahren nur noch 100 Hektar in Frankreich mit Viognier bepflanzt waren. Doch gerade in den letzten Jahrzehnten ist diese Rebsorte wieder enorm in Mode gekommen und mittlerweile haben wir wieder um die 8900 Hektar in Frankreich und 4000 Hektar in der restlichen Welt. 25% davon finden sich in Australien. Und einer der engagiertesten Produzenten hierfür ist Yalumba. Der Name Yalumba bedeutet alles Land um uns herum in der Sprache der Aborigines. Gegründet wurde das Weingut 1849 von Samuel Smith. Es ist das älteste familiengeführte Weingut in Australien. Und natürlich ist dieses Weingut Mitglied der Australia's First Family of Wine. Derzeit wird dieses Weingut in fünfter Generation von Robert Hill Smith geführt und befindet sich im Barossa Valley in Südaustralien. Es besitzt seine Weinberge im Barossa Valley und im Eden Valley. Und genau aus dem Eden Valley kommt der von mir angedachte 2018er Viognier aus dem Hause Yalumba. Yalumba setzt seinen Fokus aufs terroir-spezifische Weine, ist bekannt eigentlich für Shiraz und Cabernet Sauvignon und war der Pionier der Viognier-Traube in Australien. Denn der Viognier bevorzugt warmes bis heißes Klima. Und, das ist kein Geheimnis, das gibt es in Australien. Die Idee damals war genial, denn ursprünglich plante man, den Viognier als Beimischrebsorte, ähnlich wie Anaron, für den Shiraz zu nutzen. Merkte aber schnell, dass der Viognier im Eden Valley eine ganz eigene, eine unvergleichliche Charakteristik herausbildet und somit viel besser singulär ausgebaut werden sollte. Natürlich gibt es auch beim Viognier viele verschiedene Klonselektionen. Yalumba setzt auf den Viognier Blanc, weil er zwar nicht so stark im Ertrag, aber die qualitativ hochwertigsten, außergewöhnlichsten Exemplare hervorbringt. Und obgleich diese Rebsorte später als Wein so unfassbar einfach zu genießen sind, ist sie eine riesen Herausforderung für den Winzer, sowohl im Weinberg als auch im Keller. Doch Yalumba hat einen absolut perfekten Umgang mit dieser Rebsorte gefunden. Das heißt, der Ausbau erfolgt meistens in Edelstahltanks, nur partiell im Holz, um den Wein zu bereichern. Ein kurzer Schalenkontakt, lediglich zur Aromengewinnung, ein relativ langer Hefekontakt für die Textur, ganz Traubenpressung für die Finesse und keine oder vielleicht nur eine leicht wilde BSA, um die Frische zu bewahren. Yalumba verfügt über 250 Hektar Rebfläche und produziert über 1 Million Flaschen. Das ist nicht klein. Aber gerade diese Größe gibt diesem Weingut die Chance, unfassbar innovativ zu sein. So haben sie eine eigene Küferei zur Herstellung eigener Weinfässer und entwickelten darin ganz spezielle Holzfässer aus französischer und amerikanischer Eiche. Sie sind bekannt für nachhaltigen Weinbau, den sie für sich als zentrale Philosophie initiiert haben. Sie fördern die biologische Vielfalt im Weinberg und gerade dafür und für den ökologischen Ausbau ist Viognier geradezu ideal, da diese Rebsorte recht robust und widerstandsfähig ist. Auf Yalumba setzt man auf den Einsatz von natürlichen Hefen bei der Gärung, verwendet Gründüngung zur Verbesserung der Bodenqualität und beschäftigt sich intensiv mit der Biodiversität im Weinberg. Robert Hill Smith unterstützt intensiv die Forschung und Innovation im australischen Weinbau, betreibt eigene Labore zur Qualitätskontrolle, hat eine eigene Weinakademie zur Weiterbildung ins Leben gerufen, verwendet moderne Technologien zur Überwachung der Weinberge und versucht in allen Bereichen so effizient und ökologisch als möglich zu sein. Lässt seine Weine teilweise in unterirdischen Kellern reifen und nutzt natürlich Solaranlagen zur Energieversorgung. Denn Sonne gibt es in Australien nicht wenig. Und Sonne lockt Touristen. Doch Yalumba fördert ganz aktiv den Ökotourismus im Barossa Valley, hat ein eigenes kleines Museum mit einer umfangreichen Sammlung historischer Weinbaugeräte. Und diese zu besichtigen mit einem Gläschen 2018er Viognier aus dem Hause Yalumba ist eine perfekte Symbiose. Und gerade wenn man ihn aktiv und gerne trinken kann, ein Viognier erreicht nicht selten 15,5 Volumenprozent, dieser hat 13,5 Volumenprozent. Ist damit ein absolutes Gleichgewicht. Aber das nur in der Analytik, nicht im Aroma. Frisch, spritzig. Duftet er faszinierend nach Ingwer, Gewürzen, nach Aprikose, ein wenig nach Litschi, besticht durch diese honiggelbe Farbe mit grünen Reflexen und streichelt den Gaumen mit seiner cremigen Textur und zeigt mit seiner Art, dass Australien auch Weißwein kann. Und dass Australien zwar typisch, aber trotzdem unfassbar ungewöhnlich sein kann. Vielen Dank, Robert Hill Smith, für diesen außergewöhnlichen Wein. Und natürlich für die Unterstützung der heutigen Podcast-Folge. Und noch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Segnitz.
Gerade mit dieser Säurethematik finde ich total spannend, wie sich ein Mythos manchmal über so eine unfassbar lange Zeit hält. Also ich finde es insofern begründet, weil es natürlich Zeiten gab, wo manche Rebsorten eine ganz extreme Säure herausgebildet haben, weil es einfach unreife Jahrgänge gab, beziehungsweise der Stil der Weinproduktion ein ganz anderer war, der Ansatz dann teilweise auch ein ganz anderer war, dass man die Weine anders ausgestattet beziehungsweise ganz anders gelesen hat oder teilweise eben auch nicht so viel wusste über Sachen wie physiologische Reife etc. Und die Rieslinge dann teilweise schon sehr säureprägnant waren. Und davon wird nicht abgegangen. Also also dieser Mythos des übersäuerten Riesling hält sich seit 50 Jahren oder seit 100 Jahren.
Absolut stabil, ja. Ja, genau.
Und ich finde, da ist Dinard, wie du es eben auch erwähnt hast, ein ganz tolles Gebiet, um das eben mit dieser wahnsinnigen Bodenvielfalt darzustellen. Ich war damals total überrascht, als ich gelesen habe, dass es 180 verschiedene Bodensorten an der Nahe gibt. Mhm. Also diese wahnsinnige Vielfalt, manch einer sagt, dass sich Gesamtdeutschland in der Nahe widerspiegelt. Mhm. Also dass jeden Boden, den es in Deutschland gibt, dass man den an der Nahe findet. Und das finde ich wahnsinnig reizvoll. Aber gibt es so den typischen Nahegeschmack? Also manch einer sagt ja, die Struktur und die Mineralität vom Rheingau und die Fruchtigkeit von der Mosel, dass man da die Nahe irgendwo ansiedeln kann. Gibt es irgendwie so eine Kopfnote oder ein Ansatz, ein Element, wo man Nahe greifen kann? Also losgelöst jetzt auch von einer Produzentencharakteristik.
Ja, also ich verbinde es auch immer mit, auch wenn dieser Begriff natürlich immer so ein bisschen schwierig einzuordnen ist, aber schon immer natürlich auch mit einer sehr, sehr klaren, schon bei einer griffigen Mineralik. Also die Weine sprechen für mich persönlich eigentlich immer weniger durch eine sehr primäre Frucht, durch eine gewisse, feinere Finesse, sondern schon immer eher durch dieses etwas kargere, steinigere, auch leicht saline nach hinten raus, insbesondere in jungen Jahrgängen, wobei ich da dann aber auch natürlich mich direkt wieder eigentlich selber ins Hintertreffen bringe, weil wenn ich dann zum Beispiel so einen etwas aristokratischeren Stil, wie zum Beispiel von Emrich Schönleber dann habe, wo die Frucht einfach die tragende Kraft ist und einfach auch das, was die Eleganz einfach dem Wein mit auf den Weg bringt, dann stelle ich mich persönlich dann mit meinem Statement schon wieder gleich ins Aus. Also deswegen, sage ich mal, ist es, glaube ich, beharre ich da auch weiter auf zumindest der Einschätzung für mich, dass das einfach wirklich sehr von den Produzenten abhängt und dass das, glaube ich, da in der Richtung schwieriger ist, eine klare Stilfindung da für sich so zu charakterisieren, als es jetzt, sage ich mal, im benachbarten Anbaugebiet Rheinhessen ist, wo du erstmal über ein paar Quadratkilometer nur Kalkstein hast.
Sagt man eigentlich Mineralik oder Mineralität?
Das ist eine gute Frage.
Ich weiß es wirklich nicht. Also das ist eine, also der Duden kennt beides nicht. Und daher bin ich da der ewig Suchende und der eine sagt so, der andere sagt so. Ich habe keine Ahnung.
Als Sohn eines Lehrers müsste ich da eigentlich schon direkt mit hinterhängen. Aber
entschuldige.
Alles gut. Aber es ist wirklich die Frage. Ne? Also Mineralität habe ich früher immer viel in der Presse gelesen oder beziehungsweise so viel im Print etc. Und Mineralik ist eher so das, was du viel so im Gesprochenen irgendwie mitbekommst. Aber,
okay, schöne Erklärung.
Ja, das ist eine schwierige Sache.
Das kann mir auch keiner beantworten.
Ja, also generell Wortschöpfung und Wortfindung in Sachen Weinbeschreibung ist ja sowieso was, da könntest du einen eigenen Masterkurs für überlegen, da gibt's ja...
Sollte man da kreativ bei sein oder ist es besser, wenn man bodenständig bleibt, damit der Gast es versteht? Also das eine ist ja Unterhaltung, wo man sagt, oho, juhu, super, und das andere ist ja dann letztlich Informationsvermittlung.
Genau, also da würde ich auch eigentlich so die Grenze ziehen. Also wenn ich Wissen vermitteln will und es kommt natürlich darauf an, wem ich Wissen vermitteln möchte oder wem ich etwas über diesen Wein vermitteln möchte. Und wenn ich da, Weinnoobs vor mir sitzen habe, die jetzt gerade das erste Mal den Wein probieren oder sich damit auseinandersetzen, dann muss ich es natürlich oder sollte ich es möglichst so formulieren, dass es auch für alle, für jede Auffassungsgabe irgendwie einigermaßen verständlich ist und natürlich auch dem entsprechenden Lernzweck dahinter auch entspricht. Ich bin riesiger Freund von Sprache und liebe es, toll geschriebene Artikel oder sowas mir durchzulesen zum Thema Wein. Da gibt es ja wirklich viele tolle Kollegen, die da ein unglaublich tolles Auffassungsvermögen für die Verwendung und auch das Spiel von Worten und Sprache insbesondere haben. Und deswegen, also das hat schon auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung und gehört auch mit dazu. Und ich finde, es ehrt und schmückt auch einfach ein Wein oder ein Weingut aus, wenn das wirklich toll umschrieben ist etc. Also das macht schon Spaß, aber ich sag mal so für den Alltagsgebrauch, sollte es schon irgendwie auch immer noch auf einer relativ basischen Auffassungsgabe irgendwie formulierbar sein, sodass auch jeder damit irgendwie umgehen kann.
Welche Kollegen liest du gerne oder welche Journalisten oder welche, also wo holst du dir denn Inspiration, wie du es gerade erwähnt hast?
Zum Thema Vorbild oder beziehungsweise so Leute, die ich sehr beeindruckend finde oder wo ich einen hohen Respekt vor habe, sind zum Beispiel natürlich Jungs und Mädels, die in der Weinszene im journalistischen Wesen fest einfach verankert sind. Also was weiß ich, Beispiele sind hier der Christoph Niklas und der Sascha Speicher. Also ich glaube, wenn ich mit jemandem am Tisch sitzen würde, wie den beiden und Weine verkosten würde, ich persönlich würde da wahrscheinlich die ganze Zeit den Mund halten, weil die ja jeden Tag, jede Woche hunderte Weine verkosten, die ganze Zeit eigentlich nur voll auf Druck sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und ich glaube, dass da der Wissensstand, natürlich geben sie sich immer nach außen hin sehr bescheiden und sehr zurückhaltend und sehr respektvoll und Sommeliers gegenüber, aber ich glaube, dass solche Charaktere auch vielen Kollegen mal ganz schnell eben den Hut vom Kopf ziehen könnten, was das angeht, weil die einfach sowas von fit in der Thematik sind und sich tagtäglich wirklich auf akribischste Weise rein bewertend beziehungsweise rein journalistisch mit dieser Thematik auseinandersetzen. Deswegen, also das finde ich immer sehr beeindruckend zu sehen oder denen höre ich unglaublich gerne zu, wenn sie erzählen und berichten und lese das auch sehr gerne, wenn sie Artikel über ihre Verkostungen oder ihre Reisen schreiben. So vom hedonistischen Sinne her, Sebastian Borthäuser schreibt schon wirklich verdammt geil. Der macht wirklich ganz, ganz tolle Texte und die lese ich unglaublich gerne. Hier, Peter Müller hat doch auch, glaube ich, jetzt immer eine kleine Rubrik da im Meininger Sommelier. Das ist auch immer sehr, sehr amüsant und schön zu lesen. Also da gibt es wirklich viele, viele coole, coole Leute mit einem tollen Background. Und ich glaube, dass da auch so diese Mischung des Ganzen wirklich die Würze ausmacht. Dass wenn nicht nur vielleicht ein nur journalistischer Background, sondern auch vielleicht so ein bisschen Gastronomie oder ein bisschen so freischaffend oder wie auch immer damit Einfluss finden, dass das schon dafür sorgt, dass das Ganze wirklich eine tolle Mischung ergibt, aus denen man wirklich wunderschöne Texte dann generieren kann.
Wie bildest du dich fort? Also gibt es da einen Weg, wo du sagst, da informiere ich mich regelmäßig oder wenn ich Tiefenwissen brauche, orientiere ich mich dort?
Also ich habe angefangen mal, dass ich zu Beginn, als wir hier begonnen haben, dass ich mir immer noch 3-4 Zeitschriften abonniert hatte, bis ich damit ein eigenes Haus hätte bauen können. Also leider war es dann so, dass die sich gestapelt haben ohne Ende und wenn man dann sich irgendwie unter Druck schon beinahe damit dann irgendwie befassen muss, dass man sagt, okay, oh Gott, da kommt ja schon wieder das nächste Magazin XY, da muss ich das eine erstmal auslesen, das habe ich dann irgendwann nach 4 Jahren habe ich da aufgegeben und jetzt inzwischen ist es eigentlich so, dass also Thema sensorische Fortbildung, wenn ich irgendwas probieren will oder sowas, ich bin jetzt kein großer Fan davon, dass man hier jede Woche mit irgendwelchen Probepaketen zugeschüttet wird oder wie auch immer, das lehne ich auch eigentlich relativ ab. Wenn ich etwas haben will, dann frage ich nach oder dann kaufe ich es mir einfach oder bestelle es und dann kann ich mich einfach in einem mir freien Zeitslot damit auseinandersetzen und das Ganze dann einfach auf mich wirken lassen. Es ist eher selten so, dass ich Weine an einem Tag durchverkoste. Also generell so alles das, was bei uns sowohl auf die Karte kommt, als auch in den offenen Ausschank, das muss eigentlich so, was weiß ich, eine halbe bis eine Woche im Kühlschrank überleben. Und da wird jeden Tag mal wieder ein kleiner Schluck von verkostet oder probiert. Mal auch einfach nochmal zum Abendessen ein Glas oder wie auch immer, je nachdem, wie die Zeit das einfach halt einfach hergibt. Aber das wird schon immer auf die Langstrecke gestellt, um halt auch wirklich vollkommen sicher zu sein, dass man sowas mal auch mit 2-3 Tagen Luft und etc. halt einfach sich vor Augen geführt hat. Also das ist so das eine. Mhm. Ansonsten habe ich relativ früh in einen sehr großen Schatz an Büchern investiert. Da habe ich einfach mir 2-3 Geburtstage hintereinander schon immer damals so, dass das kleine 1x1 eigentlich der großen Literatur, was weiß ich, der große Johnson, der Weinatlas und wie sie alle heißen, habe auch dann von späteren Arbeitgebern, Justin hat mir mal ein ganz fantastisches Buch, ein amerikanisches Buch über Champagner geschenkt, für mich bis heute wirklich ein tolles Nachschlagewerk, ist zwar alles auf Englisch, aber das ist ja eigentlich relativ wurscht, wo man wirklich toll nochmal so in die einzelnen Anbauregionen etc. reingehen kann und wo es wirklich um absoluten Deep Talk geht. Also das ist ja sowieso leider echt so, dass irgendwie inzwischen die amerikanische und britische Literatur da inzwischen einen deutlichen Vorsprung gegenüber der deutschen Literatur leider hat. Es gibt leider viele, viele Geschichten, die gar nicht irgendwie auf Deutsch oder ins Deutsche übersetzt werden, was dann für viele leider eine Grenze ist, dass sie es sich dann kaufen. Ich meine, so auch so vom Hörentechnischen her, ich bin also leider nicht so der große Typ, der gerne liest oder beziehungsweise einfach, ich bringe dafür irgendwie aktuell nicht die Geduld und die Zeit auf. Also ich höre unglaublich gerne, zum Beispiel halt auch natürlich, klar, Podcasts etc., das ist für mich immer eine tolle Nummer, dadurch, dass ich hier auch jeden Tag viel on the road bin und, was weiß ich, die Kids durch die Gegend fahren oder für den Betrieb irgendwelche Fahrten erledigen, ob es jetzt zum Steuerberater in den Großmarkt oder wie auch immer ist. Und da hat man die Chance, einfach nochmal immer mal wieder hier und da reinzuhören. Und der heutige Luxus ist ja echt, dass diese Dinger genau da stoppen, wo du aufgehört hast und du machst genau da weiter, wo du geendet hast. Das finde ich jetzt unglaublich bereichernd und finde es schön, auch einfach Leute zu hören, mit denen man mal zu tun gehabt hat etc. oder sich einfach auch insbesondere, wenn so um Austausch mit Winzern etc. geht, wenn die da irgendwelche Stories oder irgendwelche Einschätzungen zu ihren Weinen nochmal ausgeben, das kann ich für mich so im Hören ganz gut abspeichern und freue mich darüber. Und das ist so eigentlich das, womit ich mich versuche, immer so ein bisschen up-to-date zu halten. Inzwischen habe ich es 3-mal geschafft im Jahr oder 3-4-mal, dass ich die Chance habe, mich hier wieder aus dem Betrieb rauszulösen. Das sind 2 feste Termine, nämlich immer die große Gewächsverkostung und die Mainzer Weinbörse auf jeden Fall, wo ich mich, sage ich mal so, für den deutschen Fokus immer wieder ganz gut eigentlich auf den Stand der Dinge bringen kann. Auch einfach viele Winzer und Partner, mit denen wir seit Jahren zusammenarbeiten, halt einfach endlich mal wiedersehen kann. Das ist ja auch immer ein großes soziales Thema bei dieser gesamten Geschichte, ne, muss man so dazu sagen, weil so diese Nummer früher im Angestelltenverhältnis einfach jedes Wochenende oder was heißt Wochenende, meistens war es ja irgendwie Sonntag, Montag oder wie auch immer, irgendwie sich ins Auto zu setzen oder in den Zug, um dann zu Partnern oder Verkostungen zu fahren, das ist halt hier einfach leider nicht mehr drin und von daher muss man da schon echt gucken, dass man da irgendwie einigermaßen fit bleibt.
Aber schon eine Mischung aus digital oder analog, oder bist du eher digital oder eher analog?
Ich bin schon eigentlich eher digital, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sowohl was meine persönliche Organisation angeht, auch generell so was Medien und auch so Dinge lesen, hören, schreiben, wie auch immer angeht. Also ich mache natürlich auch immer noch so ein paar Sachen handschriftlich etc., aber eigentlich bin ich da schon inzwischen einfach so, was die gesamte Organisation angeht, auch was weiß ich, also ja, so was wie ein digitaler Kalender, den du halt mit deinen Arbeitskollegen und mit deiner Frau teilen kannst, das ist für mich, das ist Wahnsinn, dass man einfach direkt dann sagen kann, okay, das und das haben wir, oder dass ich, was weiß ich, aus dem Auto raus mal eben schnell sagen kann, okay, was weiß ich, dieser oder jener Wein, davon haben wir den und den Bestand, den können wir empfehlen, weil ich auf das Programm zugreifen kann, oder wenn mich ein Freund oder ein Gast anruft und einen Tisch reservieren will, dass ich das vom Handy direkt ins System eintragen kann, das sind schon Dinge, die sind super.
Einen kleinen Lifehack, beziehungsweise eine Sache, die mich selber begeistert hat, weil du gerade englische Literatur oder beziehungsweise Weinbücher in Englisch erwähnt hast. Ich war kürzlich in England und wenn man dort ist, sollte man unbedingt in Birmingham und Liverpool die öffentlichen Bibliotheken aufsuchen. Das sind so mit die größten Bibliotheken des Landes und es ist unfassbar, was es dort an Weinbüchern gibt. Das ist ein solcher, ja, ein solcher Schatz. Ich wollte mit meiner Tochter da nur mal kurz rein, weil sie auch sehr buchaffin ist. Hm. Und wir waren wirklich für Stunden gefesselt. Und es ist zwar frei zugänglich, man kann natürlich nichts ausleihen in dem Sinne, aber du hast dort Wände von Weinbüchern. Also jeder, der mal, also nicht zuletzt, weil es eben auch architektonisch großartige Gebäude sind. Birmingham ist ja so eine der legendärsten Bibliotheken, ich glaube sogar weltweit. Hm. Aber eben auch allein von dem Weinbuchfundus, der dort existent ist. Also ich hätte weinen können oder ich hätte mich dort einschließen lassen wollen können dürfen. Das war sehr, sehr berührend. Vielleicht nochmal zurück zur Nahe. Wenn du selber deine Karte gestaltest und du hast so eine Affinität zu so einem Gebiet, wie zum Beispiel der Nahe, wie würdest du entweder empfehlen oder gehst du selber vor, sollte man die Kartengestaltung übernehmen? Zum einen sollte man wirklich nur auf Riesling setzen, weil es halt die Benchmark-Rebsorte ist, weil es die Zeigerebsorte ist oder weil es so das Paradestück ist? Oder sollte man sich vielleicht irgend auch in dieser Rebsortenvielfalt ein wenig ausleben? Und genauso bei den Winzern, da frage ich mich immer, was ist eigentlich reizvoller? Die großen Weine, wie du sie eben vorne genannt hast, oder Dönhoff oder Prinz Salm oder sonstiges, sowas sollte oder müsste man natürlich auf der Karte haben, aber ist es nicht manchmal reizvoll, mindestens das gleiche Maß an kleineren und vielleicht unbekannteren Winzern auf der Karte zu haben? Wie hältst du das selber?
Ja, wie halten wir das bei uns? Wir haben, um ehrlich zu sein, wir haben einfach irgendwann damit begonnen, Wein zu kaufen und haben natürlich erstmal primär damit begonnen, natürlich auch uns in unserem eigenen kleinen Netzwerk von Winzern, die natürlich auch, wie kann es denn anders sein, natürlich auch mit so zur Speerspitze, sage ich mal, der deutschen Weinbaukultur zählten, erstmal zu sagen, hey Freunde, wir machen uns jetzt übrigens selbstständig, also wir würden jetzt mal irgendwann demnächst anfangen, Weinkeller aufzubauen, nur dass ihr es schon mal gehört habt, ne? Und ja, der Support auf der Seite war gigantisch, aber ja, wie baut man es auf? Also wir haben natürlich auch am Anfang erstmal mit Einstiegsweinen und mit sage ich mal, Gutsweinen und Basisweinen gearbeitet und da eine gewisse Vielfalt aufgebaut. Natürlich war das jetzt nicht nur Riesling noch und nöcher, sondern Grau, Weißburgunder, Sauvignon Blanc, Scheurebe, Muscatella, wie auch immer. Insbesondere, sage ich mal, am Anfang, als es hier erstmal darum ging, überhaupt die Leute so ein bisschen damit abzuholen, da gibt es jetzt auch ein bisschen mehr Wein, habe ich am Anfang mehr zum Beispiel auf Aromarebsorten gesetzt, also was weiß ich, Scheurebe, Muscatella, viel Sauvignon etc., weil sich das irgendwie hier so am Anfang leichter verkaufen ließ. Warum auch immer, ob es jetzt mit der Region zu tun hat, wie auch immer, das lief hier am Anfang wirklich sehr, sehr gut. Und wir haben auf diesem Fundus praktisch dann Stück für Stück angefangen aufzubauen und dann ja immer natürlich eine große Menge aus dem Einstiegs- und Mittelsegment bis dann hin natürlich zu den Topweinen, dann am Anfang erstmal ein bisschen weniger, immer wieder Stück für Stück ein bisschen zu kaufen und ja, hatten da aber immer so eine feste Linie an Partnern, mit denen wir natürlich begonnen haben. Und ich muss für mich so natürlich sagen, dadurch, dass ich halt hier aus meinem eigenen kleinen Hamsterrad schlecht rauskam, war ich immer natürlich auch sehr, sehr schwer für Neues zu begeistern. Ich sag mal jetzt so, natürlich wussten wir auch schon natürlich so aus der Vergangenheit eigentlich, was gut ist und was man machen kann, aber so für Neuerungen etc., dadurch, dass man halt keinen Kontakt nach außen hatte und auch kaum rausgekommen ist und hier am Anfang die Strukturen auch einfach noch relativ chaotisch waren, sodass ich da nicht irgendwie sagen konnte, okay, ich fahre jetzt mal schnell auf Verkostung oder wie auch immer. Und ich sag mal so, also wir sind hier in Rinteln, die nächsten Verkostungen, die in Hamburg oder Köln oder wie auch immer stattfinden, das sind halt auch einfach ein paar hundert Kilometer. Das ist halt nicht einfach mal so schnell auf dem Nachmittag dann irgendwie zu lösen. War so die Akquise in Richtung Neuerungen oder junger Winzer etc. erstmal so ein bisschen schwierig. Also als wir hier begonnen haben, sage ich mal, da waren ja solche, ich nehme mal ein Beispiel, der Tobias Knewitz aus Rheinhessen zum Beispiel, der war ja damals, sage ich mal so 13, 14, 15, haben die ja so langsam angefangen, sage ich mal, sich aus mit oder hat er versucht, sich mit seinem Bruder dann praktisch da so ein bisschen eine eigene Identität zu schaffen und haben da oben im Norden Rheinhessens angefangen, so ein bisschen für Furore zu sorgen. Und das war zum Beispiel dann so ein Projekt, was man dann, oder ein Thema, was man gerne immer mitverfolgt hat und begleitet hat, wo man dann auch gesehen hat, wie da die Stile geschärft, wie die Stilistik sich verfeinert hat etc. Das sind so Sachen, die, inzwischen ist das ein prominenter Name, keine Frage, das waren zum Beispiel so Sachen, die ich dann sehr gerne mitverfolgt habe. Aber auch so gewisse Insider-Geschichten oder Sachen, die halt einfach so minimal am Markt verfügbar sind, dass man da gar nicht irgendwie groß auf Messen oder was weiß ich nachsuchen muss. Was weiß ich, Beispiel Julien Renard zum Beispiel von der Mosel, der einfach mal selber uns dann eine WhatsApp geschrieben hat, hey, ich finde das cool, was ihr macht, habt ihr Bock auf meine Weine? Das ist alles irgendwie nicht so ganz linear planbar, aber wenn man dann natürlich sagt, ach ja, ach, wenn du mich so fragst, dann schick uns doch mal einfach was. Und daraus haben sich dann halt irgendwie ja Stück für Stück natürlich auch neue Wege ergeben, beziehungsweise dann hat man gesagt, ach ja, spannend, Das würde sich doch in der Sektion irgendwie auch ganz gut machen. Oder Pfälzer Jungs wie der Lukas Hammelmann zum Beispiel, der früher war der, glaube ich, oder ist er noch bei Theo Minges war, glaube ich, da zu der Zeit. Und hatte dann aber immer auch schon so ein paar Hektar, wo er seinen eigenen Riesling und seinen eigenen Spätburgunder draus gemacht hat. Ja klar, natürlich nehmen wir dir auch ein paar Pullen davon ab, weil das ist super. Und bitte, das ist doch einfach schön, wenn man da ein bisschen Vielfalt mit generieren kann, beziehungsweise wenn man halt einfach sieht, wie die Leute dann ihre eigenen Projekte anfangen zu entwickeln und so ein bisschen für Furore zu sorgen. Also wir haben.
Wenn du jetzt so als naher Freund oder naher Freak irgendwo in ein Lokal gehst, freust du dich mehr darüber, wenn du die großen Gewächse und in Jahrgangstiefe dort auf der Karte siehst, oder würdest du dich mehr über Entdeckungen freuen und dich da richtig ausleben? Also was für dich spannender bei einer Weinkarte?
Also bei einer Weinkarte ist es natürlich spannend zu sehen, wenn das, also ich finde, man kann es bei der Struktur einer Weinkarte schon sehen oder auch relativ schnell, wenn man mit der Thematik vertraut ist, ist die Auffassungsgabe da ja natürlich auch gegeben, dass man schon relativ schnell sehen kann, da ist was mit Herzblut aufgebaut worden, da hat der oder diejenige sich Gedanken zugemacht, wieso das jetzt hier so abgebildet ist. Und wenn ich das sehe, dass ich eine Weinkarte vor mir habe, wo ich, sage ich mal, vielleicht 20% von kenne, sage ich als allererstes, hey du, hey sie, wie auch immer, zeig doch einfach mal. Ich möchte da jetzt gar nicht so wirklich ins Dunkle stechen, sondern sag mir einfach, was fasziniert dich, was ist absolut spannend zu probieren, das und das ist das Limit oder auch nicht. Mach einfach mal. Also das ist eigentlich für mich immer so das Schönste, dann einfach zu sagen, wenn ich mich wirklich überhaupt nicht auskenne, weil natürlich freue mich ja riesig, wenn ich auch mal neue Sachen entdecken kann oder lernen kann und dass einfach mir mal jemand was erzählen kann, was ich, wovon nicht, obwohl ich vielleicht zum Beispiel jetzt, wenn man es auf die Nahe runter drosselt, dass ich halt etwas in dem Kosmos habe, was mir komplett bisher eigentlich nicht vor Augen geführt wurde. Das ist doch eigentlich auch das, was diese Weinthematik immer wieder jeden Tag aufs Neue so spannend macht, weil die Figuren auf dem Schachbrett rücken ständig irgendwie in andere Richtungen und dadurch können auch immer wieder neue Situationen entstehen. Ob es jetzt über, was weiß ich, Familienübernahme des Weingutes, neue Gründungen von Betrieben oder auch neue Entwicklungen von Wein oder Zusammenschlüssen ist, das ist ja vollkommen wurscht. Aber es ist so vielfältig und so lebendig, diese gesamte Szenerie, dass es einfach immer wieder toll ist zu sehen, wohin da diese gesamte Entwicklung geht. Und insbesondere, wenn man dann wenn man sagt, ich kenne mich eigentlich mit der Thematik verhältnismäßig gut aus und dann so in Anführungsstrichen auf die Nase fällt, weil man es überhaupt nicht auf dem Fokus hatte, das ist eigentlich doch immer das schönste Erlebnis.
Wie geht man mit bekannten Namen um, wenn man selber Sommelier ist? Soll man die empfehlen oder eher weniger empfehlen und immer auf Insider gehen oder auf die Hidden Treasure irgendwie zurückgreifen? Also ich war da selber immer ganz, ganz doll zwiegespalten, weil es ist, wenn wir bei der Nahe bleiben, natürlich dann irgendwann langweilig, wenn du immer Prinz Halm, Dönhoff, Schäfer Fröhlich, Emrich Schönleber dann irgendwie oder Caroline Diehl empfiehlst. Ja. Weil das kennt ja eigentlich nahezu jeder, der so ein bisschen im Weinthema drin ist. Manchmal ist es natürlich aber auch schade, deren Leistung und deren Besonderheit der Weine nicht zu würdigen, insofern, dass du immer die Secret Spots versuchst, irgendwie rauszukramen und zu pushen. Also ich war da immer ganz, ganz doll hinterhergerissen. Wie hältst du das?
Ich sehe das, also ich bin da auch hin und her gerissen, beziehungsweise ich habe da schon auch eine verhältnismäßig, denke ich mal, klare Meinung zu. Das, was diese Traditionshäuser oder diese renommierten Häuser da produzieren, das hat seit vielen Jahren Bestand und das ist ein Stil oder eine Charakteristik an Wein, der seit vielen Jahren einfach eine Daseinsberechtigung hat und der auch teils für diese Region oder wie auch immer eine ganze Menge getan hat. Und dadurch, dass dieser Wein produziert wird, haben eine ganze Menge Leute ihren Job und das seit vielen, vielen Jahren oder können diese Familien davon leben. Meistens oder beziehungsweise jetzt mal so über den Kamm geschoren gesagt, natürlich klar, so diese Nischenweingüter, kleineren Projekte, Insiderprojekte etc., wohlgemerkt in Anführungsstrichen, definieren sich nicht unbedingt dazu, dass sie dann auch ähnlichen oder klassischen Stil in der Richtung dann produzieren, sondern dass sie dann auch meistens dadurch, dass sie halt kleiner sind, dann eher einen etwas provokativeren Stil, einen alternativen Stil halt eher darbieten, der natürlich sich auch ganz klar vom Einheitsbrei abheben soll, womit sie, sage ich mal, so ein bisschen natürlich auch polarisieren wollen. Das ist häufig der Fall oder immer zu sehen, und meistens sind dann diese kleineren Produktionen und diese kleineren Weingüter eigentlich immer diejenigen, die dann natürlich auch so ein bisschen aus der Masse herausstechen wollen und müssen. Weil natürlich klar, die großen Produzenten mit Renommee und einfach auch einer Jahrzehnte, jahrhundertelangen Erfahrung natürlich auch einfach ein Produkt haben, was sich bewährt hat.
Gibt es für dich noch ein Leben ohne Wein?
Nein, gibt es nicht. Es ist Lebensinhalt. Es ist für mich, dadurch, dass ich auch gar nicht aus einer Weintrinkerfamilie oder sowas komme, also generell meine Familie hat überhaupt keine gastronomischen Backgrounds oder ähnliches, sondern da bin ich der Einzige, der da irgendwie diese Ausfahrt genommen hat. Und es ist für mich das Schönste, was es eigentlich so tagtäglich so für, oder was heißt tagtäglich, was ich so mit auch so in meinen Tagesablauf einfach mit einfließen lassen kann. Da geht es jetzt gar nicht mal darum, dass ich einfach nur im Restaurant eine Flasche empfehlen kann oder aufreißen kann und sie unseren Gästen ausschenke, sondern auch einfach der Austausch mit unglaublich tollen und interessanten Persönlichkeiten, das gesellschaftliche Gefühl, wenn man Gastgeber ist, also ich bin unglaublich gerne Gastgeber, nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten Segment, mal zum großen Leidwesen meiner Frau, wenn Moritz mal wieder irgendwelche Gäste eingeladen hat, so kurzfristig, das ist immer ein großes Thema. Wer kommt, ist immer das Schöne, wenn wir unser Wochenende planen, ja Moritz, wer kommt denn dieses Wochenende, wen hast du wieder eingeladen? Aber so ist es halt, und habe ich Riesenfreude dran, und also nicht nur, dass wir irgendwie hier irgendwelche Flaschen aufreißen, wie auch immer, sondern ich koche und wird halt auch einfach sehr gern und habe da echt Spaß dran. Und das ist halt einfach etwas, was das zählt einfach inzwischen fest zum Leben für mich und ist auch purer Luxus. Also das ist etwas, das möchte ich nicht missen. Da geht es jetzt nicht darum, ob ich das könnte auch, was weiß ich, der normale kühne Senfglasbecher sein, in dem ich das Glas halt, in dem ich den Wein schwenke, wie auch immer, ist es mir wurscht. Es geht einfach nur darum, dass ich tolle Gesellschaft habe, dass ich liebe, nette Leute um mich habe, und wenn ich denen einfach ein schönes, gutes Glas Wein anbieten kann, das hat schon relativ hohen Stellenwert für mich, kann man schon nicht anders sagen. Da geht es auch gar nicht darum, dass es GG, Grand Cru oder wie auch immer ist, sondern wie schon zu Beginn irgendwie angesprochen, also es kann auch ein wunderbarer Gutswein wie auch immer sein. Da geht es einfach um die Gesellschaft und ums gemeinsame Anstoßen, der Fluss der Gespräche etc. Das ist dann einfach auf einer ganz anderen Ebene.
Und war es für dich schon immer klar, dass du in die Gastro gehst? Oder was wärst du, wenn du kein Sommelier geworden wärst?
Tja, das ist eine sehr gute Frage. Die Frage habe ich mir bis heute nicht beantworten können, dadurch, dass es eigentlich eher so eine gewisse Schulflucht damals war. Damals in einem nahelegenden Sternerestaurant, was es heute leider nicht mehr gibt, im Hotel Bohmke in Badersloh, damals ein sehr, sehr hoch angesehener Betrieb, da im Münsterland gelegen, ein ganz alteingesessener Familienbetrieb, auch mit einem Michelin-Stern versehen etc., habe ich damals mein Schulpraktikum gemacht, und da hieß es dann praktisch danach, ja, also wenn du Bock hast, mach doch Ausbildung bei uns, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ja, ich war zu dem Zeitpunkt jetzt nicht so irgendwie in der Phase, dass ich gesagt hatte, okay Moritz, komm, die Sparkasse, da siehst du dich, oder Kfz-Mechatroniker oder was weiß ich so. Also ich hatte da wirklich überhaupt keinen Plan, aber so dadurch, dass ich auch immer schon eher weniger in den naturwissenschaftlicheren Fächern als in den sprachlichen Fächern eine etwas höhere Begabung gezeigt habe, war es halt eher so, ja, wie es so schön heißt, was mit Menschen. Und ja, da kam diese Gastronomienummer eigentlich, ich möchte mal behaupten, so ein bisschen rettend eigentlich an, weil natürlich, also ich war jetzt, so aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft gesehen, also ich war jetzt bestimmt nicht der strebsamste und hörigste Auszubildende, insbesondere im ersten Jahr. Da musste man sich erstmal so ein bisschen natürlich auf den Hosenboden setzen und lernte erstmal so, wie sich das in einem gastronomischen Betrieb so anfühlt und wie das im Familienbetrieb insbesondere so läuft. Jetzt heutzutage denke ich, ach ja, da erkennst du so viel wieder. Aber damals musste man sich natürlich erstmal so ein bisschen, es war wie das Eintauchen in eine komplett neue Welt. Und der Begriff Lehrjahre sind keine Herrenjahre, ja, das war da schon auf jeden Fall gang und gäbe. Aber es hat schon auch viele, viele gute Spuren oder viele gute Züge, glaube ich, aus der heutigen Sicht an mir hinterlassen. Auch wenn es sich damals für mich als viel Leid angefühlt hat, was es eigentlich gar nicht war. Aber natürlich, ja, so ist es halt irgendwie junger Geist, jungen Charakter. Wenn der umgeformt oder irgendwie auf Spur gebracht wird, ist das wahrscheinlich immer halt auch einfach ein Zyklus, der natürlich nicht immer ganz im Einvernehmen irgendwie geschieht. Aber ach, also das war auf jeden Fall ein guter Einstieg. Und danach hatte ich Blut geleckt. Und ich lernte dann auch schon in relativ jungen Jahren auch so, um so diesen Übergang einfach zu bringen oder beziehungsweise so einen Übergang zu schaffen, weil Gastronomie heißt ja auch eigentlich nicht gleich Wein. Da war ein junger Kerl, ein Mitauszubildender, der allerdings bereits im dritten Lehrjahr war, und der hatte eine unglaublich gute Auffassungsgabe zum Thema Wein. Also war kein Sommelier oder ähnliches, sondern der hatte sich auch einfach vom Chef 2, 3 Bücher ausgeliehen und da mal ein bisschen drin geblättert. Und auf einmal war der da auch teils schon manchen Chefdorants in Sachen Weinwissen überlegen. Und dadurch, dass er das mit viel Selbstsicherheit und viel Eloquenz dort einfach auch an den Gast gebracht hat, war der schon im dritten Lehrjahr einfach ein unglaublich gefragter Mann und genoss den Respekt von allen. Mhm. Und den Typen fand ich cool. Und das fand ich sehr interessant. Und der nahm mich auch so ein bisschen mit an die Hand. Und ja, das waren so die ersten Berührungspunkte praktisch in der Richtung, wenn man dann gemeinsam irgendwelche Weinbestellungen verräumt hat, Inventur gemacht hat etc. Also ich habe ein unglaubliches Faible für Ordnung und so, dass das alles irgendwie so seinen Sinn und Zweck irgendwie in der Richtung hat. Zum vielen Vergnügen von anderen. Es muss, also was weiß ich, wenn bei uns eine Weinbestellung kommt oder ähnliches, also selbst wenn ich es dann abends noch nach Feierabend mache, die muss ordentlich einsortiert, katalogisiert sein und da dürfen keine Kisten mehr im Weinkeller stehen. Das muss alles verräumt sein. Mhm. Zum großen Vergnügen aller anderen. Aber das hat mir einfach damals schon viel Spaß gemacht und das war natürlich auch so mit diesem Sommelier und Weinwesen einfach, hat sich da viel gedeckelt und gematcht, dass da halt einfach, ja, das Thema Ordnung, Akkuratesse in Sachen Warenwirtschaft, Einordnung etc., dass da viel halt einfach mit einherging, fühlte sich das gut an. Und da habe ich dann für mich entschieden, gut, den Weg gehst du mal.
Hast du einen Ausgleich, Hobby? Also du hast klar Familie, Kochen und so weiter, wenig Zeit. Gibt es irgendwas? Also läufst du jeden Morgen nach dem Aufstehen erstmal 5 Kilometer oder?
Ja, nicht jeden Morgen, aber genau. Also laufen sehr, sehr gerne. Also am besten so 2 bis 3 Mal die Woche. Meistens schaffe ich es nur 1 bis 2 Mal. Und nebenher, was ich leider nicht so oft schaffe, aber was ich so für mich entdeckt habe, weil da bin ich komplett alleine, da habe ich keinen, der mir auf den Keks geht, mit dem ich reden muss oder wie auch immer und kann halt auch genügend Abstand zu anderen Menschen in der Richtung einhalten, ist das Golfspielen geworden. Das ist echt was für mich, gar nicht mal so in großer Runde, sondern auch eigentlich sehr gerne einfach nur alleine irgendwie auf die Driving Range gehen und was weiß ich, 200 Bälle ins Nirgendwo ballern oder morgens ganz früh, also am besten so, wenn ich die Kids in den Kindergarten gebracht habe, um 6:45, dann einfach einmal kurz über den PC an der Rizi gucken, schauen, okay, wie läuft der Tag und dann nochmal schnell für eine Stunde oder anderthalb eben schnell zum Golfplatz und da eine kleine Runde gehen, ganz für mich, da ist kein Mensch da, nur ich und vor allem auch, wenn ich richtig beknackt spiele, was häufiger der Fall ist, gibt es da keinen, den ich dafür verantwortlich machen kann, außer mich und das ist eigentlich ein ganz gutes Ergo-Training.
Ja, vor allen Dingen, also mental extrem gebunden, es gibt kaum ein Sport, der so stark spiegelt, wie man mental aufgestellt ist, wie Golfsport. Also das fand ich für mich selber sehr ergreifend. Ich hatte in Kalifornien, als ich da gewohnt habe, haben wir sehr viel, weil es da ja mehr oder weniger so Alltagssport ist, gespielt. Seitdem eigentlich kaum noch, aber das fand ich damals richtig ergreifend, also wie das spiegelt. Weil du ja. gerade einen Alkohol angesprochen hast, das ist ja oftmals nicht immer nur Wein. Gibt es für dich Alternativen zum Wein? Also irgendwas, was dem Wein nahe kommt, was ähnlich attraktiv, intensiv, komplex, spannend?
Also ich habe aus der genusstechnischen Sicht habe ich ein sehr großes Faible für die Thematik Kaffee, Espresso etc. Also das kommt von der Tiefe her nicht dahin. In der Anfangszeit, als ich musste in der Ausbildung leider meinen Betrieb dann wechseln, da bin ich nach Potsdam gewechselt, ins Bayerische Haus, auch ein Betrieb, den es heute leider nicht mehr gibt, weil der leider auch von der Besitzerfamilie verkauft wurde. Irgendwie hängt mir das so nach, dass die ganzen Betriebe immer zumachen.
Fällt mir gerade so auf. Tatras gibt's noch.
Ja, Gott sei Dank.
Genau. Der Lehrbach ist auch zu.
Ja, vielen Dank. Nee, hast du recht, ja. Also irgendwie so ein böses Omen. Naja, und in jedem Fall, als ich da im Bayerischen Haus war, gab es einen tollen Restaurantleiter, den Stefan Rippelbeck, und der war damals so ein Teammaster. Und insbesondere dadurch, dass da natürlich auch die Auszubildenden viel auch, wir hatten da ein unglaublich großes Teebuffet auch morgens, was auch gepflegt werden musste, und hatten auch nachmittags so eine britische Teezeremonie, die mit angeboten wurde, mit Scones und Konsorten. Also so, das hat auch so eine gute Dreiviertelstunde gedauert, bis da einmal so dieser gesamte Service durch war. Das war schon sehr spannend, und das fand ich auch sehr interessant, insbesondere mit den Qualitäten beziehungsweise auch einfach der Vielfalt. Insbesondere, weil ich fand, dass sowohl die aromatische oder die Wahrnehmung dieses von Tee noch schwieriger, noch tiefgreifender eigentlich fast war, weil es einfach weil es so deutlich ein sensibleres, feinfühligeres Getränk irgendwie war als Wein, dass es schwieriger war. Mhm. Also ich empfand Tee zu schmecken und Tee wahrzunehmen immer als deutlich schwieriger als beim Thema Wein. Und deswegen fand ich es so faszinierend. Leider ist es so, dass ich da, aus mir ist leider kein passionierter Teetrinker geworden. Deswegen habe ich das dann irgendwann langsam aber sicher auch dann wieder ein bisschen schleifen lassen. Aber das war schon etwas, was mich sehr beeindruckt hat, beziehungsweise wo ich so für mich abgespeichert habe, okay, also da sind schon viele Parallelen, und das kommt so von der Tiefe her dem schon nah.
Ja, also es ist auch eine richtige Leidenschaft.
Absolut.
Auch. Also es wird leider so oft so gravierend vernachlässigt und ist so bedauerlich. Und eigentlich auch eine gewisse Spartentätigkeit für uns Sommeliers. Also sich eben auch mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und eben nicht nur die Bodenkultur zu leben, da eben auch Herkunft zu spielen, beziehungsweise Produktionsart, sondern dann eben auch das letztendliche Produkt, was dabei rauskommt, dass man das in einer absoluten Perfektion, auch in einer richtigen Temperatur servieren kann. Wird oft vernachlässigt, finde ich schade. Und das für ein Produkt, was eigentlich völlig überteuert ist, in der Relation zu anderen Sachen, also zu, was völlig überteuert kalkuliert wird in vielen Lokalen, in der Relation zu anderen Sachen, finde ich, hat man die Verantwortung, das eben auch qualitativ sehr hochwertig zu präsentieren. Hast du selber noch Ziele, Wünsche, die du jetzt unbedingt in den nächsten Jahren realisieren möchtest?
Tja.
Oder im zukünftigen Leben, beruflich betrachtet?
Sagen wir es mal so, also wir haben ja am Anfang so ein bisschen auch über die Größe des Objektes gesprochen. Ich glaube, wir werden ein Leben lang zu tun haben hier. Es gibt immer was irgendwie vor einem liegt. Ist natürlich klar, was mir als allernächstes, sag ich mal, sehr, sehr wichtig ist, oder was auch, hoffe ich mal, relativ zeitnah umgesetzt werden kann, ist der finale Ausbau oder der finale Neubau unseres Weinkellers und damit dann eigentlich auch die Grundsteinlegung der Möglichkeit des Weinkaufens und des Weineinlagerns, sodass das wirklich auch ein generationenübergreifendes Projekt und ein tolles Vermächtnis für die künftigen Generationen hier sein wird. Die Weinseite ist das eine, aber auch einfach die kulinarische Entwicklung, glückliche Gäste und eigentlich das Essentiellste von allem, dass das Ding auch wirtschaftlich funktioniert, dass wir davon leben können, dass es nicht eine Investition ins Himmelblaue war, sondern dass es wirklich eine Thematik ist, die auch in der Region eine Daseinsberechtigung hat.
Wow, bei einer solchen Karriere hat man wirklich viel zu erzählen. Ja, und Moritz erzählt auch viel. Aber es macht Spaß, ihm zuzuhören.
Und ich mochte seine Einstellung zum Wein, ich mag seine Einstellung zu Gästen, zur Hotellerie, zur Gastronomie und habe selten einen Sommelier erlebt, der diese Leidenschaft über all die Jahre so konstant, so beibehält und immer noch so lebt, die aus ihm sprüht und der einfach 1:1 Wein ist. Und das nicht aus einer selbstdarstellerischen Überzeugung heraus, sondern im Namen und für seine Gäste. Danke, lieber Moritz, dass du heute unser Gesprächspartner warst und dieses Format, diesen Podcast, so ungemein bereichert hast. Vielen lieben Dank dafür. Und natürlich auch ein großes Dankeschön euch, ihr lieben Zuhörer. Einfach dafür, dass ihr so konstant dabei bleibt und euch von unseren Gesprächspartnern begeistern lasst. Danke auch für jedes Feedback. Wer eine Anregung hat, wer eine Frage hat, wer einen Gedanken hat, kann diese sehr gerne unter silvio@sommelier.website oder auf den sozialen Medien zu uns senden. Apropos soziale Medien. Vielen Dank auch für jede Bewertung, für jeden Kommentar, für jedes Liken und einfach, dass ihr bei uns seid. Und auch ein ganz großes Dankeschön unserem Begleiter, unserem Supporter, der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnet, Schlumberger, Consiglio Vini und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg für die händische und wirtschaftliche Unterstützung. Und wie es so schön heißt, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Und nachdem ich mir das Gespräch mit Moritz Christian Brandt wahrscheinlich gerne noch ein oder zweimal anhören werde, einfach weil es so viele Informationen gab, freue ich mich zugleich auf unseren nächsten Gesprächspartner. Zwei Sebastians hatten wir schon, aber das ist jetzt schon einige Wochen her. Es wird mal wieder Zeit für einen Sebastian. Und deswegen freue ich mich auf die nächste Woche, auf Freitag und auf meinen nächsten Gast, Sebastian Georgi.
Mein Name ist André Bödecker, Freund der Sterne-Gastronomie und irgendwas zwischen leidenschaftlicher Weintrinker und Weinfreak. Ja, wie habe ich Moritz kennengelernt? Das war eine ganz interessante Sache. Ich war mal wieder unterwegs, in diesem Fall in München, wollte den Jan Hartwig besuchen, den ich aus dem Aqua viele Jahre kannte, damals 2 Sterne. Ja, und dann habe ich Moritz getroffen. Und das Interessanteste, nach 2 weiteren Besuchen hatten wir uns dann auf einen Termin im Mai verständigt und er teilte mir dann am Ende des Abends mit, ja, da wäre er nicht mehr da. Er würde mit seiner Freundin in den elterlichen Betrieb von ihr gehen, irgendwo in Südniedersachsen. Naja, als Niedersachse wurde ich natürlich neugierig, habe ihn dann gefragt, wo. Und er sagte, ja, das kennt man nicht. Irgendwo bei Rinteln an der Weser, Hotel Stadt Kassel. Jetzt muss man wissen, ich bin Luftlinie 300 Meter von Stadt Kassel in Rinteln an der Weser aufgewachsen. Da ist mein Elternhaus und ich kenne auch Julia Brandt, mittlerweile ja seine Frau langjährig, aus dem Vereinsleben hier in Rinteln. Ja, das ist schon eine interessante Nummer. Als ich ihm das dann sagte, dass ich Rinteln kenne, ich hätte ein Foto machen sollen, das war schon interessant daraus. Gesichtsausdruck. Gesagt, getan. Jetzt geht's 2-3 Monate später. Ich habe gesagt, ja, ich melde mich dann mal und komme vorbei. Habe ich natürlich nicht. Bin mal einfach am Sonntag hingefahren. Habe mich dann mittags da hingesetzt. Moritz war nicht da. Und jetzt hatte ich seinen Schwiegervater, der mich aber auch nicht kannte, am Tisch. Und ich habe einen Wein bestellt, weiß ich jetzt noch, Kirchspiel Keller, Klaus-Peter Keller, ich glaube irgendwie 2,5 oder 7. Preis auf Anfrage. Tja. Irritation hoch und runter. Vater Brandt wusste nicht, was er tut und hat dann in seiner Not Moritz angerufen, der dann ganz aufgeregt runterkam und sagte, das hättest du doch sagen können, dass du heute kommst. So der Start rundum kennenlernen und ich finde das ganz amüsant. Was schätze ich an Moritz? Ja, ich finde diese westfälische Ruhe und Diszipliniertheit besonders. Ja, so die Leidenschaft, die merkt man, das sieht man ihm auch an, aber diese Beharrlichkeit, auch konsequent an sich zu arbeiten, die Professionalität am Gast und die Neugierde, immer Neues zu entdecken, das schon macht schon Spaß. Mittlerweile bin ich regelmäßiger Gast im Stadt Kassel und ich trinke eigentlich immer blind, weil ich das super spannend finde, schult meinen Gaumen und macht einfach Spaß. Manchmal treffe ich es, manchmal treffe ich es nicht. Und auch die Idee, eine Weinkarte zu entwickeln mit Klassik, GG, deutsche Gewächse, Und auf der anderen Seite aber auch Freakstoff, Biodynamie, auch ein bisschen mal verrücktere Sachen zu machen, finde ich halt super spannend. Erfahre viel Neues und wir tauschen uns auch regelmäßig aus, weil ich kriege auch viel Neues mit. Wie gesagt, bin viel unterwegs. Überall da, wo Sterneküche ist, im In- und Ausland, bin ich gern zu Hause und natürlich bei Wein sowieso. Alles Gute, bis dann, ciao.